1990 in Fragen des wissenschaftlich-technischen Wandels berät. Das TAP analysiert Potenzial und Auswirkungen wissenschaftlich-technischer Entwicklung in Bezug auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Chancen und Risiken. Sie untersuchen Rahmenbedingungen, zeigen uns Handlungsmöglichkeiten auf und tragen mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gesellschaftlichen und zu politischen Debatten bei. Wir freuen uns auf jeden Fall heute sehr, dass Sie einerseits einen Rückblick über zurückliegende und abgeschlossene Projekte uns geben werden aus dem letzten Jahr und eine Vorausschau auf die zukünftige Arbeit. Und dafür würde ich jetzt dann zunächst Herrn Professor Grunwald das Wort erteilen. Ich möchte auch verweisen auf die bereits verschickten Tätigkeitsberichte mit entsprechenden Drucksachennummern, die hier auch dem Ausschuss vorliegen. Und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt über Ihre Zusammenfassung über die vielfältigen Aktivitäten. Herr Professor Grunwald, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Einmal darf ich mich umschauen, damit ich einmal alle gesehen habe. Herzlichen Dank. Der Anlass, dass jetzt relativ am Anfang eines Jahres zu tun ist, der Tätigkeitsbericht. Das TAP hat immer Tätigkeitsberichte vorgelegt im Rahmen der Rechenschaft gegenüber dem Deutschen Bundestag für die Nutzung halt der Mittel, die der Bundestag bereitgestellt hat. Nun ist das Wort Tätigkeitsbericht nicht unbedingt ein Aufreger so für sich genommen. Und so war die Idee, jetzt in diesem Jahr es mal anders zu machen, mit einer kurzen mündlichen Präsentation meinerseits und dann der Möglichkeit, von Ihnen vertieft einzusteigen. Dafür stehen wir als Team hier zur Verfügung. Und das aber auch gleich mit dem Ausblick zu verbinden, da das TAP ja in einer Neuorientierung ist nach der Neubeauftragung im letzten Jahr. Jetzt versuche ich einmal hier den Bildschirm freizugeben. Ja, das scheint auch weitgehend zu funktionieren. So, neue Impulse also für die parlamentarische Technikfolgenabschätzung. Das war auch der Titel unseres Angebotes, das wir im letzten Jahr vorgelegt haben. Und wenn wir erst einmal zurückblicken auf das Jahr, hier sind erst einmal nur nackte Zahlen, die sind für sich genommen ja natürlich auch nicht so interessant. Allerdings 8 TA-Projekte, und wenn Sie unser Portfolio kennen, TA-Projekte sind die größeren, ja, oder auch die großen. Da ist sehr viel abgeschlossen worden. Auch im Rahmen der kürzeren Berichte ist viel passiert. Ganz wichtig für uns, denn der Bundestag, der Deutsche Bundestag, ist ja nun unser Auftraggeber und unser Hauptadressat bei aller Bedeutung der öffentlichen Wissenschaftskommunikation. Sie, die Abgeordneten, sind Hauptadressaten, der gesamte Bundestag. Besonders wichtig also, dass es 2 Plenardebatten zu TAP-Berichten gegeben hat, beide im Kontext Digitalisierung, Algorithmen. Also zeigt, dass nach wie vor hier ein hohes Interesse besteht und dass 6-mal Ergebnisse oder auch Zwischenergebnisse von Projekten im Ausschuss bzw. in Form eines Werkstattgesprächs vorgestellt wurden, teils auch in anderen Ausschüssen. Bauen und Wohnen beispielsweise war auch einmal adressiert. Und es ist für uns auch ganz wichtig, dass auch andere Ausschüsse, wo ja auch der technische Fortschritt eine große Rolle spielt, dann auch Nutzen aus dem TAP ziehen. Insgesamt heißt das, wir haben uns nicht einfach nur auf die Neubewerbung konzentriert, sondern ganz kräftig unsere normale Arbeit weiter betrieben, sogar in einer ziemlich hohen Intensität, wenn man diese Zahlen hier sieht. Dazu gab es, und das war auch intensiv, ja, in Barcelona die jährliche EPTA-Konferenz, European Parliamentary Technology Assessment Network. Dort waren Sie als Ausschuss sehr gut vertreten. Und nachdem ja im Jahr davor diese Konferenz hier in Berlin stattgefunden hatte, ergab sich dadurch auch die Möglichkeit der Kontinuität, ein Stück weit Kontinuität in diesen internationalen Austausch hineinzubringen, was auch von den anderen, von den Kolleginnen aus anderen Ländern sehr honoriert wurde. 3 kleine Highlights aus dem letzten Jahr. ChatGPT, das war ja wirklich ein Highlight in mehrfacher Hinsicht. Die weltweit erste Studie zu ChatGPT, 3 Monate Bearbeitungszeit, dann eine öffentliche Veranstaltung, eine sehr, sehr große öffentliche Aufmerksamkeit. Ich glaube, der Bericht hat die höchsten Klickzahlen, die wir je erreicht haben. Also das war sozusagen ein Template für auch neue Dinge, die noch kommen sollen, ein Vorbild geradezu, und ist einfach ja, in Kooperation zwischen Ihnen und uns einfach in dieser Schnelligkeit auch nur möglich gewesen. Dann der Phagenbericht, ein Bericht Bakteriophagen, der vom Titel her schon sehr sperrig ist. Hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir mit der Wissenschaftskommunikation hier außerordentlich erfolgreich waren, und zwar durch die, vor allen Dingen denke ich, durch die Kooperation mit dem Science Media Center, die wir jetzt im neuen Vertrag ja sozusagen auch institutionalisiert haben. Wenn Sie dort auf die Schlagzeilen schauen, dann sehen Sie die Berichterstattung in den Zeitungen, und es waren eigentlich alle großen deutschen Tages- und auch Wochenzeitungen, Zeitschriften auch dabei, eben diesen Bericht ernst zu nehmen und auch weiter zu verbreiten. Schließlich Moment, hier ist irgendwie, mach das hier mal weg, schieb das mal weg. Die Vorausschau, die in vielen Formen stattfindet, die wir ja vor Jahren schon mit dem Horizon Scanning und Themenkurzprofilen angefangen haben, jetzt im Rahmen des Projekts zum Krisenradar auch noch mal vertieft haben, dazu eben eine entsprechende Berichterstattung und auch Aufmerksamkeit, das Thema Resilienz, und auch deswegen haben wir es ja in unserem neuen Angebot so prominent gemacht, ist seit Pandemie, seit Ukraine-Krieg, seit Gas- und Energiekrisen, ist in aller Munde und bedarf der Aufmerksamkeit. Wenn Sie das so verfolgen, sehen Sie, dass nicht mit dem Ende des alten Vertrages und dem Beginn des neuen ein kompletter Bruch passiert ist, sondern wir haben schon im alten Vertrag schon neue Formate ausprobiert, wie ChatGPT, das ist das, was wir heute als TA Kompakt bezeichnen würden, war sozusagen ein Prototyp schon dafür, und auch die Wissenschaftskommunikation ist schon vor dem neuen Vertrag entsprechend gut angelaufen, ebenso das Foresight- und das Resilienzthema. Es ist also mehr ein allmählicher Übergang, der natürlich sich hier kulminiert in diesem neuen Vertrag mit dem Ziel einer agile, das heißt also auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene und möglichst schnelle, aber auch dann vorausschauende Politikberatung zu ermöglichen. Jetzt will das hier nicht weitergehen. Mal schauen. Okay, ja, jetzt kommen wir zu neuen Impulsen. Das sind zum einen auf vielfältigen Wunsch Ihrerseits Projekte mit kürzerer Laufzeit und kleinerem Umfang. Es ist ein Dauerthema eigentlich, solange ich am TAP bin, was auch schon 22 Jahre ist, ein Dauerthema, dass unsere Arbeit gerne schneller kommen könnte und auch nicht unbedingt so umfangreich sein müsste. Wir halten dann immer dagegen, dass wir oft die umfangreichen Arbeiten brauchen, um nachher kurze Formate auch überhaupt inhaltlich kompetent füllen zu können. ChatGPT hat gezeigt, dass es durchaus Gelegenheitsfenster gibt, bestimmte Möglichkeiten, dann auch Dinge kurz und trotzdem gut zu machen. Und das haben wir jetzt auch systematisiert. Zurzeit ist eine entsprechende kurze Studie zur Kernfusion in Arbeit, die auch in Kürze einreichfertig sein soll. Die Intensivierung der Kommunikation, ich hatte Science Media Center schon genannt, das ist auch bisher alles sehr vielversprechend angelaufen. Social Media stehen jetzt auf der Liste. Wir sind dabei, auch entsprechend Videos vorzubereiten, damit man die über Instagram und andere Kanäle auch entsprechend in ganz andere Communities hineinbekommt. Foresight Report, die Resilienz kritischer Infrastrukturen, die Untersuchung der Anfälligkeit, der Vulnerabilität kritischer Infrastrukturen mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Resilienzsteigerung aufzuzeigen. Also etwa Landwirtschaft, sprich Nahrungsmittelversorgung, Energie, Mobilität, Gesundheit. Es gibt ja eine ganze Reihe solcher kritischer Infrastrukturen, die für das Überleben moderner Gesellschaften notwendig sind. Da haben wir gerade letzten Freitag im Berichterstattergespräch unseren ersten Bericht im Entwurf vorgestellt und werden jetzt den überarbeiten und dann dem Ausschuss auch zur Verfügung stellen. Da besteht dann auch die Möglichkeit, Entscheidungen über Vertiefungsthemen zu treffen, die eben die bestimmte Teilthemen in diesen kritischen Infrastrukturen betreffen. Also insgesamt werden wir mehr als 10 Berichte plus Themen Kurzprofile in diesem Jahr fertigstellen. Ich sage das auch, weil wir sind personell geschwächt. Das ist zurzeit einfach so. Und trotzdem werden wir mit hoher Arbeitslast eben in diesem neuen Vertrag auch all das machen, was wir versprochen haben. Ja, neue Themen. Die Themenfindungsrunde ist angelaufen und die ist ganz zentral, wie jedes Mal, aber dieses Mal besonders, weil wir einfach mit diesen neuen Formaten auch mehr Flexibilität im System haben. Es kommt jetzt nicht nur darauf an, welche Themen Sie auswählen, sondern welche Formate für welche Themen. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, das ist sehr vielversprechend, aber natürlich auch erst einmal anspruchsvoll, weil da steckt eine Menge Komplexität drin. Bin sehr gespannt darauf, wie das wird und auch schon ganz neugierig auf die neuen Themen, die von Ihnen und den anderen Ausschüssen und Fraktionen im Deutschen Bundestag kommen werden. Ja, die Bekanntmachung des TAP im Deutschen Bundestag, das ist ein Dauerthema. Da wünschen wir uns weiterhin, dass Sie uns auch dabei unterstützen, dass Sie uns auch fordern, eben entsprechend auch anzutreten, aufzutreten, wo immer ein Bedarf nach unserer Expertise besteht. Eine Anregung zum Foresight wäre es natürlich auch einmal möglich, gezielte Beratungen zu machen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit, aber demnächst, weil das ein neues Medium ist, in dem wir arbeiten und weil das auch für Sie viele Optionen bietet, sich zu beteiligen am Design dessen, was wir in Zukunft machen werden, an den Themen und auch am Design. Damit möchte ich meine kurze Einführung beenden und ich glaube, ich bin jetzt auch schon 10 Sekunden über die Zeit. Dankeschön.
Perfekt, vielen Dank im Namen des gesamten Ausschusses. Einfach mal ein herzliches Dankeschön für die so wichtige, stets verlässliche und exzellente Arbeit. Danke auch für die neuen Formate. Sie haben Foresight Report und Krisenradar angesprochen und auch das in der berichterstattenden Runde das Thema Schutz kritischer Infrastrukturen auch stärker gehighlightet ist, auch durch Ihre Arbeit. Und ich möchte auch jetzt noch mal im Namen des gesamten Ausschusses der berichterstattenden Gruppe Danke sagen, die sich dann einmal im Monat freitags morgens um 8 dann auch zur Beratung mit Ihnen und uns trifft. Und das sind namentlich die Kollegen Becker, Rover, Kollegin Kraft, Seiter und Kaufmann. Danke für die Arbeit, die Sie stellvertretend auch für uns im Ausschuss machen. Dann würde ich die berichterstattenden Runde auch direkt aufrufen. Und es beginnt für die SPD-Fraktion Kollege Dr. Holger Becker.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich erstmal natürlich dem Dank an das TAP-Team nur anschließen. Das Büro für Technikfolgenabschätzung ist eine ganz wesentliche Ressource, die wir am Bundestag haben. Und ich glaube, es ist Ziel der berichterstattenden Runde, diese Bedeutung hervorzuheben und das TAP noch stärker in den parlamentarischen Fokus zu rücken. Deswegen an der Stelle tatsächlich freue ich mich auf die kommenden Debatten, um zu schauen. Sie haben ja gezeigt, wir haben letztes Jahr 2 Plenardebatten zu TAP-Themen gehabt. Unser Ziel ist natürlich, diese Zahl zu erhöhen, weil ich glaube, es gibt hinreichend viele hochgradig relevante Themen für den parlamentarischen Alltag, die es verdienen, auch in diesem Plenum entsprechend diskutiert zu werden. Hier an der Stelle möchte ich tatsächlich ein bisschen auf die neuen Formate abheben und hätte dann eine Frage, wenn wir uns den Foresight Report anschauen, den ich mit großer Freude gelesen habe, weil er aus meiner Perspektive in seiner strukturierten Darstellung, wo man auch versucht, diese verschiedenen Bereiche in einer selben quantifizierbaren Struktur anzugehen, ein hohes Potenzial bietet. Wie stellen Sie sich das vor, wenn man jetzt mal sagen, in die Zukunft schaut? Soll das ein jährlicher Report werden? Wie sieht es mit der Vergleichbarkeit oder dem Erstellen von Zeitreihen innerhalb sagen der folgender Foresight Reports aus, weil ich glaube, in diesem relativ quantitativen Ansatz liegt natürlich eine große Chance, hier Datenzeitreihen zu erzeugen zu bestimmten Themen und wie diese Themen bewertet werden von Politik oder eben von Expertinnen und Experten. Das würde mich interessieren, wie das perspektivisch angedacht ist. Zweite Frage, Sie hatten eben so ein bisschen die Personalsituation angemerkt. Wir versuchen ja schon, Sie hinreichend mit Arbeit zu versorgen. Ich glaube, wir haben ein engagiertes Team an Berichterstatterinnen und Berichterstatter, die Sie eher noch mit mehr Arbeit versorgen wollen. Wir wollen natürlich, wie schon gesagt, das mehr im parlamentarischen Alltag haben. Deswegen die Frage, wie sehen Sie da die Perspektiven von Personalgewinnung und der Arbeitsverteilung? Haben wir 2 Minuten, also das Antwortkontingent mit dabei?
Okay. Genau, Herr Grunwald hat jetzt mal 2 Minuten Zeit zu antworten oder kann natürlich auch an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Bitte schön, Herr Professor Grunwald.
Dankeschön. Ich übernehme gern die Frage zum Personal und auf das Vorsatz wird von meiner Kollegin Michaela Evers-Wölk eingehen. Ganz kurz, wir haben anlässlich des Wechsels 3 Kolleginnen verloren. Das liegt einfach auch daran, dass das alles sehr kurzfristig kam mit der Verlängerungsoption. Ja, und natürlich schaut man sich als junger Mensch dann auch rechtzeitig anderswo um. Wir können nicht die 3 in voller Zahl wieder besetzen aufgrund der Inflation. Es ist einfach, denn bei einem gedeckelten Budget wird die reale verfügbare Summe kleiner. Wir haben aber glücklicherweise jetzt immerhin bereits 1 Stelle neu besetzt. Eine Kollegin wird demnächst beginnen, sodass da auch schon wieder eine leichte Linderung passiert. Generell bleibt aber das Thema, oder es kommt irgendwann wieder auf die Tagesordnung, diese Deckelung bei einer Inflation, die größer 0 ist, führt einfach zu Effekten, die sich über die Jahre bemerkbar machen, um es mal in dieser Allgemeinheit zu sagen.
Können Sie noch was zu den Zeitreihen im Foresight sagen?
Ja, ich habe schon das Mikro ergriffen, Entschuldigung, ich hatte ja noch so ein bisschen zu kämpfen. Genau, also erstmal vielen Dank. Wir, also bei dem Foresight-Ansatz ist es so, dass wir im Moment auch da ein bisschen mit Basisarbeiten tatsächlich beschäftigt sind. Wir haben jetzt in der ersten Runde auch sehr stark quasi wirklich mit Blick auf diese Strukturentwicklung, wir haben da großen Wert drauf gelegt, weil das bei so breiten Themen durchaus herausfordernd ist, sagen wir es mal so. Und ich freue mich, dass uns das dann offensichtlich auch ganz gut gelungen ist. Wir werden jetzt diese Basisarbeiten für weitere Infrastruktursysteme erstmal ausbauen, natürlich in Absprache mit Ihnen, welche Infrastruktursysteme wir jetzt im Weiteren mit dazu nehmen und machen uns dann, denke ich, auch gemeinsam mit Ihnen Gedanken, wie wir das auch sozusagen en jour halten können, das, was wir als Basisarbeit dann erstellt haben. Das ist tatsächlich von den Zeitreihen noch nicht ganz exakt ausdefiniert, weil wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von qualitativen Einschätzungen, weil dieser Foresight-Report oder das, was wir unter Resilienzradar fassen, also diese Betrachtung der Infrastruktursysteme, auch sehr stark partizipativ entwickelt wurde. Und ich glaube, da sind wir auch auf das weitere Miteinander angewiesen, aber wir haben da eine sehr gute Basis und sind aber erst noch ein bisschen auch mit Kernarbeit beschäftigt.
Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf für die CDU-CSU-Fraktion den Berichterstatter Lars Rober.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Professor Grunwald, dass Sie mit Ihrem Team uns heute auch ein Stück Bericht erstatten. Aber letztendlich wollen wir auch in die Zukunft gucken. Ich möchte mich aber in der ersten Runde doch noch mal auf das konzentrieren, was zurückliegt, und da vielleicht auch so 1-2 Fragen in Richtung der Zukunft an Sie stellen. Für mich, der ich ja neu im Bundestag dabei gewesen bin, ist das natürlich erstmal eine völlig neue Welt gewesen, Sie nicht nur kennenzulernen als Team, sondern auch dieses ganze Themenbereich der Technikfolgenabschätzung. Das war das Erste, was ich auch hier nochmal mit ansprechen möchte. Technikfolgenabschätzung, ein sperriger Begriff, der es eigentlich trifft, aber irgendwie nicht so richtig wirksam in die Öffentlichkeit transportiert wird, klingt doch kompliziert. Deswegen bin ich da nach wie vor auch hier in dieser Runde im Ausschuss dabei, dass wir darüber nachdenken sollten, wie wir das vielleicht etwas griffiger, ja, werbetechnischer machen. Da weiß ich, dass Sie darüber nachdenken mit Ihrem Team, aber jetzt machen wir erstmal in dieser Reihenfolge weiter. Ein für mich sehr spannender Termin war der zum E-Voting. Und das ist schon lange her. Aber jetzt liegt der Bericht vor. Und da möchte ich Sie fragen, wie wir das noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen. Wir haben ein Superwahljahr. Es wird überall immer wieder angefragt, das Thema, wann können wir denn jetzt digital wählen? Sie haben da die Risiken und Schwierigkeiten auch aufgezeigt. Aber das wäre also ein wichtiger Punkt für mich, wie wir das in die Öffentlichkeit bekommen, bis hin zur Bundestagswahl. Da wird es dann wieder sehr präsent sein nächstes Jahr, warum wir denn keine digitalen Wahlen machen, wenn wir 25 soweit sind. Da will ich also auch ein bisschen Werbung für den Bericht hier machen. Worum es mir dann ein Stück weit geht, ist wirklich das Thema Vorausschau. Da haben wir auch in den vergangenen Berichten, ich denke nur an Rezyklateinsatz, wie wir da mit Ihnen auch diskutiert haben, gerungen haben, wie wir zur Abnahme kommen, ein Themengebiet. Da würde ich gerne von Ihnen heute ein bisschen mehr für den Gesamtausschuss hören, wie Sie denken, dass wir solche Themen nach vorne bringen können, gemeinsam mit Ihnen, auch mit anderen Fachausschüssen, weil ich schon der Auffassung bin, dass Sie leider nicht selber forschen können. Sie geben uns das Wissen der Forschung wieder, aber es muss deutlicher für die Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und das ist wirklich das zentrale Thema. Wir machen so viel mit Ihnen, interessante Projekte. Es muss wahrnehmbar werden. Das wären die zwei Themenkreise. Jetzt haben Sie auch wieder leider nur zwei Minuten.
Zwei Themen, zwei Minuten. Herr Professor Grunwald.
Dann beginne ich mal ganz schnell mit damit. Wir kennen uns ja mittlerweile ein bisschen, Herr Rover. Technikfolgenabschätzung klingt ja nicht nur kompliziert, es ist auch noch kompliziert. Vielleicht sollten wir mal Science Media Center fragen, wenn die sogar Bakteriophagen irgendwie gut in die Öffentlichkeit gebracht haben. Aber in der Tat, das ist ein laufender Prozess. Zum E-Voting, denke ich, würde Frau Ehrenberg-Silges sprechen, ja? Und dann vielleicht zu der Öffentlichkeit, das machst du. Ja, gut. Zwei Minuten, also minus.
Ja, also ich glaube, wir können generell sagen, dass wir uns Gedanken dazu machen, wie wir unsere Wissenschaftskommunikation verbessern können und das tatsächlich auch mit Blick auf zurückliegende Berichte. Ich kann jetzt vielleicht schon als kleinen Spoiler sagen, dass wir gerade an einem Kurzprofil zur Digitalisierung im Fußball arbeiten, was natürlich hoffentlich zur Europameisterschaft in Deutschland fertig wird. Und natürlich werden wir entsprechend auch dazu kommunizieren, aber jetzt natürlich auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen ist es natürlich ein Kommunikationspunkt, noch mal etwas zu E-Voting zu sagen, obwohl da natürlich auch von unterschiedlichen Gruppen tatsächlich unterschiedliche Interessen vorgebracht werden. Ich glaube, Sie selbst aus den Parteien kennen das zum Teil. Jetzt auch wieder in der SPD-Mitgliederbefragung, die hier in Berlin ansteht, ist auch eine Online-Abstimmung möglich mit dem System von Polias, was Sie ja auch in der CDU bereits eingesetzt hatten zur Wahl des Vorsitzenden während der Corona-Pandemie. Also das bleibt weiterhin Thema. Und wir zusammen mit dem TAP-Team überlegen uns, wann wir geeignete Punkte auch zur Kommunikation dieser Themen finden und haben da auch eine Timeline vorbereitet über das ganze Jahr für unterschiedliche Themen. Ich würde es aber auch gerne noch mal als Anregung mitnehmen, vielleicht noch mal ein größeres Format tatsächlich zu machen zu dem E-Voting-Bericht. Wir finden das weiterhin spannend, verfolgen das auch weiterhin. Und wenn Sie dazu bereit sind oder daran Interesse haben, können wir uns da auch auf jeden Fall etwas überlegen. Danke.
Vielen Dank. Das können wir ja auch dann noch mal in der berichterstattenden Gruppe vertiefen. Und danke, dass Sie die Anregung auch direkt mitnehmen. Ich würde dann jetzt für die Grüne Fraktion Laura Kraft aufrufen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte mich auch erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Arbeit, die Sie machen. Und ich finde es ganz wichtig und toll, dass Sie jetzt hier im Ausschuss sind und Ihre Arbeit auch vorstellen. Und ja, ich schließe mich den Kollegen an, wenn die sagen, dass wir eigentlich TAP noch mehr Raum geben müssten im parlamentarischen Alltag und auch mehr Sichtbarkeit. Und deswegen möchte ich da jetzt auch noch mal ganz explizit für werben. Und man kann sie ja auch einladen, also auch in die Fraktionen oder in Arbeitsgruppen. Und vor allen Dingen jetzt vor der neuen Themenfindungsrunde ist das, glaube ich, noch mal ganz besonders interessant und möchte das dann noch mal allen ans Herz legen. Denn alle Welt redet immer davon, dass man evidenzbasierte Politik betreiben möchte. Und das hier ist ein ganz wichtiges Instrument, wo man auf diese wissenschaftlichen Ressourcen auch zurückgreifen kann, die uns als Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auch wirklich im parlamentarischen Alltag helfen kann bei zukunftsweisenden Fragestellungen von Chancen und Risiken. Wir hatten eine Veranstaltung zu Chancen und Risiken von Wasserstoffpartnerschaften. Das war auch eine ganz großartige Veranstaltung, Werkstattgespräch. Also nur, um das als Beispiel zu nennen. Und Sie haben ja auch Bilder von der EPTA-Konferenz gezeigt. Und ich halte es für besonders wichtig, dass wir uns auch im Bereich Technikfolgenabschätzung mit unseren internationalen Partnerinnen und Partnern noch mal stärker vernetzen und würde da gerne an Sie noch mal das Wort geben, dass Sie vielleicht auch noch mal erklären können, wie haben Sie zum Beispiel das EBTA-Netzwerk auch genutzt, zum Beispiel in Bezug auf generative KI auf dem Bericht. Da hatten Sie in Ihrem Bericht auch darauf hingewiesen, ja, wie das vielleicht auch geholfen hat.
Herr Grunwald zur europäischen und internationalen Vernetzung und KI.
Also wir haben seit etwa 10, 15 Jahren die Kooperation deutlich intensiviert. Zum Beispiel dahingehend, wenn wir neue Projekte beginnen, schauen wir natürlich nach, was die Partner in europäischen Ländern schon oder in Mitgliedsländern der EBTA, um es genauer zu sagen, schon gemacht haben zu dem Thema. Das war natürlich beim ChatGPT noch nicht der Fall, weil da waren wir einfach die Ersten. Aber es hat natürlich Arbeit zur KI gegeben und da konnte man dann teils auch anschließen. Die sind mittlerweile seit einigen Jahren in einem DFG, damals DFG geförderten Fachportal TA Open, dann auch inventarisiert sozusagen und zugänglich. Das heißt auch für die Fachcommunity wichtig, damit dieser Austausch auch wirklich jetzt digital unterstützt läuft. Seit etwa 5 Jahren gibt es dieses Fachportal. Also da hat sich eigentlich, ich meine, ich bin ja lange noch im Geschäft, um es auch die Zeitreihe, Herr Becker, sehen zu können, da hat sich unglaublich viel getan. Und man merkt es auch bei den Konferenzen, dass früher hat man sich so erzählt, was jeder so macht. Und heute kooperiert man und hat einen echten Fachaustausch. Das ist wirklich ein Kulturwandel, der da eingetreten ist. Und wir ziehen unseren Nutzen daraus, wie die anderen, denke ich doch auch.
Weitere Fragen?
Genau. Ja, vielen Dank. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir auch immer versuchen, auch in der Berichterstatterrunde gemeinsam mit Ihnen neue Formate zu arbeiten. Sie haben jetzt Formate schon vorgestellt, die jetzt auch auf den Wandel und die Herausforderungen neuer Technologien und der Zeit irgendwie da Rechnung tragen. ChatGPT ist auch mit der positiven internationalen Resonanz, die wir bekommen haben. Ich glaube, da so ein Leuchtturm auch zu zeigen, dass man auf so neue Fragestellungen sehr agil reagieren kann. Aber mal mit Blick in die Zukunft. Was haben Sie da noch für Ideen oder welche Herausforderungen stellen sich da eigentlich auch, wenn es sich um immer schneller wandelnde neue technologische Fortschritte handelt und Herausforderungen wie jetzt? Naja, KI ist in aller Munde, aber da gibt es natürlich noch mehr.
Ich meine, auch wir sind von ChatGPT überrascht worden. Ja, wir haben keinen privilegierten Blick in die Entwicklerstuben dieser Konzerne, sag ich einmal. Ja, was da läuft, ist unsichtbar für uns. Und ich kann durchaus sagen, mir macht das gelegentlich Sorge, die Technikfolgenabschätzung oder allgemeiner. Ein gutes Beraten und Überlegen braucht Zeit. Ja, wir müssen uns die Zeit nehmen, Dinge zu analysieren, Optionen zu entwickeln, die Kriterien zu bedenken, abzuwägen. Und dann kommt etwas raus, etwas gut Durchdachtes. Bei einer beliebig weitergehenden Beschleunigung wird diese Zeit knapp. Wir merken das jetzt schon. Eine dystopische Befürchtung wäre, dass diese Zeit irgendwann völlig verschwindet. Und dann, ja, was machen Sie dann als Politikerinnen, die halt in der Verantwortung stehen, für dieses Land hier verantwortliche, gut durchdachte Entscheidungen zu treffen, wenn die Sachen so schnell laufen, dass wir quasi immer hinten dran sind und Sie dann auch hinten dran sind? Also das macht mir einfach Sorge. Ich weiß auch nicht, dagegen kann es ja keinen Königsweg geben, weil es gibt ja auch keine Möglichkeit, das zu verlangsamen. Also wir können nur so schnell wie möglich sein und dabei ein Bestmaß an Qualität auch halten, damit das, was dann rauskommt, auch wirklich für Sie eine belastbare Grundlage ist und nicht spekulativ dahergeredet. Das findet man ja leider bei vielen Anbietern im öffentlichen Markt der Meinungen findet man das immer wieder. Schnelle Meinungen gibt es überall. Und es ist natürlich gerade in der Beschleunigung wird die Versuchung immer größer, schnelle Meinungen rauszuposaunen. Aber ich finde ja, dass die ihrem Geschäft nicht gut tun. Das sage ich mal aus meiner Position als Bürger heraus. Ja? Und wir versuchen halt, möglichst nah dran zu bleiben. Mehr können wir nicht tun.
Danke für die AfD-Fraktion, Dr. Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank. Ich möchte ebenfalls meinen Dank an Professor Grunwald und das Team richten für die zuverlässige und hervorragende Arbeit. Ich halte es für besonders wertvoll, dass mit dem TAP eine unparteiische Instanz zur Verfügung steht, um technologische Entwicklungen zu bewerten und die Risiken und Nebenwirkungen einzuschätzen. Wir wissen ja, dass die Bewertung technologischer Entwicklungen parteipolitisch oft äußerst umstritten ist. Und deswegen ist diese Arbeit besonders wichtig. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht auf die ausführlichen Langberichte verzichten, auch wenn manchmal natürlich der Wunsch nach schnellerer Information verständlich ist. Sie haben ja ebenfalls gerade auch wieder erwähnt, dass Sie den Erfolg gewissermaßen an Klickzahlen oder Abrufzahlen oder danach, wie oft die Berichte in den Medien zitiert werden, beurteilen. Aber es geht ja eigentlich darum, welchen Einfluss auf die Politik oder auf politische Entscheidungen haben die Arbeit des TAP. Sehen Sie eine Möglichkeit, über Klickzahlen hinaus noch anders zu bewerten, ob diese Berichte einen Einfluss auf die Politik oder auf politische Entscheidungsträger haben?
Herr Professor Grunwald.
Vielen Dank, Herr Kaufmann. Das ist eine Frage, die das TAP und auch andere politikberatende Einrichtungen ständig begleitet. Klickzahlen sind ein Indikator unter mehreren, ist mehr ein Indikator für eine öffentliche Wahrnehmung und nicht für die sozusagen politische Ernst, das politische Ernstnehmen von Berichten. Das, zweimal hat der Ausschuss das TAP dahingehend evaluiert, 2002 und 2012 war es, glaube ich. Und das Ergebnis war, dass die Wirkung messbar ist, sie ist nachvollziehbar. Man kann die Spuren der Berichte verfolgen in Beschlussvorlagen, Teil in Positionspapiere, teilweise noch nach vielen Jahren. Also es war frappierend vor etwa, ich weiß nicht mehr genau, 5 oder 6 Jahren, da gab es mal eine kurze Diskussion zur Kernfusion. Da fand man wieder Hinweise auf unseren alten Kernfusionsbericht von 2002. Also man muss aber diese Spuren auch ein bisschen suchen. Denn TAP-Berichte, die sind ja Eigentum dann des Deutschen Bundestages, die muss man nicht zitieren, sondern man kann einfach auch was rausnehmen. Und das heißt, da muss man wirklich gezielt nachsuchen. Es gibt die großen Erfolgsgeschichten, die kennen Sie, von der Blackout-Studie über die Bilanz der Sommerzeit und früher die Nanotechnologie. Das sind die Geschichten, die ich gerne in Vorträgen auch erzähle, weil das wirklich deutlicher Impact ist. Es gibt aber viele kleine Impacts und die sind nachweisbar, aber es kostet Mühe. Und es ist mehr das Nachforschen von Spuren und weniger das Erheben von Zahlen. Ja, deswegen ist Impact-Messung hier immer etwas Qualitatives auch. Ist ein schwieriges Geschäft, aber eine berechtigte Frage.
Weitere Nachfragen aus der AfD?
Ja, noch eine Frage. Wir wissen ja, dass auch die Bundesregierung Foresight-Untersuchungen durchführt, und zwar unter dem Namen Strategische Vorausschau. Der Name gefällt mir eigentlich sogar besser. Können Sie einschätzen, inwieweit sich das überschneidet oder auch gleiche Ergebnisse liefert oder vielleicht auch ganz unterschiedliche Ergebnisse? Ist Ihnen da etwas bekannt?
Herr Grunwald.
Danke. Ich war in der vergangenen Legislatur bis 2002 Co-Vorsitzender des sogenannten Zukunftskreises des Ministeriums, des BMBF, und war dort auch in einer Beratungsrolle für die strategische Vorausschau tätig mit diesem Zukunftskreis eben. Und danach habe ich keinen Überlapp gesehen, sondern es sind wirklich auch unterschiedliche Zielvorstellungen einfach, weil das BMBF natürlich auch schaut, die eigene Förderagenda entsprechend zu bereichern durch strategische Vorausschau, auch durch partizipative Elemente in dieser strategischen Vorausschau. Also da ist einfach dann sozusagen, wenn ich das so sagen darf, Herr Brandenburg, es stehen natürlich die Ziele des Hauses im Hintergrund oder auch im Vordergrund, während hier ja wir für den ganzen Deutschen Bundestag arbeiten. Und das heißt, wenn der Bauausschuss einen Themenwunsch anmeldet oder ein Thema aus dem Gesundheitsbereich oder ganz woanders herkommt, dann wären ja andere Ressorts sozusagen betroffen. Also da ist einfach eine andere Zielrichtung dahinter.
Okay, vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die FDP-Fraktion Dr. Stefan Seiter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von unserer Fraktion aus herzlichen Dank für die hervorragende Arbeit vom TAP, weil wir denken, das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit hier im Deutschen Bundestag, den Sie erbringen, denn Sie bereiten uns letztendlich vor auf die Herausforderungen, die in der Politik vor uns stehen. Und auch wenn die Technikfolgenabschätzung an sich ein sperriger Begriff ist, der natürlich nicht auf jede Kachel in Facebook oder sonst irgendwo oder Instagram passt, ist es trotzdem wichtig, dass es diesen Begriff gibt, weil er sagt uns, um was es geht. Es geht darum, um die Abschätzung, welche Folgen hat eine neue Technologie oder neue Techniken. Und ich denke, das ist sehr wichtig für die Vorbereitung von politischen Entscheidungen. Weil letztendlich ist es ja an uns hier im Deutschen Bundestag, das Wissen, das sie für uns generieren, das sie uns zur Verfügung stellen, einzusetzen, Schlussfolgerungen zu ziehen und dann politisch gestaltend aktiv zu werden, regulierend wie auch immer. Jede Fraktion kommt da zu anderen Schlüssen unter Umständen. Aber es ist wichtig, dass wir auf einer evidenzbasierten Vorgehensweise unsere Entscheidungen letztendlich begründen. Und deswegen auch von meiner Seite aus da ganz herzlichen Dank. Und Sie wissen, ich bin ein Fan vom Thema. Das ist bei uns in Baden-Württemberg auch schon lange immer ein Thema gewesen, hat dann ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber ich finde es wichtig, dass wir zusammen als Bundestag mit Ihnen dieses Thema wieder stärker auch in die Öffentlichkeit bringen, weil Sie haben es schon angesprochen, Herr Grunwald, es geht alles schneller. Es überfordert vielleicht auch manchmal die Menschen und deswegen brauchen sie auch Informationen darüber. Man kann darüber diskutieren, ob es eine Bring- und eine Hohlschuld letztendlich gibt, aber es ist wichtig, dass auf jeden Fall ein Angebot besteht an Wissen, an Studien in verschiedenen Formen. Und dass die heutige Zeit sicher geprägt ist durch Begriffe wie Agilität, wie kurze Darstellungen etc., das ist auch klar, aber wahrscheinlich macht es am Ende des Tages der Mix aus, dass wir die langen Berichte haben, die ich ehrlich persönlich auch nicht gern missen möchte, aber dass wir eben eine kürzere, schnellere Formate brauchen, damit wir insbesondere diejenigen, die vielleicht mit am Anfang weniger Aufmerksamkeit an Themen rangehen, sich letztendlich damit auseinandersetzen. Und jetzt haben Sie gerade eben in der Vorstellung, Herr Grunwald, etwas angesprochen, auf das ich eigentlich eine andere Frage, ich hatte eigentlich eine andere Frage vorbereitet, aber dass sie mich auf eine Frage gebracht hat. Sie haben gesagt, wir können nicht in die Labore der Entwickler in Unternehmen schauen. Und da wäre meine Frage, sehen Sie da eine Möglichkeit unter Umständen, Unternehmen stärker zu beteiligen im, ich sage mal, Findungsprozess, im Wissensgenerierungsprozess über neue Techniken, sodass man so ein bisschen zumindest mal über die Schulter schauen kann, zumindest Unternehmen womöglich beteiligen könnte. Dankeschön.
Herr Grunwald.
Vielen Dank. Zum Thema Baden-Württemberg eine persönliche Meinung. Die Akademie für Technikfolgenabschätzung, die war in den 90er Jahren die größte Einrichtung dieser Art in Deutschland. Und meine Diagnose ist, die kam zu früh. Baden-Württemberg war zu früh dran, also was ja eigentlich ein Lob ist. Die Wirtschaft, die Industrie, die Unternehmen. Das ist eine Idee, Herr Seiter, die ist attraktiv, aber schwer umsetzbar. Warum? Weil bei den großen Entwicklungen der Digitalisierung, die ich hier mal als Beispiel nehme, ist der Wettbewerb global. Und das heißt, die Privatheit des Wissens in einem Unternehmen, die ist so viel wert, dass da die Bereitschaft, Auskunft zu geben, nicht groß ist. Das ist meine Erfahrung. Dazu kommt ja auch noch, dass in anderen Teilen der Welt, in China und auch in den USA, die Freiheit, also gerade in den USA, die Freiheit der Unternehmen so groß ist, dass einzelne, meistens sind es ja Männer dann riesige Entscheidungen treffen können. Und wir haben ja auch Entscheidungen gesehen, die von heute auf morgen auf einmal aus Twitter, X und mit anderen, dauernd wurde was geändert, gemacht haben. Ich meine, das sind Dinge, die kann man ja auch nicht strategisch vorausschauen. Also hier sind wirklich einer guten Idee, stehen hier ernsthafte Hemmnisse gegenüber. Und ich wäre gerne bereit, ich meine, gerade Sie können vielleicht Türen öffnen, die ich nicht öffnen kann, mich an solchen Prozessen hier zu beteiligen im deutschen Rahmen. Aber ich bin da nicht so optimistisch.
Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf für die Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Ja, danke. Ist fast ein Konglomerat aus verschiedenen Aspekten oder Fragen, die die Kollegen schon gestellt haben. Also diese Problematik Zeitfaktor, Orientierungswissen, Komplexität der Prozesse. Also gibt für mich immer so drei Institutionen, Bundesverfassungsgericht, mündliche Verhandlungen, Ethikrat und das TAP, die sich dadurch auszeichnen, dass sie öffentlich denken und dass sie dialogisch denken. Und das ist eine Qualität, von der ich glaube, die sollten wir uns auf keinen Fall wegnehmen lassen. Deshalb auf der einen Seite neige ich auch dazu, klar, manchmal braucht man dieses Orientierungswissen auch durch Kurzprofile, auch manchmal, um einen Autoritätsbeweis nutzen zu können aus der Wissenschaft heraus, was die Wissenschaftlichkeit anbetrifft. Aber damit läuft einher die Gefahr, Hypes aufzusitzen. Also wenn ich mal die letzte, vorletzte Koalitionsvereinbarung zum Thema Blockchain nehme, selbst Nanotechnologie bei allen Entwicklungen, die es dort gegeben hat, war in der Zeit ein Hype. Und das verknüpfte sich dann sofort mit diversen Lobbyverbänden und entsprechenden Akteuren. Deshalb habe ich da eher Bedenken zu dem, was Herr Seiter gerade gesagt hat. Mir ist wichtig nochmal, klar, das heißt Technikfolgeabschätzung. Erleben Sie bei Ihren Szenarien, die Sie für die technisch-technologische Entwicklung konzipieren oder untersuchen, auch mehr und mehr, dass Sie an Grenzen stoßen der Bewertung, wenn Sie nicht diesen technischen Blick weiten, wenn Sie nicht einbinden, wo lagert sich denn diese technisch-technologische Entwicklung ein und was muss hier sozusagen darüber hinausgehend auch Aufgabe und Pflicht der Politik sein? Also das ist, geht ja eigentlich über Ihren bisherigen Auftrag hinaus. Wie erleben Sie das in Ihren Gutachten?
Ja, vielen Dank, Frau Sitte. Ich sage mal so, zu meinem Blick auf Technikfolgenabschätzung gehört der Satz, Technikfolgen sind nicht Folgen der Technik, sondern Folgen davon, dass Technik in menschlichen, sozialen, ökonomischen Kontexten genutzt wird und dann etwas sich ergibt für Kulturen, für menschliches Verhalten, für Lifestyle, für die Umwelt und so weiter. Und dieser Zusammenhang zwischen dem Technischen und dem Sozialen, der hat sich in der Tat weiter noch verstärkt. Also man muss nur einmal auf die KI-Diskussion der letzten Jahre zu schauen. Wir hatten im Ethikrat hier eine große Studie zur künstlichen Intelligenz. Und eines der, sagen wir mal, trivialen, aber weitreichenden Ergebnisse war, man kann keine Pauschalurteile fällen. Man muss wirklich immer sehr genau anschauen, in welchem Kontext KI auf welche Weise eingesetzt wird. Da hängen Menschen dran, da hängen Wirtschaftsstrukturen dran, da hängen vielleicht Bildungssysteme dran, da hängen Regulierungen dran, da hängen vielleicht ganz andere Bereiche sozusagen im Recht daran, sodass wir, wenn wir halt auf einzelne Geschichten schauen, immer gleich mit diesen großen anderen Bereichen auch konfrontiert sind und uns damit befassen müssen. Das macht das Leben in der Technikfolgenabschätzung noch interessanter, aber nicht einfacher.
Ja. Weitere Fragen?
Ja, dann kann ich direkt daran fortsetzen. Also es ist ja oftmals so, dass Lösungen auf eine individuelle Ebene transformiert werden, aber mit Ihrem Verweis beispielsweise auf KI und dem Umstand, dass wir dort Tech-Giganten auf globaler Akteursebene haben, werden uns ja auch politische Entscheidungsräume genommen. Und diese Bedenken nicht gleichzeitig diffamieren zu lassen als Verbotsdebatte und so weiter, macht nochmal nach meinem Empfinden eine neue Qualität aus für politische Souveränität, sowohl national als auch beispielsweise auf europäischer Ebene. Da ist vorhin schon verwiesen worden auf die EPTA. Wie weit sind Sie da im Dialog mit den Kollegen in den anderen Ländern?
Herr Grunwald.
Also diese geopolitische Situation, die spielt immer eine Hintergrundrolle. Die ist natürlich immer da, ja, das ist gar keine Frage. Aber sie wird in der Regel nicht zum eigenständigen Thema gemacht, sondern sie begleitet die Themen, die wir bearbeiten. In Bezug auf KI und Digitalisierung kann ich nur sagen, dass ich mir wünsche, als auch aus der TA heraus, aber auch als Bürger, dass unsere Politik und die europäische Politik sozusagen durchaus da selbstbewusster auch diesen Konzernen gegenüber auftritt. Zum Glück sind ja in den letzten Jahren Schritte gemacht worden. Also erste Schritte, dass irgendwie diese Konzerne auch verstehen müssen, die sind willkommen mit ihren Produkten und Dienstleistungsangeboten bei uns. Wir nutzen die gerne. Aber die dürfen auch dadurch Geld bei uns verdienen. Aber sie müssen sich an unsere Regeln hier halten. Und das durchzusetzen, denke ich, da ist noch nicht sozusagen das Beste erreicht. Da würde ich mir auch, wenn ich das mal zurückspielen darf, von Ihnen vom Deutschen Bundestag auch Anstöße mir wünschen als Bürger.
Für die Gruppe BSW, Ali Al-Dailami.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde mich sehr kurz halten, weil meine drei Fragen bereits gestellt worden sind. Gleichwohl will ich schon sagen, ich bin neu hier im Ausschuss. Ich habe Ihrem Vortrag sehr aufmerksam zugehört und will schon trotzdem die Chance nutzen, unsere Haltung als BSW auch etwas deutlich zu machen. Und da bin ich tatsächlich beim Professor Dr. Seiter von der FDP. Ich schließe mich vollkommen an, was die Wichtigkeit Ihrer Arbeit angeht, aber auch was die Herausforderungen angeht, die uns bevorstehen im Rahmen der neuen Technologien. Und da glaube ich schon, und wir sind hier alle Menschen, die wir hier sitzen, mit verschiedenen Themen, die wir behandeln. Ich kann es auch für mich sagen, wir sind dringend darauf angewiesen, gerade was neue Technologien angeht und die damit einhergehenden Herausforderungen, Stichwort KI, mit Risiken und Chancen, die natürlich da sind. Sie haben ja auch erwähnt, welche Parameter für Technik und Technologiefolgeabschätzung stehen. Und dementsprechend kann ich sagen, wir danken für Ihre Arbeit. Wir unterstützen Sie weiterhin und glauben auch, dass sie Bestand haben muss und die Finanzierung für Ihre Arbeit auch dementsprechend gestellt werden muss und auch gewährleistet sein muss. Und deshalb für uns als BSW danke für Ihre Arbeit. Auch wir sind darauf angewiesen, um später Entscheidungen zu treffen, die wir dann für die Menschen da draußen auch irgendwie rechtfertigen und kommunizieren müssen. Deshalb danke.
Ja, danke auch. Und dann kommen wir jetzt zur nachfragenden Runde. Und die eröffnet für die SPD-Fraktion Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will das auch noch mal sagen, dass ich in dem Vortrag, den Sie gemacht haben und auch schon eigentlich in der letzten Wahlperiode ja den unbedingten Willen gesehen habe, sich auch immer neu anzupassen und neue Formate zu entwickeln und auch die Relevanz zu erhöhen. Und möchte mich dafür ausdrücklich bedanken, weil das ja auch den Wert des TAP für unsere Arbeit im Bundestag ausmacht. Sie haben gesagt, wir müssen überlegen, wie wir auch Berichte bekannter machen. Und das hat ja was auch mit deren Relevanz für die politische Diskussion zu tun. Jetzt ist hier schon deutlich geworden, dass wir nicht nur sozusagen auf Tagesaktualität antworten wollen, sondern dass wir auch langfristige Trends betrachten wollen. Und ich kann mich auch erinnern, dass es immer Berichte gegeben hat, nicht nur jetzt die Kurzstellungnahme zu ChatGPT, sondern auch davor, die eine große Relevanz hatten, Stromausfall, Pflege in der Robotik in der Pflege und so weiter. Jetzt benennen wir gerade auch wieder Themen. Und ich wollte Sie fragen, welche Hinweise Sie da vielleicht für uns auch haben, welche Balance wir da auch einhalten können. Zum einen zu sagen, wir wollen langfristige Trends und grundsätzliche Aussagen haben, auf der anderen Seite auch, sag ich mal, kurzfristig auftretende Phänomene bearbeiten. Müssen wir dann vielleicht ein bisschen mehr Luft einplanen? Wie können wir das gewährleisten, dass wir bei der Themenplanung schon mitdenken, welche Relevanz das auch später für die Arbeit im Bundestag hat? Wie gesagt, die Frage von Luft und so weiter.
Herr Grunwald.
Vielen Dank. Ich fange mal an und vielleicht wirst du, Arnold, da weitermachen. Ich meine, es ist natürlich, ich kann ja schlecht Ihnen sagen, ja, das ist ja dann eher Ihre Aufgabe, politische Relevanz zu beurteilen. Ich würde nur sagen, aus der Erfahrung heraus, ein gewisser Typ von Thema hat sich nicht als besonders fruchtbringend erwiesen, nämlich Themen, über die eh schon alle reden. Dann sind wir einfach hauptsächlich damit beschäftigt, das zu rezipieren, was andere schon tun, und dauernd erscheinen neue Dinge. Da muss man nachhalten. Es ist sehr schwer, dann eigene Ideen zu entfalten und noch schwerer, überhaupt wahrgenommen zu werden, weil alle schon irgendwie dazu etwas gesagt haben. Wir bieten ja jetzt an, seit Jahren mit dem Horizon Scanning und der Vorausschau auch Themen, Optionen, ja, Ihnen zur Verfügung zu stellen, über die vielleicht noch keiner spricht. Wie relevant die sind, dafür können wir ein paar Indizien liefern. Aber letztlich ist dann natürlich Ihre Einschätzung auch gefragt.
Ja, vielleicht noch kurz als Ergänzung.
Herr Sauter ergänzt.
Entschuldigung. Dass wir genau in der Weiterentwicklung eigentlich sozusagen dieses Feld irgendwie gestärkt haben. Wir haben auf der einen Seite eben über das Horizon Scanning sozusagen die Einzelthemen. Wir haben aber jetzt mit diesem Foresight-Prozess gibt es eben einen systematischeren Blick auf bestimmte Bereiche, wo dann auch zum einen grundsätzliche Entwicklungen angeschaut werden, aber auch sozusagen einzelne Emerging Issues. Und ich denke, das Angebot, das wir Themen beibringen, ist auf Ihren Wunsch hin gestärkt worden. Ich denke, dass in der Themenfindungsrunde jetzt, da wird sozusagen die Frage der aktuellen politischen Relevanz vielleicht noch eine größere Rolle spielen. Und dafür ist dann eben auch dieser Prozess in der Berichterstattergruppe zur Vorsortierung und auch eventuell jetzt auch eine stärkere Rückspielung an die vorschlagenden Ausschüsse enorm wichtig, damit wir dann eben gemeinsam mit Ihnen die richtigen Prioritäten setzen können.
Dankeschön. Thomas Jatzombek für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, Herr Professor Grunwald, erstmal darf ich mich sehr bedanken dafür, dass Sie nicht nur hier heute im Ausschuss sind, sondern für die ganze Arbeit. Und ich glaube erstmal auch, es ist wirklich positiv, wie wir das gesamte Thema weiterentwickelt haben. Und die zeitnäheren und kompakteren Studien, das ganze Thema der Wissenschaftskommunikation ist etwas, worauf wir ja auch ein Stück weit hingearbeitet haben, dass wir mit Ihnen da auch einen guten Partner gefunden haben. Das neue Ausschreibungskonzept, das finde ich ausgesprochen positiv. Ich würde vielleicht doch noch mal fragen wollen, ob Sie eine Messung darüber haben am Ende, wie die Dinge, die Sie machen, ankommen, auch gerade was jetzt soziale Medien betrifft, weil ich glaube, da brauchen wir ja auch eine Wahrnehmung, die es da gibt. Und ich würde vielleicht auch noch mal in die Frage reinbohren wollen, weil Sie vorhin gesagt haben, bei ChatGPT waren Sie selber auch etwas überrascht, vielleicht wie Sie den weiteren Pfad sehen bei dem Thema KI.
Herr Grunwald.
Danke. Ich sage was zum zweiten Teil und Arnold, du vielleicht zum ersten. Weiterer Pfad. KI ist jetzt seit etwa 6 oder 8 Jahren irgendwie im Hype, um nochmal ein Wort zu verwenden, was ja von Frau Sitte auch kam. Und bevor ChatGPT da war, war in der KI-Community die große Sorge, dass es zu Ende geht mit dem Hype. Also ChatGPT kam gerade rechtzeitig, um den Hype zu retten. Man wird jetzt den Ausbauen dieses ChatGPT, und das läuft ja auch, ist ja fantastisch, einfach technisch, was da geht mit Large Language Models. Man wird vielleicht auch dann Wissensquellen anflanschen können, sodass man diese Halluzinationen etwa endlich wegbekommt, die ja das echte ChatGPT immer mal so hat. Also da geht sicher einiges weiter. Und ich meine, die Integration in die Bildungswelt, da war es zwar auch schon Thema unserer Kurzstudie, das ist eigentlich das ganz große Thema, wie man einen guten Nutzen aus diesen Möglichkeiten ziehen kann, ohne jetzt, sagen wir mal, unser Bildungssystem in den Grundfesten zu erschüttern oder gar zu gefährden. Ich glaube, das ist so für die nächsten 1, 2, 3 Jahre ein ganz, ganz großes Thema. Und da ist dann sicher auch gut, dass die Bildung eben auch hier ihren Platz in diesem Ausschuss hat. Ansonsten, der Zug fährt auf ganz vielen Gleisen und das ist zu viel für eine kleine Antwort.
Geht das noch? Ergänzung durch Herrn Sauter.
Ja, zu der Messung. Da müssten wir natürlich eigentlich die Kollegen, die mit der Öffentlichkeitsarbeit noch intensiver befasst sind, befragen. Ich will es ganz offen sagen, das ist eine unserer vielleicht der größten Baustellen. Als operativer Leiter, der zuständig ist für all die Aktivitäten, ist mir das klar. Da müssen wir in diesem Jahr, da haben wir noch die meisten Freiheitsgrade, auch wie wir wirklich die Social-Media-Aktivitäten entwickeln wollen, weil wir müssen sehen, die dann letztendlich begrenzten Kapazitäten dann auch effektiv einzusetzen. Und dafür müssen wir natürlich tatsächlich schauen, wo erreichen wir eine große Reaktion. Wir waren tatsächlich froh, dass es diese relativ klare Kooperation mit dem Science Media Center, dass sie so gut funktioniert. Das ist nicht Social Media, aber es ist natürlich irgendwie doch eine große Öffentlichkeit, auch gerade in dem Wissenschaftsbereich und in dem wissenschaftsnahen Bereich. Also wir sind dran.
Okay, vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Laura Kraft.
Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben ja gerade gesagt, das ist noch so eine Baustelle und mit der befassen wir uns ja auch in der TAP-Berichterstatterrunde. Und ich glaube, das ist auch nichts, was man von heute auf morgen gut lösen kann. Und es gibt ja schon einige Schritte und auch Fortschritte, die wir da auch schon sehen. Und vielleicht können Sie dazu noch kurz das sagen oder vielleicht auch, welche Rolle da auch wirklich die Kooperation mit dem Science Media Center spielt. Und wir sprechen natürlich jetzt auch gerade aktuell noch mal sehr verstärkt über Wissenschaftskommunikation. Und wir haben ja auch unsere Lehren aus der Pandemie gezogen. Und ich glaube, TAP kann da einen guten Beitrag zu leisten. Und vielleicht können Sie da noch mit Hinblick auf die Zukunft noch ein bisschen erläutern, was Ihre Arbeit da betrifft.
Herr Sauter.
Ja, ich würde dazu fast gern die Gelegenheit ergreifen und nochmal auf den Fawcett Report und dessen andere Aufbereitung jetzt auch als online basiert als Microsite hinweisen und auch die Vorschläge und unser gemeinsames Vorhaben im Grunde auch mit dem Berichterstatterkreis, da eine vielleicht noch neue Form der Informationsveranstaltung auch hier für diesen Ausschuss speziell und eventuell auch für weitere Ausschüsse zu entwickeln und zu implementieren. Und dass wir uns da wirklich auch, denke ich, überlegen sollten, ob wir nicht eine online-basierte Variante auch, also dass wir irgendwie nicht unbedingt das versuchen, oder es wird so schwierig sein, das in die Ausschusssitzungszeiten hineinzubekommen, aber dass wir zusätzlich Informationsangebote einfach für speziell die Abgeordneten dieses Ausschusses, aber auch andere Ausschüsse anzubieten. Also ich glaube, dass dieser Wunsch besteht seit einiger Zeit. Und auch da müssen wir natürlich immer gucken, wie wir das zusammenbekommen. Zum Science Media Center, da vielleicht noch die ergänzende Bemerkung. Für die Kooperation mit den dortigen Kollegen eignen sich natürlich auch nur bestimmte Berichte. Das müssen eben die wirklich die ausführlichen, tiefergehenden, die auch einen, ja, die auch wirklich der wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Weil, denn der Vorgang ist ja so, dass dort vom Science Media Center Fachexpertinnen eingeladen werden, unsere Berichte zu kommentieren, durchaus selber auch ihre eigene Position einzubringen, aber eben wirklich zu schauen, hat das Hand und Fuß und was ist daran neu. Und da sind wir natürlich, das geht nicht für jeden Bericht, aber bei jetzt im Bereich Bakteriophagen auch Sustainable Cooling und jetzt Rezyklate hat das schon relativ gut funktioniert und ist für uns schon eine Art Modell.
Dankeschön, Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und der Hinweis von Herrn Grunwald im Hinblick auf die Wettbewerbssituation bei den Tech-Giganten ist ein gutes Beispiel. Dafür hätte man wahrscheinlich vor 20 Jahren etwas mehr auf die Technikfolgenabschätzung gehört. Dann hätte man gesehen, welche Marktstrukturen da letztendlich entstehen, weil die sind fast offensichtlich in so einer Welt mit steigenden Skalenerträgen. Da möchte ich jetzt aber gar nicht drauf hin, sondern die restliche Zeit nutzen für die Frage nochmal nach der Internationalität. Wir kennen die EPTA-Konferenzen, da ist auch die Zahl der Teilnehmer hat zugenommen. Gibt es da irgendwelche Ansätze, den Kreis auszudehnen? Also es können ja auch nicht europäische Länder letztendlich sein. Und wie schätzen Sie da die Entwicklung ein, ob die Technikfolgenabschätzung auch international eine Relevanz hat in verschiedenen Ländern?
Danke sehr. Danke sehr. Zweiteilige Antwort. Also die EPTA ist parlamentarisch und sogar dort, obwohl es das E für Europa im Namen hat, sind Länder wie die USA, Chile, Mexiko, Argentinien, Südkorea etwa Mitglieder. Also das ist schon durchaus das europäische Modell, um es mal so zu sagen, wir haben die ja nicht aktiv akquiriert, sondern die haben sich bei uns gemeldet. Das europäische Modell ist international sichtbar. Es ist parlamentarisch. Die Technikfolgenabschätzung geht natürlich über das Parlamentarische hinaus. Sie hat eine akademische Seite, sie hat eben auch viele andere Beratungsrichtungen, unter anderem auch die direkte Kooperation mit Ingenieuren, mit Technikern, mit Informatikern, um eben gute Technologien zu entwickeln. Und dafür gibt es eine große TA-Community weltweit. Also ich war gerade an der Arizona State University, die ist in den USA unser intensivster Partner dafür, in Europa die Technische Universität in Delft, wo sehr viel Wert auf Value-Sensitive Design für neue Technologien gelegt wird. Wir haben vor ein paar Jahren, kurz vor der Pandemie, Global TA Network gegründet. Das hat im Moment Mitgliedsinstitutionen aus 27 Ländern, also Schlagseite globaler Norden, das ist halt noch so. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen abgeliefert an den Verein Edward Elgar Publishing das erste internationale Handbuch der Technikfolgenabschätzung, wo auch zum Beispiel Afrika vertreten ist, Indien und so weiter. Also es ist wirklich eine globale Community mittlerweile da, die einen lebhaften fachlichen Austausch vor allen Dingen über Methodenfragen auch führt.
Dankeschön. Michael Kaufmann, AfD-Fraktion.
Gut, danke. Ich möchte gleich mal weiter an die Frage von Kollegen Seiter anschließen. Wir haben ja gesehen, dass in größten Teilen Europas auch Technikfolgenabschätzung betrieben wird, international auch. Sehen Sie dann eine Möglichkeit, das noch stärker auch hier bei uns bekannt zu machen? Man muss ja erstens nicht immer das Rad neu erfinden. Also manche Berichte überschneiden sich auch. Und außerdem werden in anderen Ländern auch Themen aufgegriffen, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Also da gäbe es doch eigentlich gute Möglichkeiten, auch auf Ergebnisse anderer zuzugreifen. Welche Möglichkeiten sehen Sie da?
Herr Grunwald.
Also das läuft schon im parlamentarischen Bereich über diese eben einmal erwähnte Plattform, das Portal TA Open eigentlich schon relativ gut. Es gibt eine Barriere, weil nach wie vor, und das ist bei uns hier ja nicht anders, die länderbezogenen parlamentarischen Studien in der Regel in der eigenen Sprache verfasst sind. Und mit Finnisch haben wir halt Probleme. und andere haben mit Deutsch Probleme. Das ist eine gewisse Grenze. Es gibt mittlerweile aber überall so sowas wie englische Zusammenfassungen, dass man also zumindest dann, sagen wir mal, die Kolleginnen auch anrufen kann und mal nachfragen oder so. Was man schon feststellen kann bei den Themen, ja, würde ich sagen, da lohnt sich der Blick. Die Themen werden dann aber auch durchaus sehr unterschiedlich behandelt. Also KI im Bildungsbereich ist vielleicht bei uns ganz was anderes als KI im Bildungsbereich der United States. Das ist schon interessant zu sehen, wie doch die kulturelle Prägung einer Gesellschaft mit den Traditionen, mit der Historie, mit den Governance-Formen, die eine Gesellschaft entwickelt hat, wie die auch den Blick auf Technik beeinflusst. Das ist schon sehr divers und auch sehr, sehr reichhaltig eigentlich. Aber auch daraus kann man natürlich lernen. Ich sage mal kurz, das ist ein Prozess, Herr Kaufmann, der gut, der auf gutem Wege ist, der aber sein Ziel noch nicht erreicht hat. Wir sind weiter dran.
Okay, danke. Ich habe noch Nachfragen gemeldet bekommen von Holger Becker, Lars Rober und Petra Sitte. Und dann schließe ich die Runde. Holger Becker für die SPD-Fraktion.
Eine wie so oft sehr einfach klingende Frage, die aber wahrscheinlich tatsächlich so trivial nicht ist. Welchen Wunsch außer mehr Geld hätten Sie denn noch an uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier, um Ihre Arbeit zu verbessern?
Also vielen Dank, dass Sie außerhalb des Geldes nachfragen. Ich weiß, dass Sie schon dran sind, aber die Aufmerksamkeit für unsere Angebote und Möglichkeiten im Bundestag weiter zu verbreiten, das ist ein Daueranliegen, was wir haben. Und da sehen wir auch immer Erfolge, also mit dem Bauen und Wohnen beispielsweise vor einiger Zeit. Das war eine gute Geschichte. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, auch da sind wir vielleicht auf gutem Wege, aber das Ziel ist noch längst nicht erreicht. Ich weiß, dass Ihr Zeitbudget und das Zeitbudget des gesamten Deutschen Bundestages immer extrem beschränkt ist und durch viele andere, gerade auch tagesaktuelle Dinge, sehr beansprucht wird. Das, was wir anbieten können, ist in der Regel nicht tagesaktuell. Das hat immer einen Nachteil in einer Welt, die sehr stark auf Tagesaktualität aus ist. Da kann ich Sie nur bitten, da eben nicht müde zu werden und immer weiter dieses, unsere Möglichkeiten auch zu verbreiten.
Weitere Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann Lars Rober für die Unionsfraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Professor Grunwald, Sie sind jetzt der Kopf des TAP. Und ich will noch mal in diese Wissenschaftskommunikation hinein. Es gibt Kollegen aus der Wissenschaft, die natürlich auch populärwissenschaftlich in den Medien völlig präsent sind. Vielleicht müssen wir mal über eine digitale Figur, die dann auch mit bestehenden Personen Ähnlichkeit haben kann, nachdenken. Ich will damit ein bisschen hinaus. Ich verstehe jeden, der aus der Wissenschaft kommt, der sagt, ich kann nicht so groß die Linien zeichnen, wie das die Kollegen im Fernsehen machen, weil ich will auch meine Seriosität nicht verlieren. Aber wir müssen an die Leute ran, die die Arbeit von Ihnen ja auch konsumieren sollen. Deswegen möchte ich da nochmal hin. Herr Dr. Sauter ist vorhin in der ersten Runde nicht dazugekommen, kurz zu antworten. Aber vielleicht ist das ja eine Idee, in Zeiten von KI auch mit einer digitalen Figur zu arbeiten in den sozialen Medien, um es an junge Leute rüberzubekommen. Und dann der letzte Punkt, und dann sind die Minuten schon fast wieder rum. Sie sind vor vielen Jahren eingestiegen in die Technikfolgenabschätzung. Wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, wo sehen Sie sie in 5 Jahren?
Herr Sauter.
Jetzt muss ich darüber sinnieren, ob mein Chef ein Avatar haben möchte. Nein, das ist ein spannender Vorschlag, Herr Rover. Ich würde fast sagen, es zeigt mir, dass wir wirklich, also wir sammeln. Also wir sind noch im Prozess des Sammelns und des wirklich Überlegens, wo wir da Schwerpunkte setzen können. Also wofür wir zum Beispiel Bewegtbilder, wo sie wirklich für unsere Kommunikation etwas bringen können. Und ja, es ist uns schon auch bewusst, dass natürlich Personen sind ein ganz starker Träger von Information und Kommunikation und für die Verbreitung. Ja, also das wird, würde ich sagen, einfließen in unsere weiteren Überlegungen. Und ich möchte eben nochmal stark machen, diese Informationsveranstaltung vielleicht, die wir dann gemeinsam machen können, einfach nochmal, um zu zeigen, dass dieses ganze Unternehmen TA beim Deutschen Bundestag ist eine gemeinsame Unternehmung von Ihnen und uns.
Okay. Herr Rover, als Herr Grunwald, als ich begonnen habe vor fast 30 Jahren, über 30 Jahren schon, also 20 Jahre im TAP dann, war die Technikfolgenabschätzung ein kleines rotes Pflänzchen. Es sind ja auch Einrichtungen geschlossen worden. Die Akademie in Stuttgart wurde schon erwähnt. Heute, glaube ich, sind wir nicht mehr klein und bedroht, sondern nachgefragt. Man könnte sagen, bedauerlicherweise nachgefragt, denn es gibt viele Probleme, auf die wir ja auch mithelfen sollen, eine Antwort zu finden. In 5 Jahren, ich sehe einerseits eine Bedrohung durch die Krise der Demokratien. Die Technikfolgenabschätzung hat für mich genuin demokratische Wurzeln, sowohl im repräsentativen Bereich wie hier im Parlament, als auch im deliberativen Bereich draußen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich sehe große Chancen und auch Aufgaben in dem, was man so Anthropozän nennt, dass die Globalisierung sozusagen noch eine weitere Dimension angenommen hat. Wir sind noch immer, doch wir denken noch für vieles zu kleinräumig. Und im Anthropozän-Gedanken kommt ganz vieles zusammen. Und das Anthropozän, ich mag den Begriff deswegen, weil da ist der Anthropos als jemand drin, der die Verantwortung trägt für das, was mit dem Planeten Erde und der menschlichen Zivilisation in den überhaupt, ja, es kann kein anderer diese Verantwortung übernehmen, es sind nur wir. Und im Ernstnehmen dieser Verantwortung, glaube ich, wird die Technikfolgenabschätzung doch auch sehr viel stärker international und global gefragt sein.
Vielen Dank. Und Petra Sitte für die Gruppe Die Linke kurz, bitte. Dankeschön.
Ach, da passt ja meine Frage wirklich sehr gut drauf. Wir leben ja in Zeiten von Kampagnen, von Desinformation, Hate Speech und auch mit der Wirkung, dass Überzeugungen und Haltungen erschüttert werden, was man in dem Umfang nie für möglich gehalten hätte. Nun gerät damit ja auch mit seinen Studien das TAP mehr und mehr ins Blickfeld, aber auch ins Fadenkreuz, um es mal so bildlich auszusprechen. Deshalb würde mich mal interessieren, wie Sie das erleben, wie Sie damit umgehen und ob sich daraus unter Umständen auch Erwartungen an den Bundestag richten, sowohl was die Ressourcen des TAP anbetrifft, wie auch eben praktischerweise mal so eine solidarische Grundierung der Zusammenarbeit in solchen Fragen.
Herr Grunwald.
Eine zu große Frage für eine kurze Antwort. Persönlich, ich bemerke natürlich den Druck. Ja, ich bin ja nicht nur hier tätig, auch im Deutschen Ethikrat und auch in der Frage der, wohin mit dem Atommüll. Und überall merkt man natürlich, dass man auch attackiert wird. Ja, bisher nur verbal, was meine Person betrifft. Meine Haltung dazu ist, ich stelle mich der Diskussion und gehe auch zu denen hin, die mich beschimpfen. Also das, ich versuche dann nachzufragen, warum die mich beschimpfen oder warum die auf die Wissenschaft schimpfen als Teil des Establishments oder als Hörig der Bundesregierung mit ihren komischen Ideen gegenüber sowas. Gestern noch einen Brief in Sachen Ethikrat erhalten, wo all so Sachen drinstehen. Ich versuche hinzugehen, wenn es sich um Veranstaltungen handelt und mit den Leuten Auge in Auge zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das zu irgendwas führt, zu sachlichen Ergebnissen sicher nicht. Aber ich möchte die nicht ausgrenzen. Das ist meine persönliche Haltung dazu. Was das für das TAP bedeutet, das denke ich, wäre erstmal gemeinsam herauszufinden. Das kann ich so gar nicht sagen. Wir haben ja Themen, die bearbeiten wir in Ihrem Auftrag und die bearbeiten wir auch unter diesen Rahmenbedingungen. Und vielleicht sind ja auch bei der Themenfindungsrunde welche dabei, die man in diese Richtung entwickeln kann. Ja? Also ich habe keine schnelle Antwort auf dieses Thema. Sie sagten ja, Herr Rover sagte gerade, es gibt ja Kollegen, meistens Männer, nicht nur, die halt sehr präsent sind in Talkshows. Und ich nenne keinen Namen, aber die haben sofort irgendeine Patentlösung, die auch dann sich rumspricht. Aber das Problem ist immer, es ist keine Patentlösung. Ja? Man muss schon gründlich über die Dinge nachdenken. Und das, deswegen würde ich hier eine schnelle Antwort jetzt mal nicht sagen.
Vielen Dank. Da können wir, glaube ich, alle noch mal gemeinschaftlich drüber nachdenken, über diese solidarische Grundierung. Sicherlich sollten sich Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger aus der Wissenschaft und der Politik dann auch unterhaken gegen Angriffe und eben auch die Wissenschaftsfreiheit genauso wie die Meinungsfreiheit entsprechend verteidigen. Auch ich bin so alt, dass ich mich noch an eine Zeit erinnere ohne soziale Medien. Update der Wissenschaftskommunikation bleibt auf jeden Fall auch für die Technikfolgenabschätzung eine Daueraufgabe. Da werden wir auch weiter dran arbeiten, weil das ja auch von vielen Kolleginnen und Kollegen heute hier im Ausschuss angesprochen wurde. Foresight, Resilienz, Krisenradar, Frühwarnung, Agilität. Sie haben auf jeden Fall Ihr Portfolio an Formaten prima erweitert. Und wir freuen uns deshalb auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank für eure und Ihre Antworten heute hier im Ausschuss. Wir stimmen direkt noch ab über zwei TAP-Produkte, nämlich TOP 1b, der Arbeitsbericht Nummer 208, komplexe Systeme, Nutzen oder Last, auf der Ausschussdrucksache 2018 SB 76. Wir stimmen jetzt hier ab über die Abnahme dieses Berichtes. Wer stimmt dafür? Stimmt jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Damit ist dieser Arbeitsbericht einstimmig so abgenommen. Dann kommen wir zu TOP 1c. Das ist die TAP-Kurzstudie Nummer 6 mit dem Titel Innovative Antriebe und Kraftstoffe für einen klimaverträglichen Luftverkehr. Selbstbefassung 2018 SB 77. Auch hier stimmen wir ab über die Abnahme dieser Kurzstudie. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Damit ist auch diese Kurzstudie einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Damit schließen wir den Tagesordnungspunkt 1. Wir bedanken uns nochmal bei der ganzen TAP-Gruppe. Bis bald. So, und wir bleiben dem Thema Resilienz sozusagen treu und kommen jetzt direkt zum Tagesordnungspunkt 2. Ich bitte darum, die Gespräche nach draußen zu verlagern und jetzt direkt in die Debatte zu Tagesordnungspunkt 2 einzusteigen. Da geht es um die Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Rahmenprogramm 2024 bis 2029, Forschung für die zivile Sicherheit. Gemeinsam für ein sicheres Leben in einer resilienten Gesellschaft. Ich bitte jetzt noch mal darum, die Gespräche nach draußen zu verlagern und die notwendige Ruhe einkehren zu lassen, weil wir jetzt einsteigen mit der Berichterstattung durch den parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg. Am 17. Januar wurde auf jeden Fall im Bundeskabinett das neue Rahmenprogramm Forschung für die zivile Sicherheit beschlossen. Dieses Rahmenprogramm wird bis 2029 laufen und wird uns als Sicherheitsforschungsprogramm auf der Suche nach Lösungen voranbringen, wie wir Resilienz und Sicherheit erhöhen können. Und einführen wird jetzt Mario Brandenburg als PST. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit unserem Rahmenprogramm Sicherheitsforschung fördern wir die Erforschung und Entwicklung von Lösungen für die Sicherheit und Resilienz der Bevölkerung in Deutschland. Soweit der Titel. Denn Sicherheit in all ihren Facetten hat für uns in einer Demokratie grundlegende Bedeutung. Denn so ist die Gewährleistung unserer öffentlichen Sicherheit eben eine grundlegende, wenn nicht sogar die grundlegendste Staatsaufgabe. Und die bessere Vorbereitung unserer Gesellschaft auf Krisen und Katastrophen und sie so im Bestfall widerstandsfähiger zu machen, ist eine Grundaufgabe der Sicherheitsforschung. Und deswegen möchte die Bundesregierung genau diese Fähigkeiten damit stärken. Das Rahmenprogramm ist eingebettet in verschiedene Strategien, also insofern nicht im luftleeren Raum. Einbettung in die Zukunftsstrategie, die nationale Sicherheitsstrategie, die Resilienzstrategie. Und insofern ist das Rahmenprogramm eben ein Förderprogramm der gesamten Bundesregierung und versucht, Fragestellungen aus all diesen Strategien zu adressieren oder womöglich mit Forschungsprojekten zu unterstützen. Und ich möchte noch 6 Bereiche ganz kurz anschneiden, bevor wir dann, glaube ich, auch bei verschiedenen weiter in die Debatte gehen. Bereich 1, den wir versuchen zu adressieren, ist die Stärkung des Bevölkerungsschutzes, ganz einfach, und vor allem auch durch die Stärkung derer, die für uns im Bevölkerungsschutz tätig sind, also beispielsweise die sogenannte Blaulichtfraktion von THW, Feuerwehren, Rotes Kreuz und viele, viele mehr. Der zweite Baustein ist das frühzeitige Erkennen und dann auch damit umgehen von sogenannten hybriden Bedrohungslagen, denn wir sehen in den Krisen um uns herum, dass die fast immer in der Zwischenzeit hybrid sind, dann gepaart entweder mit Kampagnen im Internet oder auf verschiedenen medialen Kanälen. Das ist eine neue Art der Bedrohung, die durchaus auch unsere Einsatzkräfte, aber eben auch politische Entscheiderinnen und Entscheider vor Herausforderungen stellen. Punkt 3 ist die bessere Versorgung der Bevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall. Auch das natürlich keineswegs gewünscht, dass es eintritt. Wir sehen aber auch, irgendwo gab es bei der Max-Planck-Stiftung eine Studie, wie schnell sich Naturkrisen im Vergleich jetzt wiederholen und wie die Intensität steigt. Also ist auch eine Vorbereitung auf selbige und ein Umgang mit denselbigen relevant. Deswegen ist das einer der 6 Punkte, bei dem das Rahmenprogramm Hilfe leisten soll. Wir haben die Unterstützung der Verwertung der aktuellen Forschungsergebnisse, und zwar in 2 Richtungen. Zum einen zur Stärkung der Eigenvorsorge der Bevölkerung. Wir haben gesehen, dass wenn beispielsweise in einer zum Glück zurückliegenden Corona-Krise sich Einkaufsverhalten durchaus ändern, dass viele Menschen auf einmal wieder über eine gewisse Lagerhaltung, über Lieferketten und weiteres nachgedacht haben. Das macht was mit einer Bevölkerung, und insofern ist es auch relevant, dort zu forschen und im Bestfall Hilfeleistung zu können. Dann schnell noch die 2 anderen Bereiche, um in die Debatte zu kommen. Das ist auch die Forschung rund um Kriminalitäts- und Radikalisierungsphänomene, um diese besser zu erkennen und besser zu verstehen, vielleicht aus Daten herauszulesen, um dann auch am Ende des Tages Gesellschaften resilienter zu machen, aber auch unsere Einsatzkräfte zu schützen. Ich möchte das auch noch mal sagen, wenn man sieht, wie sich das entwickelt, kann uns das auch alle nur beunruhigen, dass Rettungshelferinnen und Helfer auf einmal attackiert werden mitten im Einsatz. Das sind Radikalisierungstendenzen, die können niemand von uns kalt lassen. Und insofern ist es wichtig zu forschen, ob man so etwas vermeiden kann oder zumindest vorhersagen, um es dann am Ende des Tages die Situation zu verbessern. Und als letztes sei genannt, eben auch hier der Transfer dieser Erkenntnisse wirklich in die Nutzung zu bringen mit dem Innovationslabor Sicherheitsforschung. Wer möchte hier in der Nähe, auch im Einstein-Center, kann man sich viel anschauen, um die guten Ideen und die guten Lösungen, die es gibt, in die Breite zu tragen. Denn auch das ist natürlich eine Herausforderung, die will ich auch gar nicht verschweigen, in stark föderalen bis natürlich teilweise auf die Kreisebene aktive Strukturen. Da geht die Ausstattung schon sehr weit auseinander. Und auch hier ist ein Rahmenprogramm, was eben versucht, Erkenntnisse oder Lösungen für alle zumindest mal zugänglich für die Erprobung zu machen, damit man zumindest weiß, was es gibt und es dann eben auch den Hilfskräften vor Ort zur Verfügung stellen kann. Eine wichtige Aufgabe, und deswegen das Innovationslabor Sicherheitsforschung. Das wären die 6 Punkte, Herr Vorsitzender, und ich beende meine Einführung.
Danke, Herr Staatssekretär. Damit eröffne ich die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde. Für die SPD-Fraktion beginnt der Kollege Holger Mann.
Danke, Herr Ausschussvorsitzender. Ebenso Dank an Herrn Staatssekretär, der die Schwerpunkte des Rahmenprogramms der Bundesregierung schon umrissen hat. Das spart uns allen Zeit. Ich will sagen, das Rahmenprogramm zum Gegenstand gibt es ja schon aus der Zeit von Edelgard Bullmann, wo sich der ein oder andere ältere Kollege oder Kollegin sicherlich auch noch positiv erinnern wird. Nichtsdestotrotz ist aus unserer Einschätzung das Programm heute so wichtig wie nie. Da muss man nicht mal zu den Ausflüssen militärischer Bedrohungen gehen, die uns dieser Tage regelmäßig beschäftigen, sondern wir alle haben noch gute Erinnerungen an das oder eher schlechte Erinnerungen an das Hochwasser im Ahrtal. Und als Abgeordneter eines Bundeslandes, durch das die Elbe fließt, wissen wir alle, wir haben genügend Flüsse und potenzielle Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren. Und die Klimaforschung sagt uns, dass die Stark- und Extremwetterereignisse steigen werden. Das heißt, es gibt hier einen Riesenbedarf, dazu die Expertise zu stärken, Risiken abzuschätzen, Risiken einzugrenzen. Die SPD unterstützt daher das Programm. Ich will deswegen vielleicht noch 2, 3 neue Aspekte des Programms hervorheben. Das eine ist in dem einen Schwerpunkt gerade schon angerissen, dass es hier einen Baustein geben wird und geben soll, in einem Innovationslabor Sicherheitsforschung voranzubringen, eben auch angewandte Sicherheitsforschung. Und das andere ist, und das liegt ja auch nicht zuletzt daran, dass wir eine Zukunftsstrategie haben, dass wir hiermit die Mission Resilienz adressieren und die Bundesregierung noch mal deutlicher macht, wir wollen das übergreifend gestalten. Zum einen erstmal ressortübergreifend. Das ist an sich ja schon immer eine Herausforderung, dann aber auch zwischen den Forschenden und den Anwendern und natürlich auch ebenenübergreifend von der Kommune bis zur EU. Das heißt, hier gibt es immer die Herausforderung, die verschiedenen Ebenen zusammenzubringen, einen guten Dialog zu bringen. Dabei wünschen wir aber ausdrücklich allen Erfolg, unterstützen dies und glauben, dass das hier eine sinnvolle Fortschreibung dieses Programmes ist. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann rufe ich auf für die CDU-CSU-Fraktion Lars Rober.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die Debatte hier zur Forschung für die zivile Sicherheit. Kollege Mann hat ja schon darauf hingewiesen, dass das schon der vierte Teil jetzt ist. Der dritte ist letztes Jahr auch evaluiert worden. Die Evaluation liegt uns auch vor. Und jetzt startet die vierte Phase dieser Forschung. Staatssekretär, ich habe sehr aufmerksam bei Ihnen zugehört, weil ich natürlich überlegt habe, die aktuelle öffentliche Debatte, die Ihre Ministerin angestoßen hat, haben Sie nicht angesprochen. Ich hoffe, dass das, was Sie heute mit uns diskutieren, nicht der Grund ist, dass wir das in der Öffentlichkeit diskutieren. Denn ich bin sehr bei Ihnen mit der Blaulichtfraktion, dass wir da auch in den Schulen durchaus unterwegs sein sollten. Aber auch die Bundeswehr gehört natürlich in die Schule, um genau das Thema Landesverteidigung zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, deswegen will ich das hier ansprechen, dass diese Debatte in der Öffentlichkeit sehr aus dem Zusammenhang gerissen ist. Wenn es auf diesem Konzept aufbaut, habe ich es nicht gefunden da drin. Deswegen frage ich als erste Rückfrage zurück, ob das eine Verbindung hat oder ob es eine völlig losgelöste Debatte ist. Dass wir die Notwendigkeit haben, dass wir in der Bevölkerung Zivilschutz platzieren, dass wir auch Übungen dazu durchführen. Das klingt immer so dramatisch, aber dann ist man natürlich vorbereitet. Da bin ich gerade mit den Blaulichtfraktionen sehr dabei. Ich denke, das ist wirklich in der Tat etwas Sinnvolles, Erste Hilfe zu leisten, zu wissen, wie man Erste Hilfe leistet. Das wollen auch Kinder, da sind sie auch neugierig. Da sollten wir unbedingt hineingehen. Aber jetzt sind wir hier im Bereich der Forschung und da würde mich ein bisschen mehr noch interessieren, konkrete Projekte, die Sie im Blick haben, auch mit den Blaulichtorganisationen. Und wenn ich gerade schon bei den Fragen bin, damit ich in der Zeit bleibe, der Wissenstransfer der Forschungsergebnisse, der interessiert mich ebenso, wie der gestaltet wird, denn es muss ja in die Praxis übergeführt werden. Es wird hier auch hier im vierten Teil ganz sicher wieder eine Evolution geben, aber wenn sie erst am Ende kommt, können wir nicht mehr umsteuern. Die Frage ist, ist auch eine permanente Evolution, damit man noch reagieren kann auf Entwicklungen, auf Erkenntnisse, die man bekommt. Und der letzte Punkt meines Fragenkatalogs und damit auch der Positionierung von meiner Seite ist, wir brauchen dann auch den wissenschaftlichen Nachwuchs. Auch den müssen wir fördern, sowohl in den Hilfsorganisationen als auch in der Wissenschaft. Ich habe es nicht explizit im Programmziel gefunden. Vielleicht versteckt es sich. Können Sie dazu noch sagen, ob das nicht doch noch hineinkommt? Genau, vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Rover. Und wie immer sammeln wir die Fragen, damit der parlamentarische Staatssekretär am Ende gebündelt antworten kann nach den MdBs. Jetzt kommen wir als nächstes zu Entschuldigung. Stört gerade. Wir kommen jetzt zu Marlene Schönberger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Brandenburg, vielen Dank für die Ausführungen zum Rahmenprogramm. Auch wir teilen die Einschätzung, dass dieses Rahmenprogramm gerade so wichtig ist wie nie zuvor, weil uns allen ist klar, dass wir in einer Zeit multipler Krisen leben. Und da ist natürlich Resilienz auf allen gesellschaftlichen Ebenen gefragt. Und das betrifft natürlich die von der SPD angesprochene Klimakrise, genauso wie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der russische Überfall auf die Ukraine, der Krieg in Israel und natürlich auch die offenen oder auch verdeckten Angriffe auf die Demokratie hier und in ganz Europa, all das erfordert gesellschaftliche Resilienz. Und mich persönlich freut es sehr, dass durch das Rahmenprogramm insbesondere auch die 6. Mission der Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation gestärkt wird, weil die wiederum hat sich zum Ziel gemacht, gesellschaftliche Resilienz, Vielfalt und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Genauso begrüße ich natürlich, dass das Rahmenkonzept ganz konkret eingeht auf die zahlreichen Bedrohungslagen für unseren demokratischen Zusammenhalt, für die Demokratie an sich, unter anderem auch durch hybride Bedrohungen wie die hybride Kriegsführung Russlands, weil ich glaube, wir wissen schon länger, dass russische AkteurInnen ein großes Interesse haben, zum Beispiel durch Desinformationskampagnen westliche Demokratien zu destabilisieren. Was aber dann häufig fehlt, sind adäquate liberal-demokratische Antworten. Und ich sehe da auf jeden Fall den Forschungsbedarf und finde das ganz großartig, dass das jetzt hier adressiert wird. Ich habe zwei Nachfragen. Eine schließt an meinen Kollegen Rover, der gefragt hat, wie es denn gelingen kann, die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch umzusetzen in die Praxis, in den Alltag der Menschen. Da würde ich mich auch über Ausführungen freuen, wie das Rahmenprogramm da dazu beitragen kann, weil häufig haben wir ja eine Diskrepanz, dass wir eigentlich gute wissenschaftliche Erkenntnisse haben, aber eben diese Überführung in die Praxis fehlt. Und meine zweite Frage wäre noch, wie Sie die Rolle von künstlicher Intelligenz einschätzen in diesem ganzen Themenkomplex. Also inwieweit wird uns künstliche Intelligenz dann noch mehr Herausforderungen fordern? Wie kann sie zu Lösungen beitragen? Und wie reagiert das Rahmenkonzept auch auf diese Fragen?
Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion Michael Kaufmann.
Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einige Ansätze in dem Rahmenprogramm sind durchaus zu begrüßen. Hervorheben möchte ich dabei den Fokus auf die bereichsübergreifende Betrachtung, denn die frühzeitige Antizipation von Katastrophen, Krisenereignissen, Verzahnung und Rückkopplung zwischen Entwicklern und Anwendern, auch die stärkere Einbeziehung der Bevölkerung ist positiv. Allerdings, wo es um die klassische Katastrophen- und Bevölkerungsschutzmaßnahmen geht, bleibt das Papier vielfach zu vage und ergeht sich in interpretationsbedürftigen Absichtserklärungen. Und dann gibt es natürlich einige Punkte in dem Papier, die eigentlich bei jedem Bürger, der seine Freiheit liebt, die Alarmglocken schrillen lassen. Ich nenne mal hier die Stichworte Desinformation, radikale Protestformen und neue Formen von Demokratiefeindlichkeit. Die werden ja in jüngster Zeit von der Regierung zunehmend neu interpretiert und ja, man kann nicht anders sagen, als zur Bekämpfung des politischen Gegners eingesetzt. Zum Beispiel, wenn der Querbeauftragte der Bundesregierung die Feststellung der Tatsache, dass es nur 2 biologische Geschlechter gibt, als Desinformation wertet, ist das dann in Zukunft ein Fall für den Zivilschutz? Oder denken wir an die legitimen Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Sind das dann die als radikale Protestform diffamiert wurden, ist das dann auch ein Fall für den Zivilschutz? Also solange die Bundesregierung dabei ihrer Praxis bleibt, politisch abweichende Meinungen und legitimen Protest als Angriff auf die Demokratie oder Ähnliches zu diffamieren, können wir in diesen Überlegungen nur einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung sehen. Es geht um die Einengung des Meinungskorridors und Gesinnungskontrolle. Und in dem Zusammenhang habe ich zwei Fragen. Erstens noch ein anderes Thema. Die Kriminalität führen Sie ja auch auf als Problem. Und zwar auf Seite 8 steht sicheres Leben ermöglichen. Und da werden neue bzw. sich verändernde Erscheinungsformen von Kriminalität bewertet. Können Sie darauf vielleicht noch mal eingehen, was darunter eigentlich zu verstehen ist? Und dann natürlich die Frage, gibt es ein klares Bekenntnis der Bundesregierung, dass die zu erforschenden Maßnahmen gegen Desinformation, radikale Protestformen und so weiter nicht zur Bekämpfung der Opposition, sondern tatsächlich ausschließlich zur Abwehr hybrider Angriffe von außen eingesetzt werden? Danke.
Ja, danke auch. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer nur kurz der sachdienliche Hinweis, dass es keinen Querbeauftragten der Bundesregierung gibt, den würde man mit einem E schreiben, sondern es gibt einen Queerbeauftragten, den man mit Doppel-E schreibt, nur damit das nicht für Verwirrung sorgt. Und bei Queer handelt es sich um LGBTIQ-Plus-Personen. Und das ist der erste Queerbeauftragte einer deutschen Bundesregierung. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Berichterstatter. Das ist der Abgeordnete Kollege Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und wie immer bin ich überrascht, welche Kreativität besteht, um aus einem wirklich wichtigen Programm, einem Rahmenprogramm zur Forschung für die zivile Sicherheit, wo wir uns doch alle einig sind, dass das gerade in der aktuellen Zeit sehr wichtig ist, dort weiter zu forschen, tiefer zu gehen, um wirklich erkenntnisbasiert dann entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Und wir wissen eben nicht erst seit Corona, dass es eben Bedrohungen gibt, die einerseits durch Naturereignisse stattfinden können, die andererseits durch, ich sag mal, böswillige Aktivitäten ausländischer Geheimdienste stattfinden können. Es ist die Empfindlichkeit unseres Stromnetzes, es ist die Empfindlichkeit, die entsteht dadurch, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Sprich, wir müssen uns mit diesen Zusammenhängen auseinandersetzen. Und deswegen begrüßen wir die hier vorgestellten Überlegungen zum Forschungsprogramm für die zivile Sicherheit. Und es ist gerade jetzt wichtig, auch die Bevölkerung vorzubereiten, weil es nützt niemanden, wenn wir in einer gewissen Hektik solche Maßnahmen dann ergreifen müssen, sondern es geht darum, dass sowohl die Entscheidungstragenden als auch diejenigen, die dann von den Entscheidungen betroffen sind und auch von den Folgen von gewissen Ereignissen betroffen sind, auch vorbereitet sind. Und wenn man ein paar Lebensjahre mehr auf dem Buckel hat, dann weiß man, dass es solche Phasen schon gab und dass wir dort dann auch, ich sag mal, auch mal eine Sirene haben gehört, die dann getestet worden ist. Und ich denke, wir sollten unaufgeregt in die Diskussion darüber eingehen. Und das betrifft auch das Thema, wie gehen wir in Schulen mit diesem Thema um? Wie bereiten wir junge Menschen auf diese veränderte Welt vor? Und deswegen gilt es dort auch, Forschung zu machen. Und vielleicht an der Stelle eine Anregung oder eine Überlegung. Es wurde nach dem Transfer gefragt, wie man das übermitteln kann, was dort in den Erkenntnissen gewonnen wird, in den Forschungsarbeiten. Da wäre vielleicht auch, und da geht meine Frage an den Staatssekretär, ob die DATI vielleicht auch an der Stelle eine Möglichkeit wäre, wo man mit reingehen kann. Vielen Dank.
Das waren die Berichterstattenden der Fraktionen. Kommen wir jetzt zu den Gruppen. Und für die Linke ist mir gemeldet Dr. Petra Sitte.
Ich will gar nicht so viel dazu sagen. Ja, und die Frage stellen.
Okay, vielen Dank.
Das ist ja wieder mal ein sehr. Ich habe gesagt, ich will schon etwas da. Egal. Also, das liest sich ja alles sehr spannend, sehr interessant. Habe ich erstmal grundsätzlich gar nichts einzuwenden zu dem Thema Bundeswehr und Zivilverteidigung an Schulen. Das ist ein eigenständiges Thema. Da würde ich den Bericht jetzt nicht überfrachten, wenngleich wir das extrem kritisch sehen. Aber ich kenne den ganzen Kram an Schulen. Ich bin da geheilt fürs Leben. Das Einzige, was ich in diesem Kontext gelernt habe, ist Erste Hilfe. Und das war allerdings gut, aber das kann man auch anders gestalten. Welche Planungen hat die Bundesregierung eigentlich zur Umsetzung und Finanzierung dieser Forschungsthemen, ohne dass andere Bereiche, die mindestens genauso wichtig sind, die von der Finanzierung verlieren? Und inwieweit können wir uns darauf einstellen, im Haushaltsplan 2025 dazu schon etwas zu finden? Und das Zweite, was mich interessiert, deshalb war ich erst ein bisschen unwillig, dazu zu reden. Also wer auf die Idee kommt, im Katastrophenschutz zu kürzen, überhaupt in diesen Bereichen zu kürzen, wie das ursprünglich in diesem Haushaltsplan vorgesehen war, der muss sich fragen lassen, wie ernst kann man solche Berichte nehmen. Sie haben die Kürzung gekürzt, das ist nett, aber das ist nicht verlässlich. Und das sind Debatten, die wir von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr führen. Deshalb also die Frage der Untersetzung mit Ressourcen und der praktischen Umsetzung, gedacht aus der Perspektive der Betroffenen in diesen Katastrophengebieten.
Dankeschön für die Gruppe BSW, Ali Al-Dalami.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grundsätzlich ist es immer zu begrüßen, wenn eine Regierung, in dem Fall diese Bundesregierung, die Sicherheit und den Schutz und die Versorgung der hier lebenden Menschen verbessern möchte. Das ist es, was die Menschen auch zu Recht von einem funktionierenden Staat erwarten dürfen. Es ist eine zentrale Aufgabe des Staates und es ist wichtig, dass die Gesellschaft davon eben ausgehen kann, dass sicherheitsrelevante Aufgaben den staatlichen Institutionen obliegen. Damit ist auch die Frage der Verantwortung in Krisen- und Katastrophenfall klar umrissen. Deswegen irritiert es schon, dass nun die organisierte Zivilgesellschaft, wie es hier heißt, die Wirtschaft und die Wissenschaft mit staatlichen Akteuren wie Behörden oder sogar dem Militär verzahnt werden sollen. In dem Dokument ist übrigens zu entnehmen, dass mit dem Rahmenprogramm auch die nationale Sicherheitsstrategie mit umgesetzt werden soll. Auch dahinter verbirgt sich die Idee, dass Bereiche, welche bisher voneinander getrennt waren, und das aus gutem Grunde, da sie systematisch gedacht auch keine Schnittmengen oder Berührungspunkte hatten, nun miteinander verbunden werden sollen oder tatsächlich verbunden werden. Ich habe auch eine Frage. Im Rahmenprogramm heißt es, Zitat, mögliche Schnittstellen zwischen militärischer und ziviler Sicherheitsforschung werden hierbei eruiert. Zitat Ende. Was bedeutet das konkret? Soll die Zivilklausel fallen aufgrund von Bedrohungslagen, die im Rahmenprogramm nur abstrakt verhandelt werden? Und zum nächsten Punkt, Bundeswehr an Schulen. Das vorliegende Dokument passt leider zu der jüngsten Äußerung der Bildungsministerin, die forderte, Schulen sollen, Zitat, ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr entwickeln. Zweiter im Zitat, ich halte es für wichtig, dass Jugendoffiziere in die Schulen kommen und berichten, was die Bundeswehr für die Sicherheit tut. Zitat Ende. Wie die Ministerin eigentlich wissen müsste, muss man ja sagen, ist die Kernaufgabe von Jugendoffizieren, Jugendlichen den Dienst an der Waffe letztlich schmackhaft zu machen. Diese Position weicht ab, die Position der Bildungsministerin, vom Bericht der Wehrbeauftragten, die klargemacht hat, dass es hier eine besondere Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen gibt und dass diese Rekrutierung die Ausnahme, die krasse Ausnahme bleiben soll. Und ich will darauf verweisen, und da schließt sich meine Frage an, es gab ja mittlerweile mehrere Rügen gegenüber Deutschland bezüglich der Rekrutierung Minderjähriger bei der Bundeswehr. Allein im letzten Jahr ist die Zahl der rekrutierten Minderjährigen um über 43% gestiegen. Deshalb meine Frage, wird man im Bereich der zivilen Sicherheit dennoch die Schulen aktiv mit einbeziehen? Und wenn ja, in welcher Form, so wie die Ministerin es dargestellt hat? Oder will man da weitergehen? Oder sieht tatsächlich vielleicht doch mittlerweile wieder davon ab? Danke.
Okay, danke schön. Damit schließe ich die berichterstattenden Runde. Und der parlamentarische Staatssekretär hat einen langen Katalog an Fragen. Und ich erteile ihm hiermit das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der Tat kam da was zusammen. Gehen wir beim Kollegen Rohwer und der Frage, sind das zwei Debatten oder wie hängt das zusammen? Also, die Debatten sind erstmal losgelöst voneinander, aber thematisch hängt es natürlich sowohl zusammen. Denn zivil, und da geht auch schon auch darauf ein, Bevölkerungsschutz schließt natürlich Schulen, Kinder und Jugendliche erstmal mit ein. Die Aussagen der Bundesministerin hängen jetzt aber nicht mit dem Rahmenprogramm oder dass wir es heute aufgesetzt haben zusammen. Das ist eine grundsätzliche Haltung und eine grundsätzliche Debatte, wie viel wir eben auch Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen. Kollegin Sitte hat eben gesagt, sie kennt das alle noch. Je nach Alter kennen wir unterschiedliche Dinge, die wir lernen mussten, von Reanimieren bis Katastrophenübungen und weiteres. Es ist eine Debatte, ob man in einer Welt mit hybriden Bedrohungslagen und veränderten Herausforderungen eben das auch in der Schule wieder beibringt. Und insofern ist das Rahmenprogramm, was wie öfter gesagt wurde, ein Programm, das auch schon länger läuft, jetzt nicht aus Anschlaggeber dieser Debatte, aber natürlich überschneidet es sich an der Stelle, denn auch ein THW kann und kommt in Schulen und die beispielsweise werden ja auch wieder begünstigt und vielleicht jetzt in der politischen Debatte auch nicht so strittig. Also es sind zwei Diskussionen, die aber natürliche Übergänge haben an der Stelle. Bei den Projekten, das kam, da versuche ich die Anfrage der Grünen auch mit reinzunehmen. Beispielsweise gibt es C4Life, nennt sich das. Das ist im Raum Freiburg, in dem 5 Kommunen gemeinsam trainiert werden für den Katastrophenfall, wo dann eben die Erkenntnisse aus der Forschung mit den Forschenden gemeinsam im Verbund direkt transferiert werden sollen. Das wäre Beispiel für eins. Und ein weiteres, jetzt kann ich den Namen nicht mehr vorlesen, ging beispielsweise, dort geht es um Ernährungsversorgung. Also ich habe den Case der durchaus stark veränderten Einkaufswahrnehmung der Deutschen mit allen Höhen und Tiefen wahrgenommen. Aber auch das ist relevant zu sehen im Katastrophenfall. Was brauche ich denn eigentlich? Wie bereite ich mich vor? Und das ist auch ein konkretes Anwendungsbeispiel. Das Projekt heißt Neu-ENV. Gut, das hätte ich mir jetzt auch nicht merken können. Aber an der Stelle, das sind einzelne Beispiele. Aber wie gesagt, wir können da auch gerne dann bei weiterem noch Listen schicken. Das zeigt aber auch, wie bunt es ist, ne? Von Einkaufsverhalten bis wirklich Katastrophenfall. Wie kriegen wir das in die nächste Generation getragen? Durch unser Graduiertennetzwerk. Sicherheitsforschung ist ein Beispiel, aber natürlich eben auch durch Förderlinien, die dann einfach dort ansetzen. Deswegen ist das Programm, wer es sieht, auch sehr breit gehalten. Übrigens auch traditionell schon sehr breit, um eine hohe Sogmasse an der Stelle zu bekommen. Dann haben wir bei den grünen Projekten, habe ich versucht schon zu beantworten mit zwei, die ganze Frage der künstlichen Intelligenz. Das ist extrem relevant. Also es gibt zwei aktive Projekte, von denen ich weiß, wo kann künstliche Intelligenz helfen. Ich glaube, Risiken diskutieren wir schon genug. Auch die gibt es, ne? Desinformation, Deepfakes. Auf der anderen Seite ein relativ gängiges Beispiel, Anomalie Detection aus der IT-Sicherheitsforschung. Niemand kann so viele Datensätze quasi live kontrollieren. Aber wenn dann auf einmal Anomalien auftauchen, übrigens sehr oft in der Geldwäschebekämpfung, möchte ich später auch noch mal drauf kommen, oder kann ich jetzt auch einbinden, es waren die neuen Kriminalitätsformen angefragt. Das ist Cybercrime, international vernetzte Kriminalität, Geldflüsse, Tokenisierung. Und da ist beispielsweise Anomalie Detection etwas, was nur eine künstliche Intelligenz liefern kann, aber man natürlich in einem 24-Stunden dauerhaften Finanzfluss Transaktionen rauserkennen kann, die keinen Sinn machen. Und das wäre jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Und da gibt es aber mehrere in Sichtung der Daten und vieles mehr. Also ein extrem relevantes Thema und mit Sicherheit nicht am Ende und deswegen auch explizit umschlossen. AfD, genau, neue Formen der Kriminalität. Genau an der Stelle habe ich die Cybercrime genommen. Wir sehen beispielsweise, also mit Sorge, der Enkeltrick war so leider schon effizient. Wenn der jetzt noch mit Originalstimme und echtem Bild geht, dann kann man sich vorstellen, auf was unsere Sicherheitsbehörden da treffen. Und das ist über generative KI gar nicht mal so schwer. Und das sind auch neue Bedrohungslagen, die wir damit meinen. Und ja, ich kann Ihnen die Garantie geben, auch wenn ich mir dabei etwas komisch vorkomme, mit Sicherheit möchte die Bundesregierung nicht Oppositionsrechte aushebeln und hat das nicht vor und wird das auch nicht tun. Die Frage des geschätzten Kollegen Seiter, in der Tat ist es bei der DATI durch die offenen Förderlinien, und das haben wir bei den Sprints gesehen, sehr wohl möglich, auch genau das zu fördern. Wir haben auch in Konsortien, sehen wir jetzt schon, dass eben beispielsweise Partner wie ein THW sich mitbewerben, weil das natürlich einen gewissen, was ist denn das deutsche Wort für Reach-out, keine Ahnung, Verteilung, was weiß ich nicht, aus Fluss, irgendwas. Auf jeden Fall ist es wesentlich einfacher, über Multiplikatoren, das ist furchtbar Englisch, das sicherzustellen. Und natürlich sind ein THW, VHW, soziale Träger, das sind genau die Multiplikatoren, die es ab und zu dann braucht, um gerade auf dem Bereich der sozialen Innovation, die eben dann auch in die Bevölkerung zu bringen. Und deswegen sind die natürlich sehr herzlich aufgerufen, da mitzumachen. Die Linke, welche Planung uns jetzt in genau, also insgesamt möchte ich dann da mal für das BMBF das Haus sprechen und dann auch über die Jahre hinweg hat das BMBF mehr als 915 Millionen in diesen Bereich investiert. Wir haben von der Wirtschaft, kommen da auch nochmal 160 Millionen dazu, weil das zum Glück ein Feld ist, in dem man auch die Wirtschaftsakteure leicht begeistern kann, mit beizusteuern. Also es fließt 1 Milliarde in den Bereich und es ist und bleibt an der Stelle auch ein wichtiger Bereich. Ob ich jetzt hier mehr Informationen über das Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 habe, die habe ich nicht. Das ist an sich ein mit Sicherheit spannendes Verfahren. Insofern kann ich an der Stelle da leider nichts sagen, kann aber darauf verweisen, dass wir hier sehr gewillt sind, das ordentlich auszufinanzieren. Dann hat BSW noch mal Schnittstelle zwischen Militär und die aktuelle Diskussion. Also ich will zurückweisen, dass Jugendoffiziere, das Zitat, den Dienst an der Waffe schmackhaft machen wollen. Das gehört wahrscheinlich zum Marketing dazu, so eine Aussage, aber das ist eben nicht die Aufgabe von Jugendoffiziere. Deswegen möchte ich die an der Stelle da auch in Schutz nehmen. Und die Schulen sind für dieses Rahmenprogramm, über was wir jetzt sprechen, natürlich Partner, logisch. Zivil- und Bevölkerungsschutz beginnt auch in Schulen und deswegen natürlich sprechen wir mit Schulen, haben wir Schulen in Verbundprojekten dabei. Ich glaube auch in dem von mir genannten Freiburg, der Katastrophenfall, der umfasst natürlich auch Schulen und das angesprochene Ahrtal. Natürlich müssen auch Schulen in solche Hochwasser- oder sonstigen Evakuierungspläne mit eingebunden werden. Zu den Aussagen der Ministerin, das habe ich im Intro bei Herrn Rober schon beantwortet, das sind keine direkt an dieses Rahmenprogramm geknüpften Aussagen, aber die Aussage der Ministerin steht. Und wenn man sich auch den Debattenverlauf anschaut, ist das auch etwas, über was wir in diesem Land diskutieren müssen. Und insofern glaube ich, ist es absolut richtig, darüber zu sprechen.
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wir hatten eine Berichterstatterin und Berichterstatterrunde verabredet. Ich frage dennoch kurz, ob es noch Fragen gibt. Wir haben nicht besprochen, dass es eine zweite Berichterstatterrunde gibt. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen noch. Ich bitte um äußerste Kürze und Würze und dann auch um schnelle Antworten. Thomas Jatzombeck für die Unionsfraktion.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank dafür. Ich würde gerne einmal den Herrn Staatssekretär fragen wollen, wie er das Thema militärische und Dual-Use-Forschung in Bezug auf die Sprungagentur Sprint beurteilt. Wir haben gerade, oder ich habe heute Morgen im Podcast der Sprint selber den Chef Rafael Laguna gehört, der dort sagte, wir könnten sehr wohl, ich zitiere, wir könnten sehr wohl, wenn die Regierung das entscheidet, auch in die militärische Forschung einsteigen. Zitat von Rafael Laguna. Das heißt, offensichtlich gibt es hier die Möglichkeit, die Bereitschaft, so wie ich es verstanden habe, auch die gesetzliche Möglichkeit. Ich würde gerne wissen wollen, ob die Regierung das vorhat und wenn ja, in welche Richtung das geht. Ich würde zum Zweiten gerne auch noch mal die Aussage der Bundesministerin aufgreifen wollen zum Thema Zivilschutz und Jugendoffiziere. Wenn wir sagen, für meine Fraktion, mehr Jugendoffiziere an die Schulen zu bringen, halten wir für eine sehr gute Idee. Aber wir sehen natürlich, dass die Ministerin, auch wenn ich sehe, dass in der SPD der Kopf geschüttelt wird an dieser Stelle, Frau Kollegin Wagner.
Frage bitte.
Genau, die Frage ist, ob daraus jetzt auch konkret irgendwas folgt. Weil die Ministerin ja sehr häufig sich zu Themen äußert, ohne dass anschließend irgendwas folgt. Und ich glaube, das Entscheidende der Politik ist ja, dass irgendwas da rauskommt. Also führt sie jetzt Gespräche mit der KMK, mit den Landesministern, mit der Bundeswehr, geht sie an Bundeswehrgesetz, was auch immer. Das würde ich gerne wissen wollen. Und dann hätte ich noch die Frage, ob dazu auch ein Instagram-Posting geplant ist seitens der Ministerin.
Also
aus Gründen. Aus Gründen?
Ich würde jetzt.
Aus Gründen? Also Frage.
Ja, gut. Also, ich habe ja jetzt, weil es auch den dringenden Wunsch gab, noch Fragen zu stellen, obwohl wir eine Berichterstatterrunde beschlossen hatten, mit Zustimmung der Union, habe ich dann noch eine Nachfrage zugelassen. Das waren jetzt drei. Der Staatssekretär kann antworten, wie er möchte. Aber ich wollte diesen Hinweis noch mal geben, dass wir uns als Fraktion vorher auf ein Verfahren verständigt haben und auf Polemik kann man ja antworten, wie man möchte. Herr Frömming von der AfD, eine Frage
bitte. Ja, ich habe auch nur eine. Oh.
Ja, wie immer, Kabel rausziehen, das haben wir immer schon so gehabt.
Keine falschen Verdächtigungen, ist kein Kabel drin. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Thema hat mich jetzt doch noch mal ein bisschen innerviert und es geht uns ja auch an. Wir haben schon vor längerem natürlich gefordert, dass es selbstverständlich sein muss, dass unsere Bundeswehr in die Schulen geht. Die Bundeswehr gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Nichtsdestotrotz hat mich doch der Zeitpunkt jetzt überrascht. Insofern fanden wir das ein bisschen politisch unklug gewählt, weil es fällt natürlich in eine Zeit, wo, sagen wir mal, Angstmacherei, Kriegsrhetorik sich Bahn bricht, insbesondere auch. Alles gut? Insbesondere auch in den Reihen der FDP. Herr Kollege. Und da würde ich jetzt schon gern wissen, wenn man sich jetzt mal in der Presse allein zusammensucht, wie sich auch Kollegen aus diesem Ausschuss dazu geäußert haben, vielleicht darf ich auch mal den Vorsitzenden zitieren, Angstmacherei mit Kriegsrhetorik braucht es nicht. Da würde ich dem Kollegen Gehring sofort zustimmen. Deshalb möchte ich an der Stelle wissen, wir haben die Rede vom Kollegen Mützenich nicht gehört, ist dieser Vorstoß der Ministerin in der Koalition abgesprochen worden? Wird er noch präzisiert oder war das einfach mal so jetzt ein Pressegespräch und eine Idee in den Raum gestellt? Oder ist das eine Gesamtstrategie der Ampel, die wir hier vielleicht noch nicht erkannt haben? Vielen Dank.
Und eine Frage der BSW. Ja,
Herr Vorsitzender, ich habe keine neue Frage. Meine Frage vorhin wurde nicht beantwortet. Die würde ich gerne noch mal stellen. Ist wahrscheinlich untergegangen. Im Rahmenprogramm heißt es, ich zitiere, mögliche Schnittstellen zwischen militärischer und ziviler Sicherheitsforschung werden hierbei eruiert. Zitat Ende. Meine Frage war, was bedeutet das konkret, auch im Hinblick auf die Zivilklausel? Danke.
Okay, Herr Brandenburg, bitte.
Das ist eine sehr gute Idee, deswegen klang es so falsch. Zu den Fragen des geschätzten Kollegen Jatzombek. Militärisch Dual Use, noch mal mit Fokus auf die Sprint. Also die Sprint wurde zum einen eben durch das Sprint-Freiheitsgesetz erstmal befreit und von der Politik aus den Fesseln der Vorgängerregierung gelöst. Wir haben den Aufsichtsrat gestärkt, sodass so eine Diskussion, wenn man es denn wollen würde, mit Sicherheit einige Player an der Stelle umfassen würde. Aktuell hat die Sprint das nicht im Auftrag und aktuell hat die Bundesregierung deswegen auch keine Initiative. Und wenn dem so sein sollte, dann ist mit Sicherheit auch dort der Aufsichtsrat und viele weitere zu beteiligen. Also insofern ist das im Moment nicht geplant. Dann haben wir, was plant die Bundesregierung, was tun wir? Natürlich sind wir zu diesem Thema bereits mit verschiedenen Akteuren im Gespräch. Also ich kann da beispielsweise auch die ganze Frage, die ich dann auch nochmal aufgreifen möchte, rund um Dual Use, auch alleine schon getriggert aus dem ganzen Thema der Research Security. Sind unsere Forscherinnen und Forscher überhaupt adäquat vorbereitet für internationale Kooperationen mit, sagen wir mal, schwierigeren Partnern? Fehlt da eine Sensibilisierung? Und natürlich sind wir da in Kontakt. Wir haben da auch bereits eingeladen im Haus und deswegen sind wir an der Stelle im Austausch und das findet nicht im luftleeren Raum statt. Den Instagram-Kanal meiner geschätzten Ministerin verwalte ich nicht, deswegen kann ich den an der Stelle leider auch nicht kommentieren. Zur AfD, das ist natürlich insgesamt eine Frage und in unserem Haus ein Thema, was wir uns ganzheitlich anschauen. Denn man sieht das eine, was wir hier besprechen, und da haben die zweite Nachfragerunde eigentlich ehrlicherweise überhaupt nichts mehr mit dem Programm zu tun. Ich bin aber der Meinung, dass man Fragen beantworten sollte. Das eine ist die Sicherheitsforschung im Rahmenprogramm und was wir tun. Und das nächste sind eben aktuelle Anlässe, die uns durch Kriege im Umfeld natürlich berühren, und die Frage, ob und wie man daraus in einem bestimmten Bereich reagiert. Und der Bereich kann unterschiedlich sein. Das kann der Forschungsbereich sein und die Frage, ob man zivil und militärisch kooperiert und wenn, ob man es, und da gibt es auch Abstufungen, ich nehme das gleich mit rein, ob es gar nicht geht, qua Verbot, ob es den Institutionen vorbehalten ist, zu tun. Oder ob man jetzt mit der Holzhammer-Methode sagt, man schafft alle Zivilklauseln ab. Das sind verschiedene Nuancen. Das muss man aber diskutieren. Und genauso ist die Frage für Schulen relevant, wie und was man als Katastrophenfall ansieht, als realistischen, und auf was man Schülerinnen und Schüler trainiert. Denn das Gebäude verlassen im Brandfall wird hier niemand in Frage stellen. Wenn es aber absehbar wäre, und das ist wirklich eine rationale Diskussion, und deswegen möchte ich auch den Vorwurf der Angstmacher zurückweisen, weil Angst in keiner dieser Sachen ein guter Ratgeber ist, aber zu fragen, was sind denn die potenziell möglichen Katastrophenfälle und wie würden wir darauf reagieren, ist, glaube ich, eine absolut faire und legitime Diskussion. Und deswegen muss sich da jedes Haus, aber natürlich auch eine Bundesregierung insgesamt prüfen. Und insofern sind für mich die Äußerungen der Ministerin zu verstehen. Noch BSW, dann Entschuldigung dafür, das ist in der Tat runtergefallen. Das war der dritte Punkt. Zivilklauseln habe ich angeschnitten. Was heißt das im Konkreten? Naja, das geht ein bisschen auch in die Frage der CDU zurück. Können Organisationen überhaupt Projekte gemeinsam finanzieren? Will man das? Gibt es Reputationsschäden für Forscherinnen und Forscher, die zwischen diesen beiden Welten wechseln? Kann es die akademische Karriere beeinflussen? Ich merke, ich bin vielleicht von Dual-Use-Forschung betroffen. Wo gehe ich hin? An wen wende ich mich? Muss ich sofort quasi meine Forschung beenden? Und was ist überhaupt in dieser Zeit Dual-Use? Ich möchte darauf hinweisen, wenn wir uns die mit Sicherheit von uns allen noch nicht durchdrungenen Möglichkeiten von generativer KI überlegen, dann ist es mit Sicherheit so, dass Netze in der Materialforschung, die bestimmte Materialien herstellen können, die sowohl positiv als auch negativ tun können. Und insofern sind es schon Fragen, die ich glaube, die von der Bundesregierung und in dem Fall von dem Bundesministerium für Forschung adressiert werden müssen. Und natürlich führt es zu Debatten, und genauso ist es zu verstehen.
Okay, vielen Dank. Damit schließe ich jetzt den Tagesordnungspunkt ab. Allerdings müssen wir formal noch mal das Rahmenprogramm zur Kenntnis nehmen. Da wir jetzt genau darüber so intensiv diskutiert haben, stelle ich fest, dass wir es zur Kenntnis genommen haben. Damit würde ich jetzt direkt einleiten in Tagesordnungspunkt 4 und 5. Unsere Europa-Debatte heute hier im Ausschuss, denn uns eint ja, dass eine enge Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft über Staatsgrenzen hinweg wichtig ist für ein starkes, chancengerechtes und wettbewerbsfähiges Europa. Eine Delegation dieses Ausschusses für Bildung und Forschung war im Juni 2022 vor Ort in Brüssel, um mit verschiedensten Vertreterinnen und Vertretern der EU-Institutionen und der Kommission sich auszutauschen, und auch danach gab es vielzählige Kontakte und Konsultationen. Der europäische Bildungsraum treibt die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Bildung voran und fördert insbesondere Inklusion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit der nationalen Bildungssysteme. Der europäische Forschungsraum zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation in Europa zu verbessern und abzustimmen. So trägt er dazu bei, dass Europa langfristig innovativ, wettbewerbsfähig bleibt, wirtschaftlich wächst und die großen gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen kann. Wir starten jetzt zunächst mit dem Tagesordnungspunkt 4 zum europäischen Bildungsraum. Grundlage für diese Aussprache und Debatte sind die EU-Vorlagen unter den Tagesordnungspunkten 4a bis 4e. Und ich eröffne die Aussprache, indem ich Herrn Staatssekretär Jens Brandenburg das Wort erteile für eine kurze Einleitung.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt auch hier im Ausschuss noch mal die europäische Dimension unserer Bildungspolitik gemeinsam diskutieren können auf der Grundlage der zahlreichen Dokumente. Wir haben uns seitens des BMBF gemeinsam mit den anderen EU-Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, den europäischen Bildungsraum zu vollenden. Und wir wollen dabei bestehende Hürden deutlich abbauen, damit der europäische Bildungsraum für alle Menschen in der EU zum persönlichen Chancenraum wird. Dazu arbeiten wir an sehr zahlreichen Maßnahmen. Wir wollen ganz konkret die Zukunftsthemen Bildung und Ausbildung in ganz Europa fördern. Durch Austausch, durch gemeinsame Ziele und Maßnahmen können wir mehr erreichen als jeder Mitgliedstaat für sich allein. Wir arbeiten deshalb gemeinsam an den großen Herausforderungen, an der Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit und dem Erwerb von Grundkompetenzen, an der Aufwertung des Lehrkräfteberufs und an der Steigerung seiner Attraktivität und natürlich auch an der Beseitigung immer noch bestehender Mobilitätshindernisse. Das haben wir in der Ratsentschließung zum europäischen Bildungsraum bis 2025 und darüber hinaus festgehalten. Letztes Jahr stand insbesondere die digitale Bildung im Fokus. Wir haben zwei Ratsempfehlungen zur digitalen Bildung verabschiedet, nämlich erstens die Ratsempfehlung zu den Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche allgemeine und berufliche digitale Bildung, die darauf abzielt, die notwendigen Strukturreformen und Investitionen in den Mitgliedstaaten weiter zu fördern. Und zweitens die Ratsempfehlung für eine bessere Vermittlung digitaler Kompetenzen in der allgemeinen und in der beruflichen Bildung. Damit stärken wir natürlich auch unsere Fachkräfte von morgen. Wir begrüßen sehr, dass die Europäische Kommission hier Initiative zeigt, um die Bildungssysteme der Mitgliedstaaten, in deren Bevölkerung die digitalen Kompetenzen teils durchaus immer noch sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, zu unterstützen. Gleichermaßen setzen wir, und das möchte ich betonen, uns aber auch dafür ein, dass die Mitgliedstaaten selbst und bei uns im föderalen System natürlich in enger Abstimmung mit den zuständigen Ländern am Steuer bleiben. Valide Daten und Monitoring sind dafür eine wichtige Grundlage. Wir haben dabei aber stets im Blick, dass unsere Bildungseinrichtungen nicht durch zusätzliche Berichtspflichten belastet werden sollen. Der Europäische Rechnungshof hat einen Sonderbericht zur EU-Unterstützung für die Digitalisierung von Schulen vorgelegt und dabei erhebliche Investitionen, aber auch eine mangelnde strategische Ausrichtung bei der Nutzung der EU-Finanzierung durch die Mitgliedstaaten festgestellt. Deshalb ist es jetzt an den Mitgliedstaaten, die Empfehlungen aus dem Bericht umzusetzen, um die Digitalisierung der Schulen unter Nutzung von EU-Mitteln weiter voranzutreiben. Hier bei uns in Deutschland setzen wir unter anderem im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität sowie des Digitalpakts Schule wichtige Ressourcen für die Digitalisierung der Bildung ein. Aktuell laufen die Verhandlungen zur Ratsempfehlung Europe on the Move, die Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte für Lernende verbessern soll. Dafür diskutieren wir auch über neue Zielzahlen für Mobilität im Bereich Hochschule, aber auch in den Bereichen Berufsbildung und mittelfristig für Menschen, die aus sehr verschiedensten Gründen mit Benachteiligungen leben. Wir wollen uns hier ambitionierte Ziele bis 2030 setzen, die aber gleichzeitig realistisch sind und auf einer ausdrücklich soliden Datengrundlage fußen. Bildungsfreizügigkeit ist für uns ein ganz zentrales Anliegen, gerade auch für junge Menschen, beispielsweise im Handwerk und in der dualen Ausbildung und auch unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Denn diese Mobilität vermittelt persönliche, sprachliche und fachliche Kompetenzen und schafft Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Mit Mobilität setzen wir uns außerdem für interkulturelle Verständigung ein. Sie ist das beste Mittel gegen Populismus und nationale Engstirnigkeit. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Debatte.
Danke, Herr Staatssekretär. Und wir starten durch in die berichterstattenden Runde. Und es beginnt für die SPD-Fraktion Kollege Robert Stüwe.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt hat der Staatssekretär so schön eingeführt. Insofern muss ich nicht mehr referieren, worum es überall geht. Wir haben eine ganze Reihe von Berichten zusammengeführt. Das ist das Schöne, dass wir ganzheitlich diskutieren können in 3 Minuten Redezeit. Und das Problem ist so ein bisschen, dass der Zeitraum, in dem die Berichte erstanden sind, zum Teil ein bisschen weiter in der Vergangenheit liegt bei dem einen oder bei dem anderen Bericht. Ich fand es schon sehr richtig, was der Staatssekretär gesagt hat, dass man auf den sagen, dass wir uns auf den Weg machen, auch das Bildungssystem in Europa so zu vereinheitlichen, dass wir da eine gute Mobilität herstellen können und dass wir natürlich auch, das wird ja aus den Berichten klar, in vielen Ländern Europas strukturell ähnliche Probleme haben, sei es demografischer Natur, sei es die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Folgen von Corona um, aber wie gehen wir auch mit sozialen Disparitäten um. Insofern, neben den Programmen, die Sie schon genannt haben, würde ich schon noch mal sagen, dass ich sag mal, auch aufgrund der Vergleiche, die wir auf europäischer Ebene gesehen haben, auch wenn das schwierig ist, immer unterschiedliche Bildungssysteme zu vergleichen, ich noch mal eine Bestätigung gefunden habe, wie notwendig es ist, so ein Programm wie das Staatschancenprogramm von Bundesebene durchzuführen, um genau diesen sozialen Disparitäten entgegenzuwirken. Vielleicht 2 Punkte will ich noch mal in den Vordergrund stellen. Jetzt auch, wenn wir nach vorne gucken in der Debatte, was ziehe ich aus den Berichten? Ich glaube, wir müssen uns das Thema Weiterbildung noch mal ganz genau angucken. Da haben wir ja was gemacht zur digitalen Weiterbildung, aber auch generell wird dort im Moment in der EU viel diskutiert. Und ich will für meine Fraktion nur sagen, dass wir schauen müssen, wie gehen wir mit der Tendenz zu Mikrocredential und immer kleineren Zertifikaten um. Das heißt, wie sorgen wir dafür, dass uns das nicht das Ausbildungssystem zerschießt und dass es auch weiterhin dazu bleibt, dass auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Pflicht sind, sich an Weiterbildung zu beteiligen und wir nicht ein System haben, was so ein Kleinst-Weiterbildungs-Shopping-System ist und was eine strukturierte Weiterbildung im Betrieb ersetzt. Also da kann man sicher viel machen, auch auf europäischer Ebene, gerade was die Anerkennung angeht. Es soll aber nicht dagegen gehen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gerade bei den Weiterbildungsangeboten aus der Pflicht zu nehmen. Und das zweite Thema, das haben Sie schon angesprochen, ist das Thema Erasmus Plus. Das ist ja immer ein europäisches Erfolgsprogramm. Da müssen wir ja sagen, es ist ein Programm, was vielen Menschen Lust auf Europa, auf den Austausch und auf Mobilität macht. Und in einem Bereich, den ich mir immer besonders angucke, ist der Bereich, wie sieht es eigentlich bei der auszubildenden Mobilität aus? Und da haben so viele Menschen Lust auf europäische Mobilität, dass wir da nicht mehr nachkommen, sozusagen alle Anfragen positiv zu bescheiden. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal gucken, wie wir das auch in Zukunft im in den Vordergrund stellen bei denjenigen, die sozusagen bei den Ausbilderinnen und Ausbildern haben wir ein großes Plus gemacht dahin. Bei denjenigen, die in der Ausbildung sind, sind wir ein bisschen hinter den Zahlen von 2019 zurück, aber auch auf dem Höchstwert. Und ich finde, da sollten wir gucken, wie wir das noch weiter stärken können, weil das immer sozusagen nochmal uns auch für die europäischen Gedanken uns nochmal Menschen erschließt, die eben nicht im Hochschulsystem sind. Insofern vielen Dank für die Berichte und die Ausführungen an den Staatssekretär.
Dankeschön für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Inge Grässle.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Staatssekretär, für Ihren Bericht. Es wäre natürlich schön, wenn wir mal was Schriftliches vorgelegt bekämen. Sie haben umfangreiche Ratsempfehlungen mit ganz konkreten Dingen, zum Beispiel, wie viel Prozentsatz bei PISA eigentlich schlecht abschneiden sollen in Lesen, Mathe, Naturwissenschaften. Also wann kommt Ihr schriftlicher Bericht zu den europäischen Dokumenten? Insgesamt möchte ich schon sagen, wir haben es heute mit 1097 Seiten zu tun. 1097 Seiten. Und das sind alles Tagesordnungspunkte, in denen dieser Ausschuss die Kompetenzen hat. Also ich finde schon, dass man unser Engagement und unser Interesse an Europa und dem, was wir uns selber ja via Bundesregierung uns selber empfehlen in die Umsetzung, dass wir mit dem etwas seriöser umgehen sollten. Das Hauptdokument ist übrigens 16 Monate alt. Es stammt vom November 2022 über den europäischen Bildungsraum. Und in 16 Monaten, Herr Staatssekretär, hätte man ja auch mal eine Umsetzung machen können, zum Beispiel auch mal einen Aktionsplan machen können in Absprache mit der mit den Bundesländern. Sie müssen diesen Aktionsplan ja machen bis 2025 beim Thema Digitales. Und es wäre schon gut von Ihnen noch mal zu hören, wie Sie jetzt eigentlich mit dem Dokument seriöserweise umgehen wollen. Weil also Verwaltung, möchte ich nur mal daran erinnern, Verwaltung arbeitet schriftlich. Und ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie hier mit mündlichen Informationen, wie man sich zufrieden gibt mit mündlichen Informationen, befremdet mich zutiefst. Deswegen, wann gibt es ein Dokument? So, und dann habe ich die Frage, was haben Sie denn in den 16 Monaten seit Verabschiedung des Aktionsplans jetzt alles konkret unternommen? Dann habe ich eine weitere Frage zu den Digitalisierungsinitiativen. Sie haben den Bericht des Europäischen Rechnungshofs angesprochen und da gratuliere ich der Bundesrepublik. Sie ist an der Spitze der Ahnungslosen. 90% der deutschen Schulen haben erklärt, dass sie die IT-Tools der Kommission nicht kennen. Damit sind wir in den 5 Ländern, die der Europäische Rechnungshof untersucht hat, weit an der Spitze. Was unternehmen Sie denn, damit diese Tools bekannter werden? Eins heißt Selfie, ein anderes CodeWeek. Es gibt mehrere. Also ich finde, seriöser Umgang mit diesen Daten und diesen Kenntnissen müssten wir eigentlich, da müsste das Ministerium auch ganz anders reagieren. Dann habe ich eine weitere Frage für den eiligen Leser, Fußnote 32 im ersten Dokument. Da gibt es einen beeindruckenden Überblick, wie viele Gelder aus dem ESF oder dem EFRE für Bildung ausgegeben wurde. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Welche Bundesländer haben da wie umgesetzt, weil die Bundesländer es ja vor allem bekommen, und welche nicht? Dann haben wir es in dem Bericht mit einer Vielzahl von Gremien zu tun. Und ich möchte darum bitten, dass wir mal einen Überblick bekommen, an welchen Gremien die Bundesrepublik teilnimmt und wer von uns in diesen Gremien drin sitzt. Danke für Antworten.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anja Reinalter.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für Ihre einführenden Worte, Herr Staatssekretär. Damit ist wirklich schon eine Vielzahl der Vorlagen zusammengefasst. Ich möchte zunächst einen kurzen Augenmerk auf den Bericht der Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatovic legen. Sie hat nämlich gestern ihren Bericht in Straßburg veröffentlicht und gibt Deutschland kein zufriedenstellendes Zeugnis, wenn sie sagt, Deutschland tut zu wenig gegen die Armut. Und das hohe Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung steht in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes. Außerdem berichtet sie, dass die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen häufig übersehen würden. Und schließlich legt sie besondere Aufmerksamkeit auf das wachsende Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Sie hätten das Potenzial, sozialen Zusammenhalt zu untergraben und die demokratischen Institutionen zu destabilisieren. Wir sind uns in diesem Ausschuss sicher einig, dass Bildung genau die richtige Lösung ist auf die benannten Probleme. und dass wir mehr investieren müssen. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht, und das auf allen politischen Ebenen bespielt und gestärkt werden muss. Und dazu gehört eben auch die europäische Bildungspolitik. Bildung hat eine europäische Dimension. Hier geht es um die Fachkräfte von morgen. Das haben Sie gerade schon gesagt. Und darum ist ausdrücklich zu begrüßen, dass wir die Gesamtausgaben der EU für Bildung und Kompetenzen in der Zeit von 21 bis 27, dass sie sich verdreifacht haben. Und da beziehen wir uns eben auch genau auf die Dokumente der Vorlage. Und wenn ich jetzt den Schwerpunkt setze, dann zunächst auf Mobilität und Vernetzung. Der europäische Bildungsraum soll weiterhin natürlich ein Ort sein, in dem sich Lernende und Lehrende frei bewegen und vernetzen können. Und dabei sind wirklich alle Lernenden und Lehrenden gemeint, egal ob sie studieren oder eine Ausbildung machen. Und es ist klar erkennbar, wir fördern Studierende, also fordern wir auch Auszubildende. Und das belegen die Zahlen. Interessanterweise sind die Azubis, die am Erasmus-Plus-Programm teilnehmen, sogar mehr als die Studierenden. Das hat uns überrascht, sehr überrascht. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir Erasmus weiter stärken. Das ist echt ein europäisches Aushängeschild, auch für die Gleichwertigkeit von Bildungs- und Karrierenwegen. Das ist ein wirklich wichtiger Ansatz. So geht Bildungspolitik in Europa. So müssen wir weitermachen. Und zwar mit der Stärkung des EQR. Sie wissen, was jetzt kommt. Das geht nämlich um die Vergleichbarkeit von Abschlüssen und Qualifikationen über die Grenzen hinweg. Und wie stärken wir den EQR? Indem wir natürlich den DQR endlich auf sichere rechtliche Beine stellen. Und uns würde interessieren, an was denkt das BMBF, an was denkt die Regierung, wenn es um die Möglichkeiten geht, die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung auf den Weg zu bringen. Vielleicht lasse ich sogar an dieser Stelle bis dahin. Vielen Dank.
Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht hier ja um den europäischen Bildungsraum, und das ist ja an sich schon wieder ein Widerspruch in dem Terminus selbst, weil Bildung etwas ist, was wir ganz bewusst auch in unserer grundgesetzlichen Ordnung föderal organisiert haben. Und gerade auch an diesen Vorlagen erkennen wir, dass sich wiederum die Europäische Union versucht einzumischen in die Didaktik von einzelnen Aspekten oder auch letztendlich wie eine Abrissbirne vorgeht in Bezug auf die doch sehr gut austarierten föderalen Strukturen Deutschlands. Deswegen schließt sich meine erste Frage gleich an diese Investitionsmaßnahmen, die für digitale Schulbildung beispielsweise von der Europäischen Union geplant sind. Wie passt das in unsere bundesdeutsche Debatte darüber, dass wir doch auch beim Digitalpakt Schule zum Beispiel sehr, sehr lange darüber diskutiert haben, ob überhaupt Förderungen in einem Maß durch die Bundesebene in den Ländern möglich sind? Jetzt kommt die Europaebene und will auch noch irgendwelche Dinge investieren. Das ist doch eine Fehlentwicklung, der wir etwas entgegenhalten müssen. Zum Zweiten ist es sehr, sehr bedenklich, wenn ausgerechnet europäische Bürokraten versuchen, erfolgreiche Schlüsselfaktoren für eine allgemeine und berufliche digitale Bildung oder eben auch die bessere Vermittlung digitaler Kompetenzen in der allgemeinen und beruflichen Bildung irgendwie zu eruieren. Ich sehe das eher bei qualitativ hochwertigen Lehrern angesiedelt als bei inkompetenten EU-Bürokraten. Und angesichts der Tatsache, dass viele Bürger mittlerweile schon den Mitgliedern der Bundesregierung misstrauen, kann man das durchaus auf die EU-Kompetenzen übertragen. Ich möchte noch mal einen spezifischen Fokus darauf legen. Ich möchte gerne den Fokus legen auf das Thema der gemeinsamen Abschlüsse, des gemeinsamen europäischen Hochschulabschlusses. Und zwar hat die COM ja in ihrem Arbeitsprogramm für das zweite Quartal 2024 eine Initiative für einen gemeinsamen europäischen Hochschulabschluss angekündigt. Nun ist es ja so, dass es ja bereits in der deutsch-französischen Hochschule quasi Doppelabschlüsse gibt, gemeinsame Hochschulabschlüsse gibt. Inwiefern komplementiert, ergänzt oder auch tritt in Konkurrenz dieser europäische Hochschulabschluss mit den bilateralen Projekten, die wir mit Frankreich pflegen? Und ist das nicht letztendlich eine Entwertung des Hochschulabschlusses an sich? Wenn ich sage, wenn da nicht das Prädikat europäisch dabei steht, dann ist ein nationaler Hochschulabschluss selbst von einer sehr guten Universität nichts mehr wert. Das ist ja genau der Punkt, warum viele Studenten sich auch zu einer Mobilität gezwungen gesehen haben. Zum Zweiten soll ja auch ein europäisches System für die Qualitätssicherung von Anerkennung von Abschlüssen auf den Weg kommen, was insbesondere auf Abschlüsse aus Drittstaaten zielt. Also inwiefern werden hier auch unsere doch zumindest bis vor einiger Zeit noch sehr gut gestalteten Gesetzgebungen in Bezug auf die Ausbildungsanerkennung oder die Anerkennung ausländischer Abschlüsse aus Drittstaatsangehörigen gegebenenfalls unterminiert, um hier ein europäisches System in Kraft zu setzen, das eben nicht die nationalen Bildungsstandards respektiert, sondern von einem globalen europäischen Standard fabuliert, den es so eigentlich nicht gibt. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
So, wir kommen jetzt direkt zur FDP-Fraktion und das übernimmt Peter Heidt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man etwas sieht und hört, dass die Eindrücke, die bei den Zuhörern da sind, doch so unterschiedlich sind. Das ja, ist schon sehr faszinierend. Und nee, ist alles gut. Ich höre mir das ja auch alles an. Ich habe auch gar nichts dazwischen gerufen. Nur, Sie müssen mir überlegen, wenn Sie sagen, EU-Beamte sind inkompetent per se, dann ist das eine Verunglimpfung und Herabwürdigung von Menschen, die einen Job machen, die sich nach bestem Wissen und Gewissen für diese Europäische Union einsetzen, die einfach unwürdig ist und die aber ihrer Geisteshaltung entspricht. Und das ist genau das. Ich habe Ihnen zugehört, Sie müssen mir jetzt auch zuhören. Und genau das ist das Problem, was wir alle mit Ihnen haben, weil Sie einfach nur verunglimpfen. Und das ist traurig und nichts als traurig. Wir haben in der Tat hier sehr viele Berichte. Und ich will in Richtung auf die Union sagen, naja, insoweit hier evaluiert worden ist, ist natürlich die Vergangenheit evaluiert worden. Und da hatte die Union, die Bundesregierung innen, auch die Bildungsministerium. Insofern muss man halt schon überlegen, wo man dann die Kritik anbringt. Und hier ist ja der europäische Bildungsraum angesprochen. Ziel von Frau von der Leyen ist, bis 2025 den hinzubekommen. Und wir müssen natürlich festhalten, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht gewisse Defizite festgestellt hat. Und in der Tat sind die EU-Förderprogramme unbekannt. Es gibt einen größeren Fortbildungsbedarf bei den Lehrern. Und es wurde im Sechsländer geprüft, Frau Kollegin, nicht nur fünf. Und in der Tat ist Deutschland da nicht gut weggekommen. Und insofern müssen wir überlegen, wie wir das insgesamt besser in zukünftig organisieren, wie wir dort den Bekanntheitsgrad verbessern. Und ich glaube, dass das aber eben gerade nicht nur eine Bundesaufgabe ist, sondern eine Länderaufgabe vor allen Dingen ist. Denn auch die müssen als Landesministerium überlegen, wo können sie denn ihre Förderprogramme mit denen der Europäischen Union abstimmen. Bei den vielen Berichten ist mir aufgefallen das Thema Erasmus. Die Kommission plant ja unter anderem ihre Anstrengungen im Bereich der bestehenden Programme zur Förderung von Mobilität, eben Erasmus, zu verstärken. Sie will Leitlinien zur Vorbereitung von nationalen und regionalen Aktionsplänen entwickeln und diese anschließend auswerten. Und diese neue Programmgeneration sieht auch die Verwirklichung eines gemeinsamen europäischen Bildungsraums. Ich halte das für ein unglaublich hohes Ziel. Schwerpunkte sind dabei die stärkere Förderung von Chancengleichheit, Inklusion, Vielfalt sowie die digitale Transformation, das Thema Nachhaltigkeit. Und das sind einige Vorschläge. Da wird unter anderem empfohlen, die nahtlose Mobilität von Lernenden und Lehrenden innerhalb des europäischen Bildungsraums in allen Bildungs-, Jugend- und Sportbereichen zu fördern, konkrete Zielzahlen im Hochschulbereich der beruflichen Bildung und für Personen mit geringen Chancen festzulegen, Sprachunterricht zu stärken, Lernmobilität im Ausland zu einem regulären und integralen Bestandteil von Schul-, beruflicher, Hochschul- und Erwachsenenbildung zu machen. Und da ist dann auch im Prinzip so ein bisschen meine Frage an den Kollegen Brandenburg. Das können wir ja als Bund nicht alleine machen. Und wir haben ja beim Stadt-Horsen-Programm gesehen, wie kompliziert die Zusammenarbeit mit den Ländern ist. Haben Sie die Vorstellung, dass wir das gemeinsam mit den Ländern hinbekommen? Und das würde mich sehr interessieren. Und ich will vielleicht einen Satz noch sagen. Dieses neue Erasmus-Online-Produkt eTwinning ist ein herausragendes Programm. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal Schulen zu besuchen und Kindertagesstätten, die das schon machen. Auch Ihnen empfehle ich das. Sie werden feststellen, begeisternde Kinder.
Okay, dann kommen wir jetzt zu den Gruppen. Für die Linke Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an den Staatssekretär für das Hiersein, für die Zusammenfassung. Ich will vielleicht auch noch mal den Blick auf was lenken, auf die Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher lenken, das jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist. Also fast 10%, 9,6% in der EU. Ich finde, es ist ein peinlicher Wert, dass Deutschland den vierthöchsten Wert dazu beizutragen hat. Das ist schon ein Stück weit alarmierend. Und ich würde gern an der Stelle wissen, weil es auf den ersten Blick ja nicht so richtig zusammenpasst, dass wir so eine hohe SchulabbrecherInnenquote haben und dann aber andererseits beim Thema Jugendarbeitslosigkeit wieder ganz gut abschneiden. Und ich habe mich schon gefragt, wie diese Zahlen zusammenpassen, was da Ihre Erklärung dafür ist.
Also heißt das zum Beispiel, eine Möglichkeit wäre ja, dass die Jugendlichen, die bei uns im Übergangssystem geparkt sind, verharren, wie ich sagen würde, dass die rausgerechnet werden aus dieser Statistik? Oder ist es eher so, Ihrer Einschätzung nach, dass die SchulabbrecherInnen und die eben ohne beruflichen Abschluss dann irgendwie als Ungelernte in irgendwelchen vermutlich ja prekären Jobs landen? Also das wären ja sozusagen zwei Erklärungsmuster, die würde ich gerne wissen, ob Sie da eine Idee dazu haben oder wie man dem näher kommen könnte. Meine zweite Frage ist dann auch noch mal die Frage der Leihgeräte, also Digitalisierung. Der Europäische Rechnungshof hatte ja moniert, dass in Deutschland eben bei der Mittelzuweisung an die Länder für den Erwerb von neuen Geräten für Lehrkräfte nicht berücksichtigt wurde im Vorhinein gut genug, wie eigentlich der tatsächliche Bedarf ist. Und dann haben Sie ja bei Ihrer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass an zwei von vier Schulen die neuen Geräte nicht mit der vorhandenen Ausstattung kompatibel waren, dass die Lehrkräfte nicht die Software installieren durften, die sie brauchten und dass sozusagen auch die Geräte nicht für die Durchführung von Verwaltungsaufgaben geeignet waren und dass dann die Lehrkräfte einfach weiterhin ihre privaten Geräte benutzt haben. Das ist natürlich wirklich überhaupt nicht Sinn der Sache. Und an der Stelle würde ich gern wissen, auch wenn die Länder hier natürlich mit in der Verantwortung sind, aber ergibt sich aus Ihrer Sicht daraus irgendwie ein Handlungsbedarf auch für die Konzeption des neuen Digitalpakts? Wie ist da der Stand der Dinge?
Für die Gruppe BSW, Ali Al-Dalami.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also es ist ja wie so oft, auf den ersten Blick hören sich die Ziele der europäischen Bildungspolitik sehr gut an. Mehr Inklusion, mehr Mobilität, mehr Chancengleichheit und mehr Digitalisierung. Da ist es schwer, etwas gegen diese Ziele einzuwenden. Schaut man aber genauer hin, wird deutlich, dass es im Grunde vor allem leider auch um ökonomische Interessen geht. Eine an kurzfristige ökonomischen Kriterien orientierte Bildungspolitik unter dem Deckmantel der Qualitätsverbesserung, was wir im Übrigen ablehnen. In dem Zusammenhang will ich auch verweisen auf den vor über 20 Jahren gestarteten Bologna-Prozess. Auch hier wurde unter dem Vorwand, die Qualität der Bildungssysteme zu verbessern, den Zugang zu Bildung für alle zu erleichtern und die europäischen Bildungssysteme zu öffnen, eine Vereinheitlichung von Hochschulbildung betrieben. In vielen Punkten ist das Gegenteil der postulierten Ziele eingetroffen. Bachelor und Master haben oft zu mehr Problemen beim Hochschulwechsel geführt. Doch vor allem kam es zu einer Verschulung des Studiums, was den Prüfungsstress nachweisbar erhöht hat. Darüber hinaus führte Bologna zu weniger akademischer Freiheit und hat keinen Beitrag zur Chancengleichheit geleistet, jedenfalls nicht so, wie es ursprünglich postuliert wurde. Die EU möchte jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen, also einen europäischen Bildungsraum schaffen, der sich dann nicht nur auf die Hochschulbildung bezieht, sondern auch eigentlich auf alle Bildungsprozesse ausgeweitet werden kann oder soll. Das sollte man angesichts des Bologna-Desasters meines Erachtens kritisch hinterfragen. Zudem will die EU den Digitalisierungsprozess von Bildung und damit auch von Schulbildung vorantreiben. Was sich erstmal gut anhört, stellt sich leider auch aus der Praxis als etwas schwierig dar. Man weiß mittlerweile, dass zu viele digitale Bildung, insbesondere bei sehr jungen Schülern, nicht sinnvoll ist. Länder wie Schweden vollziehen hier gerade eine Kehrtwende, da seit Einführung von Digitaltechnik nachweisbar die Lesegeschwindigkeit, der Wortschatz und das Leseverständnis bei Schülern zurückgegangen ist. Nicole, ich würde hier gerne in Ruhe ausführen. Daher sollte die Digitalisierungsstrategie nochmal unseres Erachtens überdacht werden. Die Kommission stellt zu Recht fest, dass die Chancengleichheit in der Bildung nach wie vor nicht gegeben ist. Erschwerend kommt ein massiver Lehrermangel hinzu. Und da richten wir unsere Kritik tatsächlich auch an die Bundesregierung, wenn sie nicht endlich das Kooperationsverbot in der Bildung in Gänze aufheben und die Länder endlich massiv finanziell bei der Finanzierung von Schulbildung unterstützen, werden wir in den kommenden Jahren weiterhin eine Bildungskatastrophe erleben. Ich will es offen sagen, wenn wir ehrlich sind, sind wir schon mittendrin. Stichworte Lehrermangel, Sanierungsstau, Ausstattungsmangel und gesunkene Grundkompetenzen der Schüler bei Lesen, Schreiben und Rechnung. Und zu allerletzt, für uns steht Bildung als Menschenrecht da. Bildung ist keine Ware. Daher dürfen europäische sowie nationale Bildungspolitik nicht an Verwertbarkeitskriterien, also Wettbewerbsfähigkeit und anderes, ausgerichtet werden. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Okay, damit schließe ich die Berichterstattendenrunde und würde als Ausschussvorsitzender nur noch einmal kurz den Hinweis geben, dass ja einzelne Berichterstattende darauf hingewiesen haben, dass nicht alle Vorlagen aus der letzten Woche stammen, was soweit korrekt ist. Nur der Hinweis darauf, dass alle Fraktionen dafür verantwortlich sind, EU-Vorlagen hier auch zur Diskussion zu stellen. Und wir haben uns eben interfraktionell darauf verständigt, in aller Ausführlichkeit diese zwei Tagesordnungspunkte heute hier zu machen. Denn gleich geht es ja noch mit dem EU-Forschungsraum weiter. Herr Jens Brandenburg hat eine Vielzahl an Fragen, die er jetzt direkt beantwortet. Lieber Jens, du hast das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat sehr viele Fragen. Ich würde es der Reihenfolge nachmachen, damit nichts untergeht, im Wissen, dass aber mehres sich auch überschnitten hat. Ich fange mal an beim Kollegen Stüwe. Micro-Credentials ist durchaus ein Thema, wo wir seitens des BMBF durchaus großes Potenzial sehen, insbesondere im Hochschulbereich, da auch Anreize zu schaffen, transparenteres System. Das ist eine sehr spannende Diskussion auch auf europäischer Ebene, aber durchaus eine Herausforderung, weil die Systeme sehr unterschiedlich sind. Wir sind in Abstimmung mit der KMK und natürlich kamen da auch viele Rückmeldungen außerhalb von den Sozialpartnern etc. mit dazu. Allerdings in Brüssel auch so positioniert, dass wir insbesondere bei der beruflichen Bildung aufpassen wollen, wo wir in Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern, ja durchaus ein sehr etabliertes System, auch teilweise sehr kleiner Fortbildung, beruflicher Fortbildung haben, nicht am Ende auf europäischer Ebene etwas zu beschließen, was bei uns letztlich nicht mehr Qualität, sondern mehr Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Also insofern ein differenziertes Thema. Das Potenzial sehen wir durchaus und sind auch daran. Zu Erasmus Plus, das haben mehrere Kolleginnen und Kollegen angesprochen, ist meines Erachtens das absolute Herzstück der Europäischen Union insgesamt, aber erst recht auch der Bildungspolitik. Die Frage der auszubildenden Mobilität ist eine, die wir seitens des BMBF die gesamte Legislaturperiode ja schon sehr stark mit auf die Agenda heben, bei uns intern, also deutschlandweit. Sie wissen, es gibt ja auch diesen Prozess, wo wir mit mehreren Stakeholdern gerade schauen, Stichwort DBAD, Deutscher Beruflicher Austauschdienst, da auch mit Stakeholdern gerade Konzepte zu entwickeln, wie wir das nochmal stärken können. Keine große neue Institution, die entstehen soll, aber tatsächlich die Gelder stärker nutzen und es auch praktisch umsetzbarer zu machen. Auch auf europäischer Ebene, ich habe selbst vor wenigen Wochen, den Bericht haben Sie ja bekommen, in Brüssel teilgenommen am informellen Treffen der EU-Bildungsminister und Ministerinnen. Das war eines der Kernthemen, die wir auch von deutscher Seite in der Runde mit angesprochen haben. Frau Kollegin Gressle, Sie haben noch mal einiges angesprochen. Ja, ich fange mal an mit dem Wunsch nach mehr Schriftlichem. Ich sage Ihnen ganz offen, mein Eindruck, es mangelt gerade nicht an Dokumenten, weil wir, Sie sehen sehr ausführliche Dokumente natürlich, die, ob sie Ratsempfehlungen sind, Kommissionsvorlagen, vieles mehr, was direkt aus Brüssel kommt. Jetzt habe ich Sie so verstanden, Ihre Frage zielt ja sehr stark danach, was ist unsere deutsche Position und wie haben wir uns eingebracht. Diese Dinge, die berichten wir sehr ausführlich, insbesondere in den Berichten, die dem Ausschuss ja zugehen, nach den informellen oder formellen Ratssitzungen. Ich kann deshalb sagen, dass es sehr umfangreich ist, weil ich die alle lesen muss und die erst an Sie gehen, wenn ich sie freigezeichnet habe. Da stehen all diese Dinge auch drin. Wenn darüber hinaus zu konkreten Fragen nochmal Informationsbedarf da ist, liefern wir das natürlich sehr gerne. Aber die Punkte, die auch hier angesprochen wurden, mein Eindruck, haben wir eher ein zu viel an Dokumentation momentan als ein zu wenig. Ich glaube, da sollten wir gemeinsam auch daran arbeiten, dass wir uns vielleicht auf die Dinge fokussieren, die tatsächlich für Ihre Arbeit besonders relevant noch sind. Im Ausschuss stehen wir als Bundesregierung natürlich gerne, auch wenn das gewünscht ist, wöchentlich zu diesen Themen Rede und Antwort. Also in der Tat, der Vorsitzende hat ja darauf hingewiesen, ist eigentlich die Tagesordnung, die im Ausschuss selbst entschieden wird. Was konkret wir übernehmen im Bereich der Digitalisierung, auch nicht ausschließlich auf Basis dessen, was auf europäischer Ebene vereinbart wurde, aber auch mit Blick darauf, in den letzten Monaten beispielsweise die Kompetenzzentren für digitale Lehre und digitales Lernen, die letztes Jahr an den Start gegangen sind. Die Idee gab es in der letzten Legislaturperiode schon, da hat man sich nicht einigen können. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen nicht auf die Einigung mit allen 16 Ländern, was den letzten Euro angeht, abwarten, sondern das auf den Weg bringen. Das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, wenn ich mir anschaue, was da gerade passiert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und Sie haben es ja über die Presse, ich will jetzt nicht aus vertraulichen Gesprächen berichten, aber in der Presse durchaus ja auch vernommen, dass im Zuge der Verhandlungen zum Digitalpakt 2.0 wir uns als Bundesregierung sehr stark und auch gegen manche Widerstände dafür einsetzen, dass der Digitalpakt 2.0 eben keine reine Finanzhilfe nur für neue Technik ist, sondern dass die Themen, die auch auf europäischer Ebene fest verankert sind, von der Lehrkräftebildung, die passen muss, Pädagogik,
pädagogische Konzepte etc. pp. Bis hin zur Frage, wer administriert das denn, dass diese Fragen auch letztendlich rundum beantwortet sein müssen. Also das mal als zwei, nicht abschließend, aber konkrete Beispiele in diesem Bereich. Wie die Tools bekannter gemacht werden, wir arbeiten da sehr, sehr eng mit der KMK zusammen. Wir dürfen ja seitens des BMBF die Schulen gar nicht direkt anschreiben, kompetenzrechtlich. Das läuft alles immer über die Länder. Aber ich habe ja eben darauf hingewiesen, im Europäischen Rat sind wir in sehr, sehr enger Abstimmung, zumeist auch tatsächlich mit einem Vertreter, einer Vertreterin der KMK auch in den Sitzungen mit dabei. Und insofern ist das etwas, was wir in sehr engem Austausch machen und auch gemeinsam schauen, dass über die Kanäle der KMK die Informationen zu den Tools, aber vielen anderen Fragen auch an die Schulen, an die Lehrkräfte mit weitergeleitet werden. Zu den beiden abschließenden Fragen, zum einen die Aufteilung der Gelder nach Bundesländern, als auch die Frage der Gremien, hätte ich die Bitte, dass Sie uns das vielleicht im Nachgang noch mal per E-Mail, die Fragen konkret noch mal zuschicken. Das stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auch hier, es mangelt nicht an Gremien, das kann ich sehr offen sagen. Wir setzen uns in den Verhandlungen durchaus dafür ein, dass nicht mit jeder Ratsempfehlung immer neue Gremien geschaffen werden von deutscher Seite, mit ein paar befreundeten Ländern, die ähnliche Interessen haben, um eher die Gremienarbeit ein bisschen zu bündeln auf die wesentlichen Themen. Aber die Übersicht stellen wir dann gerne im Nachgang zur Verfügung. Frau Kollegin Reinalter, Erasmus Plus nochmal stärken, beziehungsweise das hat auch Peter Heidt und weitere mit angesprochen. Absolut würde ich sehr unterstreichen. Ich kann jetzt hier berichten aus der letzten Runde informelles EU-Bildungsministertreffen. Das war eines der Kernthemen, Europe on the Move, was ja da diskutiert wurde. Wir sind im Moment in den Verhandlungen, auch auf Arbeitsebene, das zu finalisieren. Ich kann aber mal als Konfliktdimension ein Stück weit mit hier auch transparent machen. Es gab durchaus einige Länder, die den Fokus sehr stark auf die Frage der Balance gelegt haben. Also manche, die sagen, wir haben viel mehr Incoming-Studierende beispielsweise als Outgoing. Und das belastet bei uns die Kassen so stark. Das war das eine Argument. Und manche andere Staaten, die gesagt haben, wir haben so viele Outgoing, aber so wenige Incoming, ihr zieht uns die Fachkräfte ab. Wir haben von deutscher Seite, weil sich das ja so ein Stück weit widerspricht, da sehr stark dafür geworben, dass wir jetzt nicht die Konsequenz daraus ziehen, insgesamt weniger Mobilität zu incentivieren, sondern tatsächlich auch auf bilaterale Ebene mal zu schauen, die gerne mehr zu uns senden würden, zu schauen, wie wir das auch attraktiver und bekannter machen können und umgekehrt ganz genauso. Also da ist unsere Position sehr klar, das zu stärken und jetzt diese Balance-Diskussion nicht so zu überdrehen, dass am Ende weniger Mobilität herauskommt. Gleichwertigkeit, akademische, berufliche Bildung, ja, zum EQR ganz konkret. Unsere Konsequenz in Deutschland ist ja, dass wir den DQR inzwischen etabliert haben. Gibt es ja auch mit dem parlamentarischen Raum und mit vielen Personen durchaus Überlegungen, wie da möglicherweise nächste Schritte mit aussehen können. Dem kann ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht vorweggreifen, diesen Gesprächen, aber das ist ein Thema von vielen. Darüber hinaus haben wir natürlich in der Exzellenzinitiative berufliche Bildung eine ganze Reihe an Maßnahmen verankert, die auch darauf einzahlen. Beispielsweise jetzt die Pilotprojekte, die Begabtenförderungswerke zu öffnen für Talente aus der beruflichen Bildung, im Regelfall Auszubildende, die diesen Sommer an den Start gehen. Wir setzen uns auch beim BMI dafür ein, im Koalitionsvertrag ja bereits verankert, dass wir im öffentlichen Dienst entsprechend die Gleichwertigkeit auf den höheren Stufen auch öffnen. Über Aufstiegs-BAföG werden wir in Kürze noch reden und vieles mehr. Also die Reform ist auch fest in Vorbereitung. Kollege Kleinwächter hat noch mal vieles angesprochen. Einige Fragen so im Kontext Bildungsföderalismus, habe ich ja eben darauf hingewiesen. Seitens der Bundesregierung vertreten wir in Brüssel keine Position im Bildungsbereich, die nicht bis ins Detail mit der KMK, also den zuständigen Ländern, abgestimmt ist. Also insofern ist das jetzt keine Bevormundung der Länder, sondern eine enge Einbindung der Länder an der Stelle. Es wird also nichts beschlossen, was von Länderseite abgelehnt wird. Das läuft sehr, sehr eng und auch an konkreten Beispielen kann ich Ihnen versichern. Ich hatte eben die Frage zusätzlicher Gremien oder erfolgreich haben wir uns dafür eingesetzt, jetzt nicht zum Ergebnis zu kommen, dass einfach die Berichtspflichten nach oben getrieben werden, sondern fokussieren uns gemeinsam mit den Ländern auf die Frage, wie können wir Synergien heben, beispielsweise im Bereich der Mobilität. Sie haben EU-Beamte angesprochen, ich möchte jetzt nicht wiederholen, was eben gesagt wurde, aber durchaus darauf hinweisen, im System der europäischen Politik, es ist zwar in der Kommission, gibt es Beamte und Beamtinnen, die Entwürfe letztendlich auch entwerfen, die dann am Ende auch Grundlage sein können, aber auch die Kommission wird ja entsprechend unter enger Mitwirkung der Mitgliedstaaten dann vorgeschlagen vom Europäischen Parlament auch so gewählt. Und ansonsten ist natürlich das Europäische Parlament, auch seitens Ihrer Partei sind ja Abgeordnete dort vertreten, als auch natürlich über die Ratsarbeit sämtliche Mitgliedstaaten da vertreten. Das heißt, diese Entscheidungen werden ausdrücklich ebenso wie in Deutschland ja nicht final von Beamten getroffen, sondern von legitimierten Politikern und Politikerinnen, von den Abgeordneten bzw. auch den legitimierten Regierungen. Zur Frage Hochschulabschlüsse. Ja, im Wesentlichen hatte ich eben ja darauf hingewiesen, enge Abstimmung mit den Ländern. Das heißt, wir schauen natürlich sehr stark, dass das, was beschlossen wird, jetzt die Abschlüsse, die wir bilateral beispielsweise mit Frankreich haben, aber natürlich auch unsere nationalen Abschlüsse nicht entwerten, sondern dass wir da eine Lösung finden, ausdrücklich auch in enger Abstimmung mit beispielsweise der Hochschulrektorenkonferenz, die auch die Spezifika unseres eigenen Systems berücksichtigt und stärkt und nicht schwächt am Ende. Auch zur Anerkennung der Abschlüsse, die in Drittstaaten geworben wurden. Ich freue mich über die Unterstützung. Dass wir, so habe ich Sie jetzt verstanden, in Deutschland wirklich ein sehr starkes System an der Stelle haben. Auch als aktuelle Regierung mit der aktuellen Koalition im Parlament haben wir einiges auf den Weg gebracht, das noch zu verstärken. Das ist aus unserer Sicht ein wesentliches Instrument, auch mehr qualifizierte Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich anzuwerben. Und auch auf europäischer Ebene gilt das Gleiche wie für die Abschlüsse. Achten wir sehr darauf, dass alles ein qualitatives Add-on ist und keine Schwächung. Genau, Peter Heidt, glaube ich, die Punkte habe ich alle beantwortet. Die haben sich überschnitten mit den Vorfragen. Frau Kollegin Gohlke, Sie hatten die Schulabbrecherquote noch mal angesprochen. Da kann ich an der Stelle was klarstellen, weil wir selbst gemerkt haben, so einiges an Schlagzeilen, die da in einer bestimmten Woche, vor wenigen Wochen durch die deutsche Presse geisterten, so nicht zutreffen. Also konkret, ich vermute, auf die Zahlen beziehen Sie sich, haben wir im EU-Schnitt eine Schulabbrecherquote von 9,6%. In Deutschland mit 12,2% wurde es angegeben höher. Jetzt muss man aber wissen, dass die zum Nachteil des deutschen Bildungssystems recht krude definiert wurde. Also ganz konkret Kinder und Jugend oder Jugendliche insbesondere, die beispielsweise einen Realschulabschluss haben oder einen Hauptschulabschluss und danach aber kein Abitur oder keine volle Ausbildung abschließen, zählen hier als Schulabbrecher. So, und das ist mein Verständnis kein Schulabbruch. Das wäre jemand, der beispielsweise nach der 9. Klasse ohne Schulabschluss die allgemeinbildende weiterführende Schule verlässt. Da ist die eigentliche Quote nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland nicht bei 12,2, sondern bei 6,6%. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Jeder Einzelne ist dazu einer zu viel oder eine zu viel. Also beides sind Zahlen, die uns jetzt keineswegs zufrieden geben. Insofern teile ich vieles, was Sie gesagt haben. Wir sind ja sowohl im Bereich Übergangssystem haben wir einige Instrumente auf den Weg gebracht, die stärker darauf abzielen, mehr in die berufliche Qualifizierung zu bringen. Wir werden nächste Woche durch das Kabinett das Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz auch als Vorlage beschließen und im Parlament zur Verfügung stellen. Auch das eine Möglichkeit als zweite Chance, diesen Menschen wieder einen Weg zurück in die berufliche Qualifizierung zu bringen. Das Startchancenprogramm und vieles mehr wurde eben ergänzt. Das sind aus unserer Sicht wichtige Maßnahmen. Nur angesichts der Zahlen finde ich das wichtig, auch ins Licht zu rücken, ist die vergleichbare Größe eigentlich die 6,6%. Zur Digitalisierung. In der Tat, Sie haben sich auf die Untersuchung bezogen, die nicht auf bundesweite Daten, sondern konkret in Nordrhein-Westfalen sich angeschaut hat. Die Schlussfolgerungen teile ich im Prinzip, was Sie auch gesagt haben. Das sind Themen, sowohl die Schnittstellen als auch die praktische Umsetzbarkeit, die wir in der Vorbereitung des Digitalpakts Schule oder Digitalpakt 2.0, Entschuldigung, auch mit den Ländern im Detail verhandeln. Das scheinen mir jetzt offen gesagt gar nicht die politischen großen Konfliktpunkte zu sein, aber Punkte, die da insbesondere auf Arbeitsebene tatsächlich auch eine große Rolle spielen. Dann, Herr Kollege Al-Dalami, Sie haben angesprochen nochmal Bologna-Prozess. Bei allen Kritikpunkten, die ich jetzt nicht vollständig negieren will, komme ich zu einer anderen Schlussabschätzung, was das Fazit angeht. Also meines Erachtens kann man auch das, was an Möglichkeiten, Mobilität, aber auch Vergleichbarkeit, Mobilität übrigens nicht nur im Sinne eines Auslandssemesters, sondern auch tatsächlich den nächsten Abschluss irgendwo in Europa zu machen, auch die Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt, die Erfolge der Bologna-Reform nicht unterschätzen. Die Punkte, die Sie angesprochen haben, wie ist das an welcher Hochschule umgesetzt, da stellen wir durchaus auch im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten fest, dass es eigentlich große Freiräume gibt, die aber nicht durch uns als Bundesregierung zu nutzen sind, sondern letztendlich auch in den Studienplänen durch die Hochschulen bzw. oftmals die Fakultäten an den Hochschulen selbst definiert werden. Zur Frage Digitalisierung, ja, Kompetenzzentren etc. habe ich ja eben darauf hingewiesen. Ausdrücklich möchte ich sagen, Sie haben ja Schweden angesprochen. Das wird zwar jetzt von manchen als Rollback wahrgenommen, aber das, was da in Wahrheit passiert, ist ja letztendlich keine Abschaffung der digitalen Bildung, sondern tatsächlich eine, aus meiner Sicht, Kalibrierung auf das Niveau, eine intelligente Verknüpfung, pädagogisch-didaktisch fundiert, intelligente Verknüpfung von digitalen und analogen Mitteln. Das ist eine Position, die wir von Beginn an seitens der Bundesregierung gegenüber den Ländern auch auf europäischer Ebene so vertreten haben. Also aus unserer Sicht nichts Neues. Uns ging es ja niemals darum, jetzt nur noch mit dem Tablet unterrichten zu dürfen, sondern das so zu nutzen. Jetzt ist Schweden eines der Länder, was anders als Deutschland sehr viele Jahre sehr früher dabei war. Für uns hat das den großen Vorteil, dass jetzt auch wissenschaftlich validierte Daten dabei sind, die offen gesagt diese Thesen, die sie seit Jahren vertreten, jetzt auch bestärken, bestätigen. Aber das ist jedenfalls jetzt keine Kehrtwende, die da auch in der deutschen Bildungspolitik nötig wäre. Zur Frage Kooperationsgebot. Sie haben die Forderung jetzt an die Bundesregierung gerichtet. Ich kann Ihnen seitens des BMBF und auch der Bundesbildungsministerin sagen, dass nicht wir diejenigen sind, die da auf der Bremse stehen. Gleichzeitig diese Diskussion natürlich erst dann sinnvoll geführt werden kann, wenn im Bundestag und Bundesrat absehbarerweise auch entsprechende Zweidrittelmehrheiten da sind. Das ist derzeit absehbar nicht der Fall. Insofern fokussieren wir uns in dieser Legislaturperiode auf die Dinge, die im Rahmen der geltenden Verfassung auch im Bereich der Digitalisierung umgesetzt werden können.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich kann jetzt aufgrund der Vielzahl der Fragen, die gerade waren, und der ausführlichen Antworten keine weiteren Nachfragen zulassen, weil wir sonst zeitlich heute nicht durchkommen. Deshalb würde ich an dieser Stelle abschließen und noch feststellen, dass wir die Dokumente unter Top 4a bis e zur Kenntnis genommen haben, und leite direkt über zu dem Tagesordnungspunkt 5 zum europäischen Forschungsraum und bitte hier auch abermals um die Einführung durch die Bundesregierung und erteile dem parlamentarischen Staatssekretär Jens Brandenburg das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der freie Austausch von Forschung, Technologie und auch Forschenden im europäischen Forschungsraum ist ja seit über zwei Jahrzehnten einer der zentralen politischen Leitgedanken für die Ausrichtung der europäischen Forschungs- und Innovationspolitik. Er soll Europas Kräfte bündeln und nationale Aktivitäten stärker miteinander vernetzen. Unser Engagement in Deutschland haben wir mit dem Beschluss eines nationalen Aktionsplans, um die Frage vielleicht vorab zu beantworten, für den europäischen Forschungsraum letzten November bestärkt. Vor allem sollen mit ihm geeignete Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation in ganz Europa geschaffen werden. Mit dem nationalen Aktionsplan übernehmen wir als Bundesregierung Verantwortung für unseren Beitrag zum europäischen Forschungsraum. Wir tragen damit aktiv zur Realisierung und Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums bei, für eine innovative, exzellente und freie Forschung in Europa, so wie wir das im nationalen Aktionsplan dargelegt haben. Dies gilt ganz besonders natürlich auch für die Forschenden selbst. Um Europa auch in Zukunft als einen leistungsfähigen Wissenschaftsstandort zu erhalten, müssen wir gute Beschäftigungsbedingungen für unsere Forschenden schaffen und attraktiv sein für die besten Talente aus aller Welt. Mit der im Dezember letzten Jahres angenommenen Empfehlung des Rates über einen europäischen Rahmen zur Gewinnung und Bindung von Talenten in den Bereichen Forschung, Innovation und Unternehmertum in Europa haben wir zur Erreichung dieses Ziels beigetragen. Der Rahmen umfasst Empfehlungen, an denen sich die Mitgliedstaaten, Forschungseinrichtungen und natürlich auch die Förderer für die Steigerung der Stabilität und Attraktivität von Forschungskarrieren orientieren sollen. Von ganz besonderer Bedeutung sind auch die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie auch in Deutschland wollen wir in Europa Karrierewege in der Wissenschaft transparenter und berechenbarer machen und attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Das Europäische Parlament hat dazu im Dezember letzten Jahres eine Entschließung zu Nachwuchsforschenden angenommen. Darin begrüßt und adressiert werden die auf europäischer Ebene angestoßenen Maßnahmen für die Unterstützung genau dieser Zielgruppe. Guter Rahmenbedingungen bedarf es besonders auch bei den Forschungsinfrastrukturen. Sie bilden einen großen europäischen Mehrwert bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Mit dem Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur, kurz ERIC, wurde eine besondere Rechtsform in Europa geschaffen zur Kooperation von verschiedenen Forschungsverbünden mit dem Ziel, gemeinsame Forschungsinfrastrukturen aufzubauen und zu unterhalten. Der im letzten Jahr von der Europäischen Kommission vorgelegte dritte Bericht über die Anwendung der ERIC-Verordnung unterstreicht die Bedeutung der europäischen Landschaft der Forschungsinfrastrukturen als eine tragende Säule des europäischen Forschungsraums. Für die ERIC sieht er dabei zunehmende strategische Bedeutung. Die Bundesregierung beteiligt sich aktiv an der Diskussion um die Weiterentwicklung des Instruments und an der Überarbeitung des sogenannten praktischen Leitfadens für ERICs.
Vielen Dank für die Einführung. Ich eröffne damit die politische Debatte und die Berichterstattendenrunde. Und für die SPD-Fraktion startet Kollege Rupert Stüwe.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Einführung. Und ich finde es auch super, dass wir ein Dokument da haben zur Position der Bundesregierung, anhand dessen man jetzt diskutieren kann. Das war ja auch schon Gegenstand der Debatte im Bundestag. Zur vorherigen Debatte will ich doch noch mal klarstellen, manchmal werden ja so Haltungsfragen deutlich. Und wir können ja politisch immer einer unterschiedlichen Auffassung sein. Ich finde es nur schwierig, wenn man hier nur zu wenigen Themen in diesen Ausschuss kommt und dann abhängig Beschäftigte der Europäischen Kommission direkt dafür nutzt, die eigene Position, sie zu diskreditieren, um die eigene Position zu stärken. Vielleicht sollen wir einfach lieber bei den politischen Themen bleiben und weniger Menschen diskreditieren. Das wäre eine Haltungsfrage, die ich in diesem Ausschuss bevorzugen würde. Das Zweite ist tatsächlich, dass wir eine Auseinandersetzung darüber haben, wie Europa in Zukunft gestaltet sein wird. Und wenn wir uns anschauen, wie die Diskussion in UK war, als es die europäische Zusammenarbeit wieder möglich war, wenn Sie da durch die Pressemitteilungen durchsehen, dann sehen Sie nach dem Wissenschaftsministerium immer mehr Erleichterung in den Pressestimmen, die Sie da sehen. Und Sie merken, dass es zumindest aus Sicht von all denjenigen, die in der UK Forschung betreiben, ein großer Fehler war, aus dem europäischen Forschungsraum auszutreten und sich aus den europäischen Kooperationen zu verabschieden. Auch das ist ja eine Lehre, die man in zukünftige Entscheidungen mit einbeziehen kann, weil es ja, wie gesagt, wir auch darüber bald in Deutschland zu entscheiden haben. Jetzt aber noch mal zu den Themen, die mir besonders wichtig sind beim Thema europäischer Hochschulraum, weil darüber, ich würde jetzt weniger in die Vergangenheit auf die Berichte bezogen diskutieren wollen, sondern noch mal zu schauen, wie gehen wir jetzt eigentlich um die Diskussion um das Forschungsrahmenprogramm rein, weil das ja die Diskussionen sind, wo eine anstehende und wo eine klare Haltung von uns erforderlich ist. Ich finde es wichtig, dass ein europäisches Forschungsrahmenprogramm auch weiterhin genügend Mittel für erkenntnisgetriebene Forschung hat, dass wir genau diese Forschung stärken, wo nicht klar ist, welchem Zweck sie dient, sondern sie allein darauf entstanden ist, dass es ein Forschungsinteresse gibt und dass wir darüber hinaus aber noch mal klar machen, welche Missionen haben wir, wie sind die eigentlich verzahnt mit einer Missionsstruktur, die wir uns jetzt auch in Deutschland gegeben haben, und dass wir dort versuchen, möglichst Doppelstrukturen zu vermeiden und sozusagen eine Unklarheit, worauf richtet sich eigentlich zielgerichtete Forschung. Und dass wir eine Sache auf jeden Fall nicht machen, weil das gehört zum europäischen Einigungsprozess aus meiner Sicht auch dazu, dass wir nicht das Thema exzellente Forschung gegen eine Ausweitung der europäischen Forschungslandschaft ausspielen. Weil ich glaube, wichtig ist, wenn wir an ein gemeinsames Europa denken, ist es wichtig, dass wir sagen, wir haben da auch eine gewisse andere Struktur von Forschung, die sich nicht auf wenige Leuchttürme konzentriert, sondern die sagt, dass wir in der Breite die beste Forschung in ganz Europa aktivieren sollen. Dass wir deswegen das Thema Widening auch noch mal bei dem Thema, wenn wir über ein europäisches Forschungsrahmenprogramm diskutieren, entsprechend mitgedacht werden soll. Ich habe vorher schon ein bisschen über die Missionen geredet. Ein dritter Punkt, der mir wichtig ist, dass wir tatsächlich noch mal ernsthaft an das Thema Bürokratie und Impact Assessment rangehen und schauen, wie wir in den Programmen so machen, dass natürlich der Nutzen der investierten Mittel klar ist, dass das aber nicht dazu führt, dass man Wirkungen nachweisen muss, wo vielleicht, da wir uns gerade am Punkt der Forschung befinden, wo man diese Wirkung gar nicht so klar spezifizieren kann, dass wir da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Inge Kressler.
Ja, vielen Dank. Genau so ein Aktionsplan fehlt natürlich für den Bildungsraum, um das nochmal zurückzukommen auf die Debatte von vorhin. Und also ich meine nicht, dass Sie irgendein Papier produzieren sollen, sondern wie können wir hier europäische Themen debattieren, ohne eine Position der Bundesregierung über die Umsetzung. Es geht nicht darum, was Sie in Brüssel diskutiert haben, sondern es geht darum, was Sie jetzt umsetzen wollen und wie und wann. Und deswegen möchte ich in diesem Punkt auch nicht missverstanden werden. Also zum europäischen Forschungsraum, da darf man sich durchaus auch Sorgen machen. Ich habe schon kritisiert, dass die Begeisterung für diesen Forschungsraum dem Papier auch grundlegend fehlt. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann gibt es eine einzige Aktion in dem Papier, nämlich aus dem bisherigen europapolitischen Gesprächskreis für das Forum EU. Wie weit sind wir denn mit diesem Gremium? Wie soll es arbeiten? Wann gibt es eine Geschäftsordnung? Und wie oft hat dieses Forum EU bis jetzt getagt? Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage, der Aktionsplan mit seinen Handlungsfeldern kam ja 2 Jahre, nachdem die EU den Pakt für Forschung und Innovation veröffentlicht hat. Inzwischen gab es von der EU-Seite bereits eine Evaluierung der nationalen Aktionspläne. In Deutschland konnte nichts evaluiert werden, weil der Aktionsplan spät kam, sodass noch nichts fertig war. Wie haben Sie denn jetzt selber bis jetzt Ihre Aktivitäten in dem Aktionsplan evaluiert? Und was melden Sie dann nach Brüssel? Weil die nächste Evaluierung kommt ja von dort ganz bestimmt. Das wäre meine zweite Frage. Die dritte Frage, Die Wahrheit ist ja wirklich konkret. Open Access stärken finde ich ganz prima. Wie machen Sie das denn? Und welche Pläne haben Sie mit ORE, nämlich der Open Research Europe Plattform der EU-Kommission? Die sagen Sie, schreiben Sie dran, die wollen Sie aufmerksam verfolgen. Also was, das ist schön, aber wie, also was gibt es denn da, was kann man sich denn konkret darunter vorstellen und welche Chancen haben die deutschen Forschungseinrichtungen und die deutschen Forscher denn in Sachen Open Research? Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Meine vierte Frage betrifft die Synergien zwischen EU-Programmen im Forschungsbereich und den nationalen Forschungsprogrammen. Das ist ein Ziel der EU und wie arbeitet das Ministerium daran und wann gibt es ein Ergebnispapier? Ich habe diese Frage schriftlich schon vielfach gestellt und habe immer nur Wortgelanden bekommen. Also am Top 2, die zwei weiteren Tops möchte ich schon noch fragen beim ERIC. Das ERIC ist eine tolle Sache, da geht es ja auch um ESFRI und die Frage, mit ESFRI haben wir eine kleine Anfrage gemacht, danken auch jetzt schon für eine wirkliche Antwort darauf. Bei dem Thema ERICs, es gibt nur ein ERIC, das in Deutschland sitzt. Also Frankreich Sitzland 5, Finnland 3, Italien 3, Niederlande 3. Warum, wie erklären Sie sich, dass wir nur ein ERIC haben? Wir sind Mitglied in 15 weiteren von 26 und es wäre schön, wenn wir mal eine Aufstellung bekämen, welche Organisationen in diesen ERICs Mitglied sind. Weil es solche Konstruktionen mit originärer europäischer Rechtsform sind schon sehr wichtig, um die deutsche Forschungslandschaft auch zu profilieren. Dankeschön.
Danke für Bündnis 90 Die Grünen. Nun Kollegin Laura Kraft.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Ausführung. Und ja, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass in der Wissenschaft der Austausch zentral ist, über die Landesgrenzen hinweg und dass uns das auch gemeinsam im europäischen Forschungsraum stärker macht und stärker nach vorne bringt. Es bedeutet Fortschritt und es bedeutet auch wissenschaftliche Exzellenz und hoffentlich natürlich auch Erkenntnisfortschritte und es ist auch ein Beitrag zur Souveränität, was wir nicht vernachlässigen sollten. Und der nationale Aktionsplan, der muss konsequent zusammengedacht werden mit dem Europäischen Pakt für Forschung und Innovation und eben auch mit der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation von der Bundesregierung. Und Wettbewerb und Innovation um neue Technologien, das sehen wir ja, das wird weltweit in der Konkurrenz immer härter. Und wir brauchen deshalb eben auch gute Netzwerke und klare Ziele, damit wir vorn bleiben und damit wir auch dann als Standort dann nicht den Anschluss verlieren. Und Europa als Partner in der Forschung, das sollten wir weiter stärken, auch vor dem Hintergrund von eben drohenden internationalen Konfliktpotenzial. Und da müssen wir auch unsere schon bestehenden Partnerschaften stärken und auch neue noch vertiefen und dazugewinnen. Und das wird auch in Zukunft ja, noch weiter zunehmen. Und da müssen wir auch noch mehr tun. Und natürlich müssen wir in Europa sowohl die Grundlagenforschung stärken, aber auch anwendungsorientierte Forschung eben fördern. Und eine wichtige Rolle spielt eben zunehmend diese missionsorientierte Forschung, mit der wir herausragende Herausforderungen unserer Gegenwart und Zukunft eben ganz gezielt adressieren können. Und da können wir dem begegnen. Aber Herr Brandenburg, Sie haben ja eben auch schon angesprochen, es geht ja auch um die Mobilität, die wir ja auch fördern wollen und auch gemeinsam zusammenzuarbeiten für internationale Kooperationen in der Forschung und Wissenschaft basieren ja dann auch auf entsprechende Beschäftigungsverhältnisse und Karrierepläne für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da muss ich noch mal eine Frage stellen, weil es reicht ja letzten Endes nicht, wie wir es auch im Bericht sehen, im Aktionsplan, dass wir einfach den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken oder eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes machen. Denn die Bedingungen müssen wir hier auch in Deutschland gut machen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eben so, dass wir auch grenzüberschreitend gut zusammenarbeiten können und da ein guter Austausch stattfinden kann. Und da möchte ich einfach gerne noch mal nachhaken. Wie können wir das Ihrer Meinung nach noch stärken und was ist da in der Planung und was hat da die Bundesregierung vor? Danke.
Für die AfD-Fraktion Michael Kaufmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Etwas böswillig kann man den ganzen Bericht in drei Sätzen zusammenfassen. Forschung in Europa soll innovativ sein, Forschung in Europa soll exzellent sein, Forschung in Europa soll frei sein. Viel mehr als diese drei Aussagen kann ich eigentlich nicht daraus ablesen. Insbesondere gibt es kaum eine Weiterentwicklung gegenüber dem abgelaufenen Programm Horizon 2020. Und was vor allem fehlt, sind drei Punkte. Also erstens eine Bestandsaufnahme des bereits Erreichten. Zweitens konkrete, überprüfbare Maßnahmen für die Zukunft. Und drittens auch Kennzahlen, die einen Maßstab für den Nutzen der Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf europäischer Ebene liefern. Kapitel 13 enthält zwar 13 Indikatoren für die Erfolgsmessung, aber nach meiner Ansicht ergeben die kaum Anhaltspunkte für den Nutzen der getätigten Investitionen im europäischen Forschungsraum. Die europäische Zusammenarbeit wird geradezu naiv zelebriert, ohne dabei auf die Grenzen zum Schutz deutscher Interessen einzugehen. Es ist ja schließlich ein nationaler Aktionsplan und kein Konzeptpapier der EU. Bei aller berechtigten und sinnvollen Einbindung in den europäischen Forschungsraum muss Deutschland doch unabhängig davon auch noch eigene nationale Interessen haben. Die müssen ja auch formuliert werden. Die hätten in einem nationalen Aktionsplan adressiert werden müssen. Ansonsten hätte man auch gleich die entsprechenden EU-Dokumente übernehmen können. Andere Staaten, europäische Staaten, machen das ja auch. Die haben das immer im Blick. Und hier fehlt das. Daran schließen sich zwei Fragen an. Ist überhaupt der volkswirtschaftliche Nutzen von Forschungsinvestitionen für die Bundesregierung ein relevantes Kriterium? Das kann ich ja nicht ablesen. Wenn nein, warum ist das nicht so? Wenn ja, wie wird das denn ermittelt? Das steht hier nicht drin. Und dann steht hier auch auf Seite 7, zugleich, ich zitiere, zugleich lässt sich kein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen Maßnahmen und Messwerten der Zielindikatoren ableiten. Also es steht sogar da drin und genau in dieselbe Kerbe haut ja auch das EFI-Gutachten. Dort wird auch als eklatanter Mangel der Zusammenhang zwischen Maßnahmen und Messwerten genannt. Und da erstaunt es schon, wie selbstverständlich das hier vorgetragen wird. Gibt es denn von der Bundesregierung Bestrebungen, diesen Mangel zu beheben und sich darum zu bemühen, Kausalzusammenhänge zu ermitteln? Danke.
Für die FDP-Fraktion Kollege Dr. Stefan Seiter.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und wir begrüßen als Fraktion der FDP natürlich die Integration des deutschen Forschungsraums in Europa, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, können nicht allein auf nationaler Ebene gelöst werden, sondern wir brauchen eine internationale Kooperation, um letztendlich die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, auf europäischer Ebene eben besser zu nutzen. Das heißt, unsere Forschungsaktivitäten, sei es in Bezug auf Hardware, sei es in Bezug auf, nennen wir es mal Software, also Forschungsprojekte, die Investitionen in das Humankapital unserer Forscherinnen und Forscher, muss natürlich dann vor diesem Ziel gesehen werden, dass wir hier auch eine effiziente Forschungsförderung haben, dass wir vor allem aber auch eine an Exzellenz orientierte Forschungsförderung haben. Es wäre nicht zwingend förderlich, wenn wir dieses Kriterium vernachlässigen und womöglich Forschungsprogramme als Regionalentwicklungsprogramme sehen würden. Das ist eher die Aufgabe dann von anderen Fonds, die wir auf europäischer Ebene oder auch teilweise auf nationaler Ebene kennen. Es geht also darum, dass wir weiterhin auf Europa setzen, aber eben mit einer exzellenten Forschung und dementsprechend auch die Ziele verfolgen. Und ein Aspekt, der uns wichtig ist, ist natürlich der, dass europäische Forschung auch dazu beiträgt, zum Begriff der technologischen Souveränität im Rahmen einer neuen Weltordnung. Das bedeutet, wir haben mit der EU unsere Wertepartner mit an Bord. Wir haben aber auch zwei Länder innerhalb Europas, die nicht mehr EU-Mitglied sind, sprich Schweiz und Großbritannien. Und da wäre meine Frage an den Staatssekretär, inwieweit die zwei Länder in dieser Überlegung
eine Rolle spielen und wie Sie es den Erfolg sehen, dass, oder die Erfolgsaussichten sehen, dass wieder stärkere Kooperation mit den beiden Ländern möglich ist. Bei UK sind wir ja einen Schritt weiter, aber das wäre sehr interessant, wenn wir uns auch darüber Gedanken machen würden, um letztendlich in einer europäischen Wertepartnerschaft, die sich an unseren freiheitlich-demokratischen Werten orientiert, dann auch letztendlich unsere Forschung tätigen können. Vielen Dank.
Wir kommen nun zu den beiden Gruppen und für die Linke Dr. Petra Sette.
Ja, besten Dank. Ich habe mehr Fragen, weniger zu dem nationalen Aktionsplan für den europäischen Forschungsraum als vielmehr zu den zu diesem Tagesordnungspunkt zugelegten EU-Dokumenten, unter anderem Berichte an den Rat und Europäisches Parlament, Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur. Da wird nochmal, das hier immer unter Erik diskutiert wurde, da wird nochmal ausdrücklich darauf verwiesen, dass datenintensive Wissenschaft gefördert werden soll und dass ein Beitrag zur Verwirklichung der europäischen Cloud für offene Wissenschaft geleistet werden soll. Da würde mich nochmal interessieren, was die Bundesregierung hier tatsächlich direkt und konkret beiträgt. Sie haben vorhin nur von einer Beteiligung, also das habe ich eher so konzeptionell verstanden. Deshalb hätte ich es da gern etwas konkreter. Und es wird in der Vorlage auch gesagt, dass die Finanzmittel zu fragmentiert seien und zu uneinheitlich. Was heißt denn das jetzt? Was sind die Vorschläge der Bundesregierung, um das zu verändern? In dem anderen Papier als Vorlage, Empfehlung des Rates, Gewinnung und Bindung von Talenten in den Bereichen Forschung und Innovation und Unternehmertum in Europa. Da wird von einer Talentplattform für den europäischen Forschungsraum gesprochen, als zentrale Anlaufstelle für Forschende und Forschungseinrichtungen soll diese ausgebaut werden. Wie ist die Bundesregierung daran beteiligt? Wann kommt da was? Bis hin zu dem Vorschlag, eine europäische Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen einzurichten. Na, das finde ich ja nicht schlecht. Schließlich haben Sie es ja wieder nicht geschafft, in der jetzigen Kabinettssitzung den Vorschlag zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorzulegen. Und deshalb zu dieser Vorlage, in der es insbesondere um Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher geht. Da sind ja sozusagen alle Probleme, die wir in Deutschland auch mit Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern haben, aufgelistet. Und das halte ich für hochproblematisch, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja hier eben auch um Perspektiven sowohl für die Wissenschaft als auch für die betreffenden Akteurinnen und Akteure geht, bis hin, dass dort festgestellt wird, dass die hohe Zahl von Doktoratsabsolventinnen einer viel zu geringen Zahl an Tenure-Track-Stellen gegenübersteht. Und da würde ich jetzt, möchte ich gerne von der Bundesregierung A wissen, kommt dann in der nächsten Woche das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, um da noch mal rumzunerven, weil das ist ja langsam nicht mehr zu erklären, was da passiert. Zweitens,
langsam ist die Zeit rum.
Ach so, echt tatsächlich? Okay, dann ende ich, das ist doch dann die richtige Endfrage.
Alles klar, und BSW verzichtet. Damit kommen wir jetzt zur Beantwortung der Fragen durch den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank. Eine ganze Reihe an Fragen. Ich fange mal an mit den Fragen von Kollegen Stübe zum 10. Forschungsrahmenprogramm. Grundlagenforschung spielt natürlich auch für uns eine zentrale Rolle. Wir haben ja fest verankert, auch im nationalen Aktionsplan, und setzen uns auch dafür auf europäischer Ebene ein, dass das 10. Forschungsrahmenprogramm tatsächlich die gesamte Kette von der ganz abstrakten Grundlagenforschung wirklich bis zur anwendungsorientierten Innovation somit abdecken kann mit den unterschiedlichen Instrumenten. Insofern sehen wir in der Tat nicht das Ziel, das gegeneinander auszuspielen, sondern in unserer europäischen Forschungslandschaft diese Kette komplett zu füllen. Übrigens auch, damit dann die Dinge, die wir hier in der Grundlagenforschung entwickeln, stärker, als das in früheren Jahren vielleicht der Fall war, dann woanders vermarktet werden. Und wir, es wurde eben auch nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen ja gefragt, wir tatsächlich diesen Sprung in die Anwendung auch bei uns nochmal stärker schaffen, ist aber ausdrücklich ein Miteinander und kein Gegeneinander. Es gehört zusammen. Genau, zu den Missionen haben Sie angesprochen, die eng zu verzahnen. Ja, in der Tat, das ist uns sehr wichtig. Das passiert im Wesentlichen ja, im Rahmen der Zukunftsstrategie, wenn man sich die Missionen anschaut, da ist ja eine hohe Deckungsgleichheit mit dem, was wir auf europäischer Ebene haben. Und auch in der Umsetzung schauen wir natürlich, dass es da jetzt nicht zu unnötigen Reibungsverlusten kommt, sondern dass die Mittel, die auf europäischer und nationaler Ebene bereitstehen, möglichst so verzahnt sind, dass sie den maximalen Impact erreichen können. Das ist aber natürlich in der Ausgestaltung dieser Instrumente etwas, was wir auch immer wieder speziell im Blick halten müssen. Und das tun wir auch. Zur Frage Exzellenz und Widening. Ja, es ist in der Tat so, dass wir von deutscher Seite einen besonderen Fokus auf die Exzellenz richten. Ich mache mir persönlich jetzt keine Sorgen, dass das Verhandlungsergebnis, wenn ich mir auch die Positionierung im Rat insgesamt anschaue, dass am Ende der Verhandlungen nicht auch widening eine Rolle spielt. Uns ist das nur deshalb wichtig, weil wir letztendlich auch mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, ich glaube, Kollege Seiter hat ja eben das Thema technologische Souveränität angesprochen, dass wir das wirklich als Instrument, was bisher sehr erfolgreich ist, um internationale Spitzenkräfte zu uns zu bringen und tatsächlich auch die Spitzenforschung bei uns stattfinden zu lassen, nicht zu sehr so aufzuweichen, dass wir dann paritätisch überall vertreten sind, aber am Ende die Exzellenz zu schwach kommt. Das wird ein Verhandlungsergebnis am Ende sein, aber gerade auch mit Blick auf die deutsche Forschungslandschaft ist uns das sehr, sehr wichtig, tatsächlich auch geopolitisch international gesehen, jetzt nicht lediglich von USA, China und wenigen weiteren Akteuren in diesem Bereich abhängig zu sein, sondern wirklich an der Spitze auch konkurrenz- und wettbewerbsfähig. Zum Thema Bürokratieabbau, Impact Assessment, ja, sehe ich ganz genau. Das spielt in den Vorbereitungen, in den Gesprächen eine sehr zentrale Rolle. Frau Kollegin Gressel, Sie haben angesprochen, die Begeisterung zu FP10, vielleicht mag das dem Duktus mancher Regierungsdokumente geschuldet sein. Ich kann Ihnen aber versichern, dass sämtliche Beteiligten von uns im Leitungsbereich, aber ausdrücklich auch aus der Abteilung 2, wir haben da viele hoch engagierte Kollegen und Kolleginnen, es mangelt da wirklich nicht an Begeisterung fürs Thema. Ich nehme das gerne mal mit, dass man diesen Spirit vielleicht gemeinsam noch mal nach außen stark rüberbringt. Aber in der Tat, es ist etwas, was uns nicht nur fachlich, sondern auch emotional sehr bewegt. Da sind große Chancen vorhanden. Zur Frage Forum EU, das ist ja ein Instrument, was wir ein Stück weit jetzt als Ort des Austauschs verankert haben zum nationalen Aktionsplan. Vielleicht dazu gesagt, dass der nationale Aktionsplan ja ganz bewusst jetzt nicht einfach ein Papier des BMBF ist, wo wir jetzt sagen, so ist es jetzt, sondern dass das ein lebendes Dokument ist, was auch mit allen beteiligten Akteuren da entsprechend weiterentwickelt werden muss und auch ein Dokument, was eher nur, also in Anführungszeichen, nur den Rahmen bieten kann und tatsächlich mit Blick auf die ganz konkrete Umsetzung mit allen Akteuren in Politik, in Wissenschaft, ausdrücklich aber auch in der Wirtschaft genutzt werden kann. Und da ist natürlich der zentrale Ort für genau diesen Austausch, dieses Forum EU, wirklich ausdrücklich auch für einen sehr interaktiven Austausch zum EFR-Aktionsplan. Da wir das nicht im Alleingang machen können und wollen, an der Stelle sage ich ganz offen, dass natürlich auch, wenn man sowas aufsetzt, viele Abstimmungen damit verbunden sind, um alle Akteure mit an Bord zu bekommen. Deshalb brauchen die Vorbereitungen zwangsweise für die Konstituierung des Forums auch länger, als wenn wir es jetzt alleine machen würden. Aber das entsprechende Mandat für das Forum, das steht bereits im Entwurf. Und die konstituierende Sitzung, die soll voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres ausdrücklich möglichst noch vor der Sommerpause stattfinden. Das also als aktuellen Stand dazu. Zur EU-Evaluierung vielleicht der Hinweis, dass seitens der Kommission bisher keine Evaluierung vorgelegt wurde, sondern ein eher allgemeiner Bericht zur F&I-Politik. Also das nur zur Einordnung. Ungeachtet dessen sind wir natürlich auch im sehr engen Austausch mit den Beteiligten bei uns, gerade auch im Wissenschaftssystem, um gerade auch stärker herauszubilden, was die tatsächlich für uns besonders erfolgreichen Instrumente sind. Das ist ja letztendlich der Prozess, der nicht erst ganz neu, sondern auch insbesondere im letzten Jahr stark stattgefunden hat. Zur Frage Open Research, so sehr auch viele Details da auf europäischer Ebene mit unterschiedlichen Systemen in meinen Verhandlungen sind. Im Kern war ja die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, welche Chancen auch unsere Forschenden da haben. Die große Chance sehe ich neben der allgemeinen Richtung, dass wir bei uns ja mehr Open Research machen wollen und auch den Zugang zu Forschungsergebnissen und zu Forschung erleichtern wollen, tatsächlich in der europäischen Koordination da gemeinsam die Kräfte zu bündeln. Wir sehen, dass wir gerade auch im internationalen Wettbewerb da natürlich als gesamteuropäisches System stärker und auch fordernder manchen Akteuren gegenüber auftreten können, als wenn nationale Mitgliedstaaten, teils deutlich kleiner als Deutschland, das im Alleingang machen müssten. Zu den Synergien mit Horizon Europe hatte ich eben ja kurz angesprochen. Das ist primär Bestandteil der Zukunftsstrategie, also jetzt nicht im nationalen Aktionsplan, aber mit den Missionen der Zukunftsstrategie da die Synergien zu den Missionen von Horizon Europe stark im Fokus. Genau, zu Eric wurde noch mal gefragt, welche Institutionen wo da Mitglied sind. Auch das würde ich vorschlagen, dass wir die Liste mal nachreichen. Wenn Sie ja Vollständigkeit haben, die vielleicht noch mal, Entschuldigung, mit in die E-Mail mit reinpacken, dann liefern wir das gerne nach. Ich sage gleich mit dazu, weil die Frage ja so ein bisschen im Kontext stand, warum bei uns weniger Erics, als man vielleicht erwarten könnte. Meines Erachtens liegt das auch daran, dass wir durchaus eine ganze Reihe an Großforschungseinrichtungen haben, die in Deutschland finanziert werden, auch durchaus mit internationalen multilateralen Partnern, die auch das deutsche Budget sehr stark in Anspruch nehmen. Also wir da sehr viel investieren, die da auf einer anderen Basis mitlaufen. Aber tatsächlich bei den Großforschungsinfrastrukturen, Sie wissen ja, wir haben auch hier im Ausschuss die Debatten gehabt, ist mein Eindruck jetzt nicht, dass dort Deutschland insgesamt zu wenig aktiv ist. Eher die Herausforderung, dass wir auch unsere internationalen Partner auch stetig für die Weiterentwicklung auch finanzieller Art weiter mitgewinnen können. Laura Kraft hat nochmal angesprochen, die Arbeitsbedingungen und wie stärken. Da würde ich von Frau Kollegin Sitte die Frage gleich mit dazu nehmen. Ja, ich gehe davon aus, dass der Gesetzentwurf des WIS-ZVG voraussichtlich nächste Woche im Kabinett beschlossen wird. Das gleich dazu gesagt, das ist also ein starkes Element. Und ansonsten verweise ich darauf, wir hatten es ja auch schriftlich beantwortet, es gibt ja den Maßgabeausschuss aus dem Haushaltsausschuss. Und der Prozess, der läuft zurzeit sehr intensiv auch mit den verschiedenen Stakeholdern von Universitäten, HAW und weiteren Akteuren des Wissenschaftssystems. Da werden wir voraussichtlich im Sommer dann Ergebnisse schon mal berichten können und nicht nur können, sondern auch spätestens Ende September, glaube ich, ist ja auch die Frist, dem Haushaltsausschuss insbesondere noch mal berichten, aber auch hier mehr zu sagen können. Herr Kollege Kaufmann, Sie haben es angesprochen und ich verstehe das mal als Frage, ob jetzt in FP10 bei den Überlegungen des nationalen Aktionsplans gegenüber FP9, also Horizon Europe, nichts Neues da sein. Dem würde ich vehement widersprechen. Insbesondere die Zeitenwende hat einen sehr, sehr starken Einfluss darauf. Sie sehen im nationalen Aktionsplan, dass das Thema Wissenschaftsfreiheit, dass auch der Umgang mit durchaus schwierigen Partnern, so will ich es mal sagen, international eine sehr viel stärkere Rolle spielt, auch von der deutschen Position in der Vorbereitung in den Verhandlungen zum FP10. Natürlich gab es solche Debatten wie, wir haben es eben angesprochen, Exzellenz versus Widening auch vorher schon. Das macht sie nicht weniger aktuell, aber das ist mal ein Beispiel tatsächlich für einen Punkt, der so sehr viel stärkeren Fokus bekommen soll. Und dazu zähle ich ausdrücklich auch die Frage der, ich nenne sie mal Krisenresilienz dieses Programms. Denn wenn es immer auf mehrere Jahre beschlossen ist, haben wir festgestellt, beispielsweise jetzt auf Basis des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, dass es oftmals schwieriger ist, die Abstimmung so zu führen, dass dieses Instrument auch sehr agil zu nutzen, sich auf solche neuen Krisenlagen einzurichten. Es hat einen Zeitraum, solche Rahmenprogramme, wo absehbar ist, irgendeine Krise wird immer sein. So will ich es jetzt mal zuspitzen. Insofern ist auch das eine Frage, die wir strukturell damit mit verankern wollen. Zum nationalen Interesse der Wissenschaft möchte ich ausdrücklich betonen, da vielleicht als Antwort auch Kollegen Seiter mal mit dazu nehmen, die Frage der Schweiz und UK. Es ist absolut, und das macht die Wissenschaft sehr, sehr deutlich, im nationalen Interesse unseres Wissenschaftssystems, dass wir international kooperieren können, diese Kooperationen stärken, ausdrücklich auch mit UK. Ich bin sehr froh, dass das nach sehr deutlichem Druck und Verhandlungen, vielen Gesprächen, auch seitens der Ministerin, auch ich persönlich war in London, in Brüssel immer wieder in diesen Gesprächen mit dabei, es gelungen ist, UK zumindest bei Horizon Europe, Erasmus Plus arbeiten wir noch dran, wieder mit dabei zu bekommen. Das ist ein riesengroßer Sprung nach vorne für unsere nationale Wissenschaft. Und das Gleiche gilt ausdrücklich auch für die Schweiz, wo wir einer der ganz wenigen Mitgliedstaaten sind in der Europäischen Union, die sich auf europäischer Ebene in Brüssel sehr stark dafür einsetzen, jetzt zügig zum Ergebnis zu kommen. Da sind die Signale übrigens recht positiv. Es hängt ja oftmals an diesen übergreifenden Fragen recht positiv, dass das in absehbarer Zeit gelingen sollte. Darüber hinaus, auch das bestätigt die Wissenschaft immer sehr klar, auch Exzellenz und vieles mehr. Unser Wissenschaftssystem würde innerhalb unserer nationalen Grenzen international zusammenbrechen von der Bedeutung her. Und Horizon Europe und sicher auch das nächste Forschungsrahmenprogramm ist ein ganz wesentlicher Faktor, das künftig stärker aufzustellen noch. Genau, dann nach dem volkswirtschaftlichen Nutzen wurde gefragt. Jetzt im Rahmen des EFR sind natürlich die Indikatoren stärker nochmal auf die spezifischen Bereiche ausgerichtet. Aber ich verweise an der Stelle, es gibt ja viele Berichte wir haben die Vielzahl an Dokumenten eben gesprochen, auf den Bufi. Insofern da lässt sich einiges mehr dazu nochmal finden und zu den kausalen Zusammenhängen auch des verschiedener Indikatoren verweise ich explizit auf die Zukunftsstrategie, wo wir anders als in Vorgängerstrategien ja jetzt einen sehr viel stärkeren Fokus explizit auch auf die Indikatorik und die explizite Zieldefinition anschließend auch Messungen gelegt haben. Das wird, weil EFI eben angesprochen wurde, das wird ja seitens der EFI-Kommission ausdrücklich gelobt. Das hat man ja selten, dass ein Programm der Bundesregierung so stark gelobt wird. Das ist etwas, was wirklich anerkannt wird. Kollege Seiter, glaube ich, habe es soweit beantwortet. Frau Kollegin Sitte, ich glaube das auch. Zur Talentplattform vielleicht auch das noch dazu gesagt, dass das ja dezidiert nichts völlig Neues ist, sondern eine Weiterentwicklung von Euroaccess an der Stelle. Also insofern bauen wir sehr stark darauf auf. Die Nachfrage, die ist natürlich nach meinem Eindruck sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man im deutschen Wissenschaftssystem spricht, aber insbesondere tatsächlich diese internationale Beratung, diese Kontakte und auch das Know-how auf dem internationalen Wissenschaftlermarkt zu nutzen, ist auch für das sehr differenzierte deutsche Wissenschaftssystem wirklich von großem Wert. Zu den Finanzmitteln, dass die sehr fragmentiert sind, ja, im Wesentlichen wäre meine Antwort, gerade deshalb setzen wir uns ja auch eine Fokussierung auf bestimmte Themen ein. Das wird in Verhandlungen immer am Ende nicht so 100% gelingen können, weil da unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Aber tatsächlich am Ende dieses System so schlank zu machen, dass die Mittel möglichst stark auch dann nicht in der Verwaltung, sondern möglichst stark in der Forschung selbst ankommen. Dafür ist diese Konzentration auch auf konkrete Ziele unseres Erachtens sehr wichtig. So, ich hoffe, ich habe keine Fragen übersehen. Aber das mal. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die umfassende Beantwortung. Ich glaube, dass die facettenreiche Debatte gezeigt hat, dass wir alle miteinander den europäischen Bildungs- und Forschungsraum noch besser gestalten wollen. Mir bleibt jetzt noch der Hinweis, dass heute Frühlingsanfang ist. Also lassen Sie weiter gute Ideen sprießen. Wir sehen uns in 10 Minuten dann bei der Regierungsbefragung. Ich stelle auch natürlich noch mal fest, dass wir die Vorlagen unter Top 5a bis 5d zur Kenntnis genommen haben, weil wir sie gerade diskutiert haben. Und ich schließe hiermit die 67. Ausschusssitzung. Einen schönen Tag noch. Thank you.